Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Hast du gesagt, ja, weil du bei euren Folgen immer anfängst.
Weil ich immer irgendeine Geschichte mitbringe, die ich erzählen will. Und die will ich immer am Anfang platzieren. Genauso wie jetzt eigentlich.
Genau wie ich muss auch sagen, das ist auch kompliziert, wenn ich jetzt anfange, weil ich habe eben auf den Knopf gedrückt und dann muss ich erst mit der Hand zurück und mit dem Oberkörper, um ins Mikrofon zu sprechen.
Ach, guck mal, Benjamin, das ist zum Beispiel Kommunikation. Ich bin doch hier, Benjamin. Wenn du Hilfe brauchst, wenn ich zum Beispiel den Knopf drücken soll für dich, damit du dich auf den Start dieser Sendung hier vorbereiten kannst, dann sag das doch einfach.
Aber ich habe ja gesehen, guck dir meinen Tisch an. Ja. Sagen wir mal jetzt, ein Meter von dir steht der Rodecaster weg und von mir 80 Zentimeter. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist doch total unhöflich, wenn du dich jetzt so darüber beugst, die Tassen umwirfst, das leckere Gemüse, was ich gemacht habe, alles auf den Boden fällt.
Vollkommen richtig. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir wirklich 4,5 Sekunden angeguckt habe, wie du dich da abquälst und von dem Knopf dann wieder zurück zu deinem Mikrofon kriegst. Fast, was ihr natürlich nicht hört, weil das schneiden wir natürlich raus, damit das hier alles ein sauberer Start ist. Aber habe ich mich auch ein bisschen dreckig gefühlt, ganz kurz.
Ja. Olli, die letzte Aufnahme, die wir beide alleine aufgenommen haben.
Ist lange her.
Ja, welche war das?
Boah.
Welche jetzt mal war wirklich, das? Welche waren das?
Die wir beide, also die Zentrale, die wir beide zuletzt.
Ja, die Zentrale,
Das war hoffentlich nicht Pokerhölle, oder? Danach kam doch bestimmt noch was, oder?
Aber mir fällt nichts ein. Was haben wir denn aufgenommen? War das letzte Pokerhölle, wo ich dich fertig gemacht habe in dem Pokerspiel?
Ursprünglich war ja geplant, dass wir das eigentlich nur zu Thomas Geburtstagsfolgen tatsächlich
machen. Ist ja fast so.
Und jetzt ist es wirklich fast so. Aber herzlich willkommen zu Die Zentrale, eine weitere Oljamin-Folge zu Ehren des Thomas Freitags. Wollen wir schon ankündigen, was wir uns Tolles ausgedacht haben, was wir noch basteln für ihn?
Dieses super Geburtstagsgeschenk.
Diese super Idee, die du 2 Minuten hattest, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, die also, auch sofort gekauft wurde.
Ich würde sagen, wir sagen das jetzt noch nicht. Okay. Außer, dass es uns sehr viel Mühe kosten wird.
Das auf jeden Fall.
Also das muss jemand wirklich bearbeiten und wir müssen es noch einsprechen.
Also schon eine hohe Produktion, die wir hier noch planen für Thomas.
Was Thomas hier heute als Geburtstagsgeschenk bekommt, hat er die letzten Male wirklich, also hat er überhaupt schon mal ein Geschenk von uns bekommen?
Doch, in der ersten Folge, wo wir ihn beleidigen, alle 10 Minuten.
Nee, es waren Lobe, waren das.
Ach so, stimmt ja.
Ja.
Stimmt ja.
Also uns ist nichts Besseres eingefallen, aber es waren eigentlich Lobe.
Eigentlich waren es, ja.
Ja, also diesmal kriegt er wirklich ein ganz edles, tolles Geschenk und ich glaube, die zentrale Hörer werden das feiern.
Ist auch was für euch tatsächlich mit gleichzeitig. Ja? Jetzt wird Thomas wieder mit den Augen rollen, weil er mir sagt, ist wieder nichts Materielles, ist wieder was für alle, ich will doch nur was für mich haben. Aber nein, Thomas, machen wir für alle hier. Ja?
Und ich sag dir, wenn Thomas sein Geschenk zum Schluss sich angehört hat, wird er nicht nur einmal mit den Augen rollen, sondern so 17 Umdrehungen.
Ja, er wird seine Augen nehmen, damit nach Hause rollen, glaube ich. Also, das wird eine Waschmaschine-Effekt.
Auf alle Fälle haben wir was Großartiges vorbereitet. Olli, weil wir haben uns ja generell die letzten Rotz- und Wasserfolgen, hast du ja auch mit Thomas gemacht, wir haben uns generell lange nicht mehr gesehen.
Wirklich, es ist für mich schon fast so, als hätte ich eine Sommerpause gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oder?
Und kennst du das eigentlich, wenn man Urlaub hatte von der Arbeit und so nach 2 Wochen denkt, Mensch, jetzt freust du dich eigentlich wieder auf Arbeit und so? Und jetzt kannst du ja ruhig mal wieder arbeiten gehen, denn aber, glaube ich, 2 Minuten auf Arbeit bist und denkst, jetzt kannst du eigentlich wieder Urlaub machen.
Boah, das ist wirklich nach ein paar Stunden. Das ist wirklich, also
Minuten.
Nach Minuten ist.
So geht's mir jetzt nämlich zum Beispiel wieder. Lange keinen Podcast mehr mit euch aufgenommen und wir nehmen gerade 3,5 Minuten, fast 4 Minuten auf und jetzt denke ich wieder, Mensch, wo bleibt die nächste Sommerpause?
Ja, vor allen Dingen haben wir diesmal auch gar keine Begründung so richtig. Draußen scheint nicht wirklich die Sonne. Nee. Also eigentlich ist der ideale Tag, um so einen Podcast aufzunehmen. Jedoch gebe ich dir recht, die Lust ist schon wieder auf den Nullpunkt.
Alles für euch, liebe Hörer.
Alles für euch. Wir sind ja, Zentrale ist ja ein 3-Fragezeichen-Podcast. Und Thomas ist ja jetzt nicht hier. Und da kann ich mal ein Thema ansprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar eingedeutscht.
Das bin ich gespannt.
Ja, pass auf. Justus Jonas. Das heißt ja im Original Jupiter Jones. Mhm. Und Peter wurde ja auch eingedeutscht. Mhm. Er heißt ja Peter. Mhm. Aber Bob ist Bob geblieben und die Nachnamen Andrews auch und Shaw. Mhm. Aber Jonas hat ja jetzt einen anderen Nachnamen. Da ist er eigentlich Jones. Aha. Kannst du mir noch folgen?
Nee.
Dachte ich mir. Aha. Aber ich mache das jetzt auch für die Hörer, die verstehen das. Theoretisch müsste doch dann Peter auch einen deutschen Nachnamen haben.
Peter Shaw heißt ja Peter Shaw. So, aber ja. Bob Andrews heißt ja Bob Andrews. Da ist ja auch nichts nachgedeutscht.
Genau.
Und aber Justus also, Jonas? Meinst du nur, weil Justus Jonas nachgedeutscht wurde?
Na, und Peter ja auch.
Peter wurde ja nicht, da wurde ja nichts nachgedeutscht. Doch,
Peter.
Das und sagst du.
Nee.
Weil er heißt Peter.
Nee, ich habe schon mal, die Folge hast du dir wahrscheinlich nicht angehört, aber ich habe mal irgendeine Stelle rausgefunden, da sagt Andreas Fröhlich, sagt da wirklich Peter.
Ja, das sind die Stellen, die du im Buch immer findest, Benjamin. Nein. Da ist es aber so, dass von der Schreibweise her.
Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal raussuchen, aber das ist irgend so ein Werbetrailer gewesen und da sagt er Peter.
Okay.
Ja. Das war keine Werbung für Peter, für die Veganer, genau, sondern er meinte wirklich sich, also vor allen Dingen sich.
Peter, also er meint Peter. Hm. Und du meinst, weil du das einmal glaubst, gehört zu haben, gilt das jetzt für alle Folgen von 1 bis, weiß nicht, 220 oder was wir jetzt haben?
Ja. Okay. Okay, aber mir ist, Justus Jonas, Peter Hai. Weil Shaw, das ist so ähnlich wie Shark. Und das ist ja
denk doch jetzt bitte nicht, dass Shaw Hai heißt. Nein. Okay, Shaw, gehe ich tatsächlich.
Justus Jonas mit? Peter Hai. Nur bei Bob Andrews fällt mir nichts ein.
Andrews. Bob Weber.
Bob Weber.
Weißt du, wie ich zu Bob Weber komme?
Nein.
Andrews. Wenn ich an Andrews denke, denke ich ein bisschen an den Musical-Autoren Andrew Lloyd Webber. Und Webber klingt, ist wie, wenn Webber deutsch, würde man Weber sagen. Aha. Also Bob Weber.
Du bist total krank.
Ich bin total krank. Willst du die letzten 3 Minuten von dir nochmal anhören?
Gut. Auf alle Fälle hast du mich verstanden und bist auch meiner Meinung.
Und habe ja gerade mich selber auch eingebracht, was das da geht zu dem Thema.
Gut, nee, mit Thomas kann ich darüber nicht reden. Der wird immer sauer, wenn ich sage.
Justus heißt ja nur im Deutschen Justus. Jetzt halt doch mal deine dumme Fresse! Ich kann das alles nicht mehr hören! Ich will das nicht mehr! Ich will endlich meinen adäquaten Partner! Hat Hitchcock die Folge geschrieben?
Olli.
Ja.
Hast du. Es war jetzt eine gewisse Zeitspanne, wo wir gar nicht so viel über die 3 Fragezeichen. Was war denn die letzte Folge, die wir aufgenommen haben? Also nicht nur wir beide, sondern auch mit Thomas.
Auch da muss ich peinlich sagen, ich weiß es.
Haben wir überhaupt mal die Zeit?
Doch, das letzte war, glaube ich, ohne Witz, der 24-Stunden-Podcast.
Das war wirklich
das war die letzte Folgenbesprechung, die wir hatten. Ich glaube, hatte ich dazwischen mit Thomas noch... Danach hatte ich mit Thomas noch mal eine Rotz-und-Wasser-Folge, Service.
Und nochmal Service und nochmal Service?
Nee, die ersten beiden hatten wir, glaube ich, vor dem...
Also.
Und danach, die dritte Service, Teil 3, hatten wir nach dem 24-Stunden-Podcast.
Deswegen fühlt sich das an wie eine Sommerpause, weil wir gar nichts mehr gemacht haben.
Und ich glaube, unseren Hörern dürfen wir auch dieses Jahr nicht mehr mit Sommerpause kommen. Können wir nicht mehr sagen, wir gehen jetzt bis September in die Sommerpause. Der Drops ist gelutscht, das heißt, jetzt werdet ihr wieder von uns beliefert.
Ja. Wie ist es denn für dich? Hast du an die 3 Fragezeichen in diesem Zeitraum gedacht?
Tatsächlich, Benjamin.
Erzähl.
Habe ich Thomas so gefragt, Mensch, ich habe mal wieder Lust, eine 3 Fragezeichen-Folge zu hören, und zwar eine, die ihr schon besprochen habt. Ja. Mhm. Welche würdest du mir denn empfehlen? Und er hat mir empfohlen, ich weiß nicht mehr, wie die in echt heißt, ich kenne nur auch noch euren Namen. Und er hat mir Mann unterm Laken empfohlen.
Ja, Nebelberg wahrscheinlich.
Nebelberg, genau, das ist die Folge. Habt ihr gehört, habe ich köstlich amüsiert. Aber auch nur mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich die halt besprochen habe. Diese markanten Stellen am Ende mit dem, also wirklich.
Kannst du mich ein bisschen verstehen manchmal? Also beim Nebelberg mit Mann unterm Laken, wie der da so fliegt und wie das so beschrieben wird und so.
So ein, ganz ehrlich, ich weiß, es ist nicht ganz so krass wie bei Nebelberg, aber ein bisschen haben wir das heute ja auch in der Folgenbesprechung, ne? Also wir kommen nachher noch kurz dazu, also, glaube ich.
Du meinst Flammenwerfer?
Ja, Flammenwerfer, Kanister auf Rücken, Umhang und Turnschuhe.
Ja. Obwohl das nicht eine reine Mann unterm Laken Folge heute ist, sondern auch so eine
für mich ist heute eine Scooby-Doo-Folge so ein bisschen. So dieses Verkleiden, Monster sein und aber nur so halb gruselig.
Ja, da können wir ja eigentlich schon mal sagen, Titel können wir doch schon mal nehmen,
das könntest oder? Du schon mal sagen. Ja,
Feuerteufel.
Den haben wahrscheinlich alle schon gelesen, weil wir schreiben ja immer in die Titel, was wir. Sollen wir eigentlich damit mal aufhören? Bei YouTube zum Beispiel oder sonst wo was hochladen, in die Betitelung zu schreiben, welche Folge wir besprechen, damit so ein bisschen spannend für die Hörer bleibt.
Das macht kein Mensch. Also das macht keiner, der okay. Podcast macht, weil die Leute suchen dann einen Podcast über die Folge Feuerteufel und sie werden uns nie finden. Ah. Also was sollen die eingeben, um uns zu finden?
Ich fühle mich gerade so ein bisschen bloßgestellt von dir. Weil ich komme mir gerade so vor wie jemand, der bei Milka arbeitet und gerade gesagt hat, sag mal, wollen wir auf die Packung einfach nicht mehr raufschreiben, was drin ist und dann mit so überrascht
weg. Ob es Haselnuss ist, ob es.
Auch keine Allergene mehr, nichts mehr aufschreiben, damit es ein Überraschungseffekt ist für den, der es kauft. Ist mir gerade so in dem Moment eingefallen, wo ich gedacht habe, ach ja, Benjamin hat ja recht.
Diese Vorstellung. Man muss aber ehrlich sein, das geht wirklich nicht wegen den Allergenen. Aber ansonsten wäre das doch auch cool. Du holst was und weißt nicht, was für ein Geschmack. Also so eine Süßigkeit, es gibt, sagen wir mal, davon 6 Sorten und du weißt nicht, was für ein Geschmack das ist, wenn du das kaufst.
Jetzt wäre so ein Schnitt cool, wie jetzt jemand dir gegenüber sitzt und sagt, so der vom Arbeitsamt der Berater, ja, Kasper, ist schon eine coole Idee, aber sie sitzen ja nicht umsonst jetzt hier.
Und der Widerschnitt bei der Sparkasse, ja, einen Kredit dafür gibt's nicht.
Ja, also ich könnte noch mal zum Chef gehen, aber sie wissen ja eh, dass ich dann bloß kurz auf Toilette gehe. Ja. Aber es gibt ja was ganz Tolles, zum Beispiel habe ich bei Saturn gesehen, diese Pakete für 10 Euro, wo man nicht weiß, was drin ist.
Die gibt's nicht nur für 10 Euro, die gibt's auch für 50 und die gibt's auch für 500.
Nur ganz ehrlich, hast du dir schon mal so ein Paket gekauft? Ich leider noch nie und ich glaube, ich werde darüber mal einen Podcast machen, wenn ich mir so ein Paket kaufe und den dann live irgendwie oder
auf das Twitch ist extrem öffne. Witzig, weil es davon ungefähr 500.000 Leute gibt, die das auf YouTube machen.
Dann muss es ja erfolgreich sein.
Und das Schlimme ist, ich würde es gut finden, wenn da wirklich nur absolut neue Produkte drin sind. Aber manchmal sind da zum Beispiel auch Ausstellungsstücke ganz oft von so einem Saugroboter, der dann schon so dreckig ist und.
Ja, gut. Also meinst du wirklich, wenn die da nicht einfach sagen, wir nehmen die Sachen, die schon einmal angefasst wurden und alles, sondern wirklich original verpackte neue Produkte.
Ja, dann sagen wir mal jetzt, du hättest einen Zeitungsladen und machst jetzt so ein Paket für 10 Euro und machst natürlich das rein, was keiner kauft oder was schon ganz lange liegt. Mhm. Dann holst du dir so eine Pokémon-Packung. Mhm. Ja? Quatsch, du holst so ein Paket, wollte ich sagen, für 10 Euro und dann ist da so eine Pokémon-Karte drin, die so offen im Zeitungsladen rumlag und schon angeleckt von den Kindern.
Also über eins müssen sind wir uns ja einig, natürlich sind da Sachen drin, die Saturn sonst nicht verkauft kriegt, ja, ist ja, sind wir mal ehrlich, aber du meinst halt, aber damit hättest du auch kein Problem, ne? Du meinst halt bloß, die sollten schon wirklich neu sein.
Genau, also nicht ausgepackt. Ja.
Also wenn die Pokémon-Karte, die keiner haben wollte, noch original verpackt wäre,
dann ja.
Und nicht angeleckt und nicht, dann hättest du kein Problem damit.
Okay. Ja. Ich spiele übrigens Pokémon jetzt. Weil meine Freundin hat ja ein Kind und jetzt fange ich an, Pokémon-Karten zu spielen. Weil das ist ganz schön komplex.
Weißt du, was ich ein bisschen traurig finde?
Was?
Ja, du spielst ja Pokémon und so, hast aber als Referenz jetzt gesagt, meine Freundin hat ja ein Kind. Wenn deine leibliche Tochter jetzt diesen Podcast hört und jetzt hört so, ich bin hier, ich habe ja hier, meine Freundin hat ja ein Kind, denkst du so, aha, seine Freundin hat ein Kind, okay.
Naja, okay, ich kann auch sagen, ich habe eine Tochter, aber sie spielt es nicht. Wie soll die Geschichte funktionieren?
Du bist jetzt nur groß und so eine große Klappe, weil du weißt, sie hört diese Geschichte
sowieso nicht. Ja, aber wie soll denn diese Geschichte funktionieren?
Ja, also du kannst sagen, sie hat ja auch ein Kind. Es klang so, als wenn deine...
Dass ich sie verheimliche.
Ja, es klang wirklich so, als wenn du so ein bisschen unter den Tisch halten willst.
Komm mal vor, witzig. Ja. Nee, und es macht wirklich Spaß... Ja?
Also ist dieses Kartenspiel, nicht dieses Pokémon.
Nee, dieses Kartenspiel. Mhm. Und man hat und jetzt kommt es. Ich habe eine Fähigkeit, das ist echt krass. So ein Deck besteht aus 60 Karten. Also du musst 60 Karten haben oder mehr und daraus ein Deck machen aus 60 Karten. Mhm. Und ich mache alle fertig, obwohl ich nur 3 habe. Wie findest du das? Ja, da guckst du, wa?
Erstmal wieder.
Also theoretisch.
Also ja. Ich habe ja eins mit den Hörern gemeinsam. Auch ich bin ein großer Benjamin-Fan. Von daher finde ich das großartig. Ja, also hab gar kein Problem damit. Weißt du, was mein positivstes Pokémon-Spielerlebnis war?
Was?
Auf dem N64 Pokémon Stadium hieß das, glaube ich.
Stadium,
ja. Mit diesen ganzen Challenges, die da machen. Und ich habe auch nie dieses komplette Ding durchgespielt, sondern immer nur diese einzelnen Challenges gegen meinen damaligen Stiefbruder gespielt. Und das fand ich wirklich großartig. Das hatte bei mir ein bisschen Suchtpotenzial gehabt.
Weil ich dich ja genauso kenne, wie du mich, gucke ich jetzt erstmal, was wirklich auf Nintendo 64 war.
Nur weil er mich wieder... nein, das gab nur als Brettspiel.
So, ich gucke jetzt nach Pokémon Stadium.
Ja.
Oh, du hast recht, es war für einen N64.
Genau. Wann ist es rausgekommen?
No.
Ja, wenn du es jetzt schon mal offen hast, wird es ja wohl nicht so weit
2000
weg.
2000 in Europa. 7. April 2000.
Oh, gar nicht so lange her.
Und ich spiele auch Magic-Karten und so. Das Problem ist, dass das so umfangreich und so komplex und groß ist, dass man sich da so reinarbeiten muss.
Apropos, mein Bruder hat mich jetzt in eine Gruppe eingeladen, in der Hoffnung, ich gehe da irgendwann mal auch hin. Wie heißt das Spiel, was die
da Manga
spielen?
Manga Comic-Con?
Nee, die spielen da irgendwas, wie heißt denn das? So heißt auch die Gruppe, das macht natürlich... Ah, The Warrior of Magic. Kennst du das?
Ist das normale Magic the Gathering? Ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Was
schreiben die denn hier so?
Warrior of Magic.
Magic auf jeden Fall, aber auch nur, wenn Olli spontan dabei ist. Ansonsten Rollenspiel mit Würfeln und das habe ich alles noch gar nicht gelesen. Ein Rollenspiel kommt, übrigens Rollenspiele werden meistens mit Würfeln und einem Stift gespielt. Darum kannst du auch RPG sagen. Ach, Roleplay Game heißt das. Okay, cool. Gut.
Also ich mag sowas.
Wird, glaube ich. Vielleicht schicke ich dich einfach hin. Sag mal, du bist Olli einfach, die kennen mich da ja
eh. Hallo.
War gut? Ach, so rede ich, ja? So rede ich in deinen Augen, ja?
Ja.
Alles klar.
Frage. Hast du schon mal bei Pen & Paper mitgemacht?
Nee. Wie heißt das? Pappenpaper?
Ja, genau. Pappenpaper. Ich würde so gerne mal an so einer Sitzung mitmachen. Aber ich habe keine Freunde, die das machen.
Nein, du hast keine Freunde.
Also generell, ja.
Nee. Ich würde dir eine andere Sitzung empfehlen, die du mal mitmachen solltest beim Psychologen.
Aber wieso machst du denn mal, wieso interessiert dich das nicht?
Ja, was heißt interessiert mich? Ich habe einfach keine Zeit dafür. Jetzt würde ich die spielen zum Beispiel heute, glaube ich, und ich bin ja hier. Also kann ich ja schon mal da nicht hingehen. Und
wenn du aber Zeit hättest, wir bestellen, das wäre doch geil. Oh, wir machen Aufruf, ob es hier in Berlin weil aus einem anderen Bundesland kommt er sicher nicht zu uns. hier so ein Spielleiter, ja. Und der macht mit uns zu dritt ist glaube ich zu wenig, obwohl zu dritt geht auch, der macht mit uns ein Pen und Paper Rollenspiel. Der muss das vorbereiten, machen und wir denken uns Charaktere aus und spielen es.
Okay, also wir mehr Leute brauchen, mein Bruder wäre auf jeden Fall dabei, der würde sowas locker mitmachen und er kann, glaube ich, mein Neffe, also sein Sohn, würde da auch mitmachen, dann hätten wir ja schon. Und man braucht dafür einen professionellen Spielleiter oder?
Naja, jemand, der muss ja die Geschichte ausdenken, der muss die Regeln alle komplett kennen.
Okay.
Ja, wäre jetzt Quatsch, wenn du das machst, Olli.
Ich glaube, es ist mega interessant, glaube ich.
Olli sagt, du stehst im Gang, was jetzt?
Also er muss aber schon einen Rahmen der Geschichte haben und muss natürlich spontan auf die Handlungen der Spieler eingehen können und die Geschichte dann in der Richtung weiterführen.
Der macht ein Pen und Paper zu drei Fragezeichen.
Super Idee.
Ja.
Eine super Idee. Und es ist doch so, wie das magische Auge war doch ein Pen und Paper Spiel. Aber da waren auch Würfel mit bei.
Da waren auch, bei Pen und Paper sind auch Würfel dabei.
Okay.
Ja. Okay. Also ich würde es gut finden.
Ja,
drei Fragezeichen, Pen und Paper. Meldet euch unter der angegebenen Adresse, die ihr nicht seht.
Ja, ihr wisst schon, wie ihr euch irgendwie, ihr wisst es, glaube ich, besser als wir. Von daher meldet euch, wenn ihr da Ideen habt oder sowas könnt.
Ja.
Wir können euch keinen Flug nach Berlin bezahlen.
Nee. Sie kriegen Getränke.
Und solltet ihr in Berlin wohnen, ja, jetzt kommt's. Also Olli macht jetzt mal ordentlich den Portemonnaie auf.
Okay,
jetzt die BVG-Karte dürft ihr bei uns abgeben, die kriegt ihr von uns dann ersetzt, wenn ihr mit BVG hergekommen seid.
Aber nur ein Einzelfahrschein, wenn es das 9-Euro-Ticket ist.
Wir sind ja nicht bescheuert. Und wirklich nur AB. Ja. Benjamin, wusstest du schon im C-Bereich?
Ja, man muss
trotzdem zahlen wir nur AB.
Man muss zwei Stationen fährt man durch den C-Bereich, habe ich aber noch nie bezahlt. Ja. Also ich wohne seit 12 Jahren hier und fahre sozusagen Also böse zwei Stationen durch den C-Bereich.
Was eigentlich so ein bisschen gefährlich ist, weil genau diesen Knackpunkten sind eigentlich so die Kontrollschwerpunkte. Genau
ja,
da,
wo man aber ich glaube, da man in Berlin zwei Stationen durch Schönefeld fährt und dann ja. wieder nach Berlin, ich glaube, da machen die Soul. So, die zwinkern, so siehst du das?
Ja, ich sehe
das. Ja, da sagen die so.
Aber kommt gar nicht mit einem ABC-Ticket an. Ja, da kriegt ihr dann, auf einmal, da zahlen wir euch dann nicht mal mehr den Anteil. Da kriegt ihr dann gar nichts für diese Frechheit, für diesen frechen Versuch.
Und auch nicht, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir haben 9-Euro-Ticket für 3 Monate, auch nicht.
Frechheit, für diesen frechen, also da könnt ihr auch ein 200-seitiges Skript geschrieben haben für dieses Pen und Paper. Nein, ihr kriegt nichts und müsst natürlich trotzdem mitmachen. Ihr könnt euch dann auch nicht mehr überlegen, wieder zu gehen.
Aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn er das selber bezahlt.
War kein Spaß.
Wenn er das selber bezahlt, das wäre doch mal ein geiles Special.
Ja, das wäre wirklich mal eine coole Idee. Live wieder auf Twitch. Mann, wie viele Specials wir schon machen wollen, ja?
Ja.
Quiz-Special steht noch an, ganz großes.
Das bereitest du ja vor, wie weit bist du?
Quatsch mal nach der Folgenbesprechung, wie weit ich damit bin. Ja. Die Bühnenshow steht noch an, spätestens 2024, ne?
Das würde ich wirklich auf dem Plan haben. Das meine ich wirklich ernst. Das hat auch
Priorität, ja.
Ja. Und ich gucke wirklich schon ganz viel, wo man das machen kann.
Ja.
Und ich habe da das Kesselhaus gefunden.
Ich habe nur das Olympiastadion gefunden.
Also das Kesselhaus, das ist ihr immer so. Meint ihr nicht, man kriegt 3000 Leute? Nee.
Also, man muss ja das Kesselhaus nicht voll machen.
Ja.
Wenn 500 Leute da wären, wäre das ja auch schon. Man kann sich ja man kann ja das Kesselhaus so ein bisschen modular gestalten, dass man halt vorne, da sitzen alle und hinten kann man ja dann alles umbauen. Das ist ja, man muss ja nicht die 5000 Leute Fassungsvermögen?
3, glaube ich.
Ach, 3000, okay. Ja,
was aber noch gut wäre. Wo wir mal wieder nichts verdienen würden.
Finde ich jetzt schon gut. Ich bin jetzt schon Feuer und Flamme für diese Idee.
Ey, man macht sowas irgendwie so mitten auf dem Tempelhofer Feld. Und dann regnet es alle Technik kaputt.
Genau. Also nicht nur, dass wir kein Geld verdient haben, nein, wir haben auch noch alles verloren, was wir haben.
Aber wäre das nicht auch ein Knaller irgendwie so?
Ja, aber das darf man ja auch nicht so ohne weiteres.
Meinst du?
Natürlich nicht. Du darfst doch keine Verantwortung, weil das gilt denn so, wenn wir Mikrofone benutzen, dann gilt das schon so als Demonstration zum Beispiel.
Und wenn wir ganz laut schreien?
Oh.
Also so eine 3-Stunden-Folge machen, die ganze Zeit schreien?
Also wie viel passen noch mal ins Kessel?
Das Problem ist, glaube ich, weil es kommt ja darauf an, ob man das umsonst macht oder wirklich Eintrittspreise.
Meinst du das wie eine Genehmigung? Nicht nur, weil, wie gesagt, wenn wir da wirklich Aufmerksamkeit erregen und die sehen das als, ja, wie gesagt, können die als Kundgebung, Demonstration oder sowas
machen. Ich meine ja, wir müssen es ja wahrscheinlich mit Eintritt machen, weil,
Geld so,
ich glaube, dann braucht man wirklich ein Sicherheitsding.
Das ist sowieso, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute uns da draußen aufs Maul hauen wollen und nur darauf warten, dass wir irgendwo mal sagen, wo wir live
sind. Oh Gott, alle aus dem Forum. Alle aus dem Rocky Beach Forum.
Aber ich glaube, die paar Fans, die wir wirklich haben, ich glaube, die beschützen uns.
Meinst du, die würden uns beschützen?
Die würden sich dann in der Reihe davor aufstellen.
Warte, ich gucke mir nochmal an, wie die aussehen. Von ein paar habe ich ja Fotos.
Ja, guck mal bitte.
Also, rund. Nee.
Okay.
Nicht so ein Beschützer.
Okay.
Nee.
Okay.
Nee. Wir brauchen Sicherheitsdienst.
Benjamin, ich habe ja geguckt, was du hast dir gerade unsere 3 Bilder angeguckt. Du musst dir bei den Fans gucken, nicht bei
Administratoren. Ach so, ich habe uns angesehen.
Ja.
Warte mal, gucken wir mal den Fans jetzt. Oh Gott.
Noch schlimmer.
Gott. Nee, da müssen wir uns wirklich einen Sicherheitsdienst holen.
Also ich habe auch gerade bei unseren Fans gut reingeguckt und bin mir auch sicher, dass die uns aufs Maul hauen. Also nein, wird echt gefährlich, da brauchen wir glaube ich was Professionelles.
Also Thomas hat uns ja hier Feuerteufel gegeben. Zum Besprechen. Und jetzt meine Frage. Was meinst du jetzt, nachdem du das gehört hast? Warum hat er das diesmal getan?
Weiß ich nicht. Weil ganz ehrlich, ich finde die Folge nicht scheiße genug, um dass er sie uns aussucht.
Ja.
Vielleicht, verrückte Sache, aber vielleicht interessiert ihn einfach mal unser beider Meinung ohne sein Einwirken zu dieser Folge.
Oder hat er uns eine Freude gemacht so ein bisschen, weil er ja das weiß, so Horrorfan. Nee, eigentlich gar nicht.
Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Obwohl ich wirklich ein bisschen Spaß bei der Folge hatte. Aber das kann ich mir, das war aber purer Zufall gewesen.
Also ich kann mir vorstellen, er hat sie uns gegeben, weil er sie nicht mag. Punkt. Also genau. Das ist so.
Damit fangen wir mal an. Ich glaube aber auch, dass es für Thomas immer schwieriger wird, weil er, glaube ich, nicht mehr, seitdem wir gesagt haben, wir fanden Todesflug gar nicht so scheiße, weiß er gar nicht mehr, was finden wir eigentlich noch schlecht.
Ach so, uns hat übrigens ein Hörer geschrieben, dass wir theoretisch die 50. Folge hätten. Und er hat uns aber vorgewarnt, da wir irgendein Interview, glaube ich, oder so hatten, ist es noch nicht offiziell die 50. Folge, falls wir was Großes vorbereitet haben.
Es ist nicht ein bisschen peinlich. Da erinnern uns die Hörer dran, dass wir eigentlich kurz vor einer Jubiläumsausgabe stehen.
Und ich wusste das auch wirklich selber gar nicht.
Ich auch überhaupt nicht. Ich wusste, dass wir irgendwo im 40er-Bereich waren und habe mir sogar schon Gedanken gemacht, dass wir irgendwann mal zur 100. was machen müssen. Aber dass wir jetzt schon die 50. haben und da eigentlich was machen müssten.
Gut, aber
wir gehen einfach in unsere Historie nochmal zurück und werden irgendwie 10 Folgen aussuchen, die wir als Sonderfolgen einfach umbetiteln. Und dann sind wir wieder bei Folge 40.
Wurde ja hier so ähnlich gemacht, übrigens.
Da ist irgendwas schiefgelaufen, habe ich auch gelesen.
Nicht schiefgelaufen. Das war mal eine Sonderfolge. Ja. Ich habe nicht rausgefunden so richtig, warum das eine Sonderfolge war. Also war das zu Halloween vielleicht? Oder ich weiß nicht, warum das ein Sonderband ist.
Ich kann ja mal sagen, was ich dazu ermittelt habe.
Erzähl mal. Lest mal vor den Text, den ich auch gelesen habe.
Ursprünglich handelte es sich bei dem Fall um ein Sonderband. Genau genommen um den ersten der deutschen Serie. Heißt das jetzt erste Sonderband der deutschen Serie oder generell ein erstes? Vor allem Band heißt doch immer, da sind mehrere Geschichten drin. Also Feuer, Teufel und?
Nee, wieso hat ein Band mehrere Geschichten?
Na, weil es ein Band ist. Ha. Ist dem nicht so, nee?
Nee.
Okay, was ist die Definition genau von Band? Was ist der Unterschied zwischen einem Band und einem Buch?
Na, Sonderband halt. Also vielleicht war da ein Band drum.
Okay, jetzt kommt wieder so eine Benjamin-Antwort.
Band und Buch, was ist denn ein Buch hier, Buchband, keine Ahnung.
Ich lese mal weiter. Mit der ersten Version des Buches wurde ein Karton mit vorgestanzter Maske und Gummi verkauft. Da ich mich kurz gewundert habe, warum ein Gummi, aber haben sie gesagt, so konnte man die Maske des Feuerteufels nachbasteln.
Ja, was dachtest du denn, zur Geschlechtsverhütung?
Ja.
Nein, aber es gibt ja, obwohl kommen wir, wenn wir auf die Cover zu sprechen kommen, gleich dazu.
Anstatt des Schriftzuges Alfred Hitchcock trug das Buch den Namen des Autors André Marx. Die Erstauflage war im Gegensatz zu den Namen in Kosmos-Büchern kein Hardcover, sondern ein Taschenbuch. Das Cover, aber warum, steht auch nicht, warum da die Geschichte jetzt unbedingt ein Sonder, vielleicht weil es das erste deutsche, ach keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, ich weiß das wirklich auch nicht. Und was ich aber interessant finde, es war ja ein Softband, steht da.
Ja,
also Softcover. Also
Taschenbuch-Cover.
Genau. Kennst du das noch aus den alten Zeitungen, so wenn du so früher Mickey Mouse-Hefte hattest oder so und da war irgendwie eine Maske bei, dass du denn so die Zeitung, so die letzte Seite zerschneiden musstest?
Ja, das kenne ich noch, genau, die war dann immer, die letzte Seite war dann mit den Bastelutensilien bedruckt und die musstest du dann ausschneiden, war die letzte Seite.
Genau, und da habe ich gehasst, weil dann alles kaputt war. Oder was genauso schlimm ist, jetzt haben sie es, glaube ich, schon verbessert, aber früher, wenn was auf der Zeitung geklebt hat und du das abgerissen hast und
Zeitung
alles,
vorne,
du hast komplettes Cover, alles abgerissen. Ja. Und ich frage mich, wie war die Maske da eingebaut? War die so dazwischen oder war das vielleicht auch, weil das ja ein Softband ist, dass man das Buch zerschneiden musste?
Vielleicht können die Hörer das beantworten. Ich hoffe ja nicht, gerade wenn die sagen Sonderband, werden die ja nicht die Hörer dazu nötigen, da rumzuschnippeln. Aber es kann auch die verkaufsfördernd sein, dass sie sagen, ja, die wahren Fans müssen das also zweimal kaufen. Einmal für sich zum Sammeln und um die Maske zu basteln.
Ja, weil wieso ist es sonst ein Softcover gewesen?
Ja, stimmt. Vielleicht war das wirklich ein Softcover, weil du daraus die Maske schneiden musstest. Das fände ich echt
geil, oder?
Das fände ich echt das Gruselige an dieser ganzen Geschichte.
Ich habe übrigens auch das Buch gelesen davon. Und bei mir steht Alfred Hitchcock und bla bla bla. Mhm. Und ich habe nochmal im Internet geguckt, da steht wirklich André Marx. Und eigentlich ist es auch besser, oder? Wenn da André Marx steht.
Aber er ist ja Autor.
Ja.
Alfred Hitchcock hat ja nichts mehr davon.
Aber wie hat
er das? Ja sowieso nicht mehr.
Ja, aber wie hat er sich durchgesetzt gegen Alfred Hitchcock?
Also. Naja, die umgebracht.
Darum ist er jetzt
deswegen,
tot.
Deswegen. Ja, da kannst du mal meine Trivia-Nachforschung hier loben. Ja, ich habe die ganze Wahrheit zu den drei Fragezeichen hier.
Und André Minninger hat dann gesagt, okay, wenn jetzt Hitchcock eh tot ist und Körting und so, mach deinen Namen, klatsch deinen Namen rauf.
Ja, vielleicht also, kann ich, ob Minninger damals schon diese Entscheidungsgewalt hatte.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aus welchem Jahr ist das? 1999, 2004, 2005? Ich habe ja so viele Daten zu dieser Geschichte. Eigentlich von 1999 bis 2005 ist jedes Jahr dabei. Müssen wir noch rausfinden, wann hier was erschienen ist. Kriegen wir noch hin, ja. Für die Vorbereitung merkt man immer wieder, ist also für diese Fakten ist immer Thomas verantwortlich. Da sind wir wirklich immer ein bisschen am Schwimmen, wenn er nicht da ist, müssen wir tatsächlich zugeben.
Warum?
Hör dir die letzten 3 Minuten nochmal an. Europa nahm übrigens keinerlei Rücksicht auf diese Sonderversion. Die haben wirklich ganz normal diese Geschichte produziert als ganz normale Reihe und ist, glaube ich, erschienen.
Nein, nur das Hörspiel.
Als Hörspiel Nummer 90.
Genau. Und das Lustige ist, ja, das Lustige ist aber, der Sonderband war ganz lange ein Sonderband. Aha. Und irgendwann, oh, jetzt aus dem Gedächtnis, ja. 2004, glaube ich, haben sie das Buch eingegliedert auf einmal als Reihenfolge, Buchreihenfolge.
Ja, ich habe hier
das. Guck mal nach, 2004, stimmt das?
Steht doch irgendwas, 1990. Kosmos nahm das Buch 2005 in die normale Vollzählung auf und platzierte es an Nummer 113. Es ist jedoch unlogischerweise von Fällen aus dem Jahre 2004 umgeben. So kam es zu weiteren Diskrepanzen in der Folgenzählung von Europa und Kosmos.
Da frage ich mich aber auch, warum die das gemacht haben, denn eigentlich ist es ja total unspektakulär, weil die Bücher ja gar keine Zahlen drauf haben.
Ja.
Warum mussten die das also offiziell in irgendeiner Liste denn? Dann
verstehe ich auch nicht.
Verstehe ich nicht. Warte mal, ich mach mal das Bild von André Marx groß, weil ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite. Oh,
siehst du, wie er aussieht?
Ja.
Oh, ich komme mal rüber.
Hast du jetzt schon mal gesehen?
Nee.
Ich probiere ihn mal zu fragen. Guck mal, so, er lächelt mich gerade an.
Oh, der ist total jung.
Ja, das ist das Wikipedia-Bild.
Der sieht aus wie Clouseau.
Ein bisschen schon, oder? Ja. Warte mal, singt er auch? Mhm. Chicago? Nee. Ich frage ihn jetzt einfach mal.
Also du fragst jetzt das Bild?
Ja.
Okay, dann frag mal.
Also André Marx, warum wurde das nachträglich nochmal eingegliedert, das Buch? Ich weiß, es müssen eigentlich Heike Diene, ich kann den Namen einfach nicht ausschauen, Körting und André Minninger beantworten, aber vielleicht kannst du uns ja auch die Antwort geben. Klappt nicht.
Ich finde aber so lustig, wie er da einfach weiter lächelt. Das Bild passt gerade so.
Ja,
so, ja, aber wirklich, ja. Mit der Antwort kannst du, glaube ich, jetzt gerade nicht. Nee, also das hat jetzt nicht geklappt.
Nee, da war ich wieder klein.
Das ist auch nicht vorbereitet gewesen, glaube ich.
Ja. Aber man kann das ja mal probieren.
Ja.
Hat nicht geklappt.
Aufstehen hat sich auch nicht gelohnt.
Man könnte jetzt Thomas fragen.
Nee.
Nee.
Den werden wir heute an seinem Geburtstag nicht weiter beleidigen.
Gut.
Wollen wir eigentlich die Illusion heute schaffen, dass heute wirklich sein Geburtstag ist? Oder es wird doch an seinem Geburtstag veröffentlicht, ne? Die Folge hier.
Das wird an seinem Geburtstag. Er hatte schon Geburtstag.
Oh Gott, habe ich ihm gratuliert. Wann hatte er Geburtstag? Nee, ohne Witz, wann hatte er Geburtstag? Wann hatte er Geburtstag, Benjamin?
Am 5.7.
Oh Gott, ich muss kurz gucken. Ich glaube, ich habe ihm nicht gratuliert.
Okay, pass auf. Olli, um dich zu retten, ja. Wir sagen, wir haben es am 5.7. hier aufgenommen.
Okay. Sehr gut, sehr gut. Und wir haben heute den 5.7. und ich rufe gleich Thomas an.
Okay.
Das ist eine verdammt gute Idee. nochmal gut gegangen.
Nochmal, siehst du, nochmal gerettet.
Nochmal gerettet, Mensch.
Und das ist nicht geschauspielert, Olli hat es wirklich vergessen.
Ja, wirklich. Oh, weia.
Ja.
Ich mache das jetzt einfach mal schnell mit meinem Handy und mache mal auf Lautsprecher, weil das kriegen wir ja mit dem. Ja,
ich weiß gar nicht, wie spät es da ist. Er ist ja in Los Angeles. Ist es früher oder später?
Los Angeles ist 6 Stunden
früher oder später?
Später.
Also nee, 6 Stunden. Früher, oder? Ja.
Dann haben wir es jetzt 10.23 Uhr.
Thomas, da wird er ja wohl wach sein, oder?
Lustig ist, ab der europäischen Grenze muss er die Gebühren bezahlen.
Nee, Ach so, ist ja nicht Europa. Keine Ahnung, wie das da ist.
Ich glaube, ich bin sogar noch mit dem, ich mache mal einen Testanruf bei mir zu Hause kurz. Ich glaube, ich bin sogar noch mit dem.
Oh, mal gucken, wer rangeht.
Wenn jemand rangeht, wäre ich echt überrascht.
André Marx, hallo?
Minninger, sei doch mal ruhig, ich habe Olli dran. Beide da.
Beide da, ja. Kannst du dir vorstellen, dass André Minninger hier in dieser Wohnung saß?
Nee, so wie so heute aussieht, sowieso nicht.
Nee, wirklich.
So, also das, ich versuche trotzdem mal zu verbinden.
Probier mal.
Ja. Ich muss auch ein bisschen abklopfen, ob Thomas sauer ist deswegen. Weil ich habe zu dem
bestimmt auch nicht. Thomas ist völlig neutral, wenn man sowas vergisst.
Wirklich?
Nein.
Ach so, das war ein schlechtes. Ja. Ich rufe jemand an, bist du das?
Ich ruf dich nicht an.
Okay, der ist jetzt einfach in der Aufnahme, egal wer das ist.
Oh Gott.
Moment. Na, hallo?
Ja, ich bin's.
Ja, hallo, mein Vater. Ja, was kann ich für dich tun?
Ja, Ja, du hattest mich versucht gerade anzurufen.
Ach so, also, nee, da hab ich mich vertippt, Entschuldigung.
Nee, aber gut, dass du dran bist.
Wenn du wüsstest, aber erzähl, ja?
Ja, du, pass auf, nur eine Überweisung habe ich dir geschickt.
Ja, das habe ich gesehen. Brauchst du jetzt gut. Nicht weiter darauf eingehen, das habe ich gesehen, kümmere ich mich drum.
Gut, alles klar. Und einmal hier Postkasten
ja. Lernen
und dann ist gut.
Alles klar, schönen Urlaub.
Gut. Ja, schöne Tage noch.
Ja, auch so, tschüss.
Ja, ciao.
Okay, das hat mein Vater kennengelernt. ich wollte aber Thomas.
Hallo?
Hallo Thomas!
Hey!
Hey! Du bist jetzt hier in unserer Podcast-Aufnahme zu deinem Geburtstag natürlich. Und heute ist ja dein Geburtstag, ja. Darauf von mir allerherzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag. Ja.
Ja, ich sag mal so, laut dem Arzt, ihr kennt es ja, dass die Ärzte immer so Entbindungstermine geben. Ja, ne? Ungefähr.
Ja.
Und das war bei mir der 10. Juli.
Der 10. Juli?
Ja.
Okay. Aber heute ist der 5. Juli.
Ja, ich glaube schon.
Sehr gut. Bin ich also nicht zu spät mit meinen Glückwünschen?
Na, niemals, Olli. Du bist ja immer pünktlich, wenn ich Geburtstag habe. Ja?
Siehste, Deswegen, ich hab gesagt, das ist alles gut.
Ich dachte, ich muss auf glühenden Kohlen sitzen, aber nein, du hast dran gedacht.
Genau.
Wie ein echter Freund. Wie gesagt,
herzlichen Glückwunsch. Ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich so spät anrufe, weil wir haben es ja schon bei uns 16.27 Uhr. Wie spät ist es bei dir? Weil du bist ja mal wieder in Los Angeles.
Bald.
Nein? Wo bist du denn?
Ich bin eine Stunde früher als ihr gerade.
Dann bist du in England oder so.
Ja, ich bin gerade im Tower von London, das ist kein Witz.
Wirklich, du bist gerade im, ich rufe dich gerade im London Tower an.
Ja, ich bin gerade im Tower of London, wirklich.
Was siehst du denn gerade? Zeichne doch mal ein akustisches Bild.
Also, wenn ich jetzt gerade ausgucke, ich sitze gerade auf einer Bank, es ist extrem warm und ich gucke gerade wirklich auf die Tower Bridge. Die steht vor mir.
Bei dir ist nach links es extrem gucke, warm? In London, hier ist es so ein bisschen verregnet und bei dir ist es warm, verkehrte Welt.
Ja, also hier sind so 22 Grad oder so.
Wir sind ja schon den dritten Tag jetzt hier und wirklich traumhaftes Wetter. Also ich glaube, dieser Schwachsinn, den alle erzählen, 360 Tage im Jahr regnet in London, glaube ich, kein Wort, wirklich. Es ist hier Hochsommer.
Weil wenn
das ist
du jetzt
die größte Lüge.
Wenn du jetzt den dritten Tag da bist, dann bleiben ja trotzdem noch 362 Tage für Regen übrig. Also kannst du es jetzt nicht unbedingt widerlegen.
Das kann sein, dass ich Glück gehabt habe, dass ich genau diese 5 Tage im Jahr, wo die Sonne scheint, erwischt habe.
Ja.
So. Ja, ich glaube dir alles, Olli, weißt du? Ich glaube auch, dass ich heute Geburtstag habe, wenn du das sagst.
Ja, da hast du also, hallo, mach mal die Illusion jetzt hier nicht kaputt, ja?
Wenn ich nach links gucke, da ist die Schlange für die Kronjuwelen. Und ich weiß nicht, ob ich Lust habe, bei der Hitze mich da anzustellen.
Hätte ich keine Lust, so einen blöden Diamanten mir anzugucken. Ich kann sie mitnehmen, aber so lohnt es für mich nicht.
Stell dir vor, jetzt ist die Vorstellung, ich stelle mich jetzt eine Stunde an, um die Kronjuwelen zu sehen und dann ist das Büro von Kommissar Reynolds.
Du meinst die Stelle, die zentrale Stelle, von der er alles überwacht und leitet?
Genau, und da präsentiert er seine Kronjuwelen.
Dafür würde ich mich anstellen.
Olli, ich habe eine Frage. Mhm. Ich finde es gerade total erfrischend, mit dir zu telefonieren. Oh. Da ich aber Bamin überhaupt nicht höre, nehme ich meine, er hat keine Kopfhörer.
Richtig, er hat keine Kopfhörer.
Ich probiere mal.
Verstehst du ihn ein bisschen?
Fast gar nicht. Aber
Ja. Soll ich ihm was ausrichten? Soll ich ihm was für dich fragen?
Ja, ich habe ihm ein schönes Geschenk im Harrods geholt.
Thomas war im Harrods und hat für dich ein schönes Geschenk geholt.
Im Harrods?
Im Harrods.
Ja, im Harrods.
Was ist das eigentlich? Thomas hat, Benjamin hat Harrods gesagt, also das Harald. Ja. Er war im Harald.
Ja, also Olli, damit ich dir jetzt diese Blamage erspare, hier zu schneiden, weil ich weiß, ihr wollt es so schnell wie möglich hochladen, ohne zu schneiden. Mhm. Ja, jetzt wieder die Aufforderung an dich, nicht sagen, wo ich arbeite. Ja.
Natürlich nicht.
Aber ja, es ist, also das Harris ist ungefähr 5 oder 6 Mal so groß wie das Haus, wo ich arbeite.
Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, wer von den Stammhörern jetzt noch nicht weiß, wo du arbeitest, weiß ich auch nicht mehr.
Okay. Wie war denn die Feuerteufelbesprechung? Habt ihr Spaß gehabt?
Naja, wir haben noch Spaß, wir haben sie noch vor uns.
Ach so!
Wir sind immer noch in der Pre-Show.
Ist ja lustig, weil normalerweise rufst du jetzt an, wenn ihr endlich durch seid. Das erklärt auch die gute Laune. Wobei, das verstehe ich. Eigentlich müsst ihr die gute Laune haben, wenn ihr
wärt. Nein, pass auf.
Vorbei wäre.
Der Anruf kam jetzt wirklich ganz spontan, weil, Benjamin, ich habe Benjamin gefragt, Mensch, lade ich diese Folge eigentlich genau zu Thomas' Geburtstag hoch? Und dann meinte Benjamin, Mensch, Olli, Thomas hat doch heute Geburtstag. Und dann meinte ich, verdammt, ich habe ihn noch gar nicht angerufen. Und deswegen habe ich das jetzt direkt schnell gemacht.
Sind wir eigentlich der größte Lügen-Podcast, oder?
Weiß ich nicht. Wollen wir es werden?
Nee, aber ich möchte nur schon zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diese Folge extra ausgesucht.
Bevor du weitersprichst, wir haben uns gerade nämlich gefragt, warum hat sich Thomas diese Folge hier ausgesucht? Weil wir finden die jetzt nicht so scheiße, dass Thomas sagt...
Das weißt du noch gar nicht.
Stimmt, weiß ich ja noch gar nicht. Also ich persönlich für meine kann schon mal vorweg sagen, ich finde sie nicht so scheiße. Und jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt, warum diese Folge?
Ganz einfach, weil ich kann euch ja nicht immer nur Scheißfolgen geben. Mhm. Ich muss euch auch was geben, womit ihr arbeiten könnt.
Ja, weißt du? Ja. Ich wusste nicht, dass du diese, also mich wundert, dass du diese Einstellung hast. Und mich wundert, du hast also das nicht so gesehen, dass wir mit den anderen Folgen gearbeitet haben? Oder wie soll ich das verstehen?
Naja, das, ich hätte euch auch eine richtig langweilige Folge geben können. Mhm. Aber die, wenn heute schon eine Eulamin-Folge ansteht, da muss ja Potenzial sein. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt bei Patreon hat ein Hörer geschrieben, ich habe bei Patrick so eine Frage gemacht, welche war denn die Lieblingsfolge von Zentrale von euch?
Ja, weißt du?
Ja. Da hat einer geschrieben, die Pokerhölle war das Beste, was er jemals von uns gehört hat. Ja. Und lustigerweise war diese Frage mit dem Gewinnspiel verbucht. Also das,
der hat erstmal verloren bei dir.
Derjenige ist raus, weil das ist eine Folge, bei der ich nicht dabei bin. Der kann leider nicht mehr gewinnen.
Ja. Kann ich verstehen. Aber so sind nun mal die Teilnahmebedingungen, ne?
Ja klar, da muss eine Folge sein, der ich dabei bin. Ich freue mich ja, dass er die Pokerhölle besprochen gut fand, aber leider Thema verfehlt. Ja.
Und ich glaube, Thomas, um jetzt dir wieder ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, ich glaube, er wusste, dass er sich damit disqualifiziert, hat aber gesagt, das ist es mir wert, trotzdem zu sagen, dass diese Folge meine Lieblingsfolge ist.
Ja, das Witzige ist, nach der Aussage von mir, ist er doch disqualifiziert weiter als Patreon-Spender, weil er sauer ist und sagt, den Schwein spende ich nicht mehr.
Thomas kostet uns nur Geld, Benjamin, merke ich gerade. Egal, müssen wir gleich off-air mal drüber reden.
Na, irgendwie muss doch diese Reise nach Los Angeles und London bezahlt worden sein.
Wollen wir Thomas noch kurz glänzen lassen?
Jetzt bin ich gespannt. Benjamin möchte dich, du hörst ihn ja, ne?
Ja.
Thomas? Ich höre Benjamin sehr gut.
Ja, genau. Ja. Okay, Thomas, ich möchte dich jetzt glänzen lassen, weil wir haben zwei Fragen, die konnten wir nicht klären. Und zwar, man konnte ja, also das erste Band war ja ein Softcover, wo André Marx stand und nicht Alfred Hitchcock. Wie war die Maske da befestigt? War das eine Extraseite im Buch oder musste man das Cover zerschneiden?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme mal an, wenn ich mich jetzt nicht irre, war das, glaube ich, so extra, wie so in so einer Folie. So wie wenn du dir früher eine Mickey Maus gekauft hast und es war in so einer Folie, weil da so ein großes Extra drin war, was man nicht festkleben konnte oder so. Ja, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch schon mal gegoogelt, aber ich finde nichts.
Weißt du, wie das funktioniert, wenn jemand einen anderen glänzen lassen möchte?
Indem man es richtig beantwortet. Ja, aber ich bin wenigstens ehrlich.
Achso, wenn er ihn
nicht hört.
Thomas hat keine Ahnung. Er glaubt, es ist so ähnlich wie ein großes Gimmick von der Mickey Maus, halt in so einer Folie, aber nicht festgeklebt. Richtig, Thomas? Wenn denn nicht festgeklebt.
Genau.
Nee, nicht festgeklebt, genau, aber er weiß es halt nicht.
Oh, okay.
Olli, eine Frage.
Warte mal,
ganz kurz. Wenn Benjamin diese Frage stellt, dann gib ihm doch kurz die Kopfhörer.
Das kann ich tatsächlich machen, Benjamin. Ich gebe dir mal die Kopfhörer.
Okay, ich gebe
mal, weil du stellst ja die Frage.
Pass mal auf,
dann kommt wahrscheinlich hier sehr professionell hier alles.
Hallo, Thomas.
So, endlich, Benjamin, sind wir jetzt endlich unter uns.
Jetzt ist der Widerling auch rüber zu meiner Seite gekommen. Du hättest doch drüben sitzen bleiben
können. Achso, das hätten wir auch gleich machen können. Guck mal, jetzt kannst du ja mithören.
Ah, ja. Toll.
Also, Thomas, folgendes noch. Die 2005 wurde ja das Buch eingegliedert in die offizielle, ins Kanon.
Richtig.
Ja, jetzt meine Frage. Warum hat man das gemacht, wenn die Bücher doch eh keine Nummerierung haben?
Ja, das ist alles sehr kompliziert, weil wir wissen ja auch aus dem Interview mit Kari Erlhoff, dass ja der Kosmos Verlag bewusst auf eine Nummerierung verzichtet, dass man alle Bücher wirklich durcheinander lesen kann, weil jedes Buch für sich unabhängig stehen soll. Größter Schwachsinn, wenn Folge 200 plötzlich gesagt wird, ja, hier ist Guss aus Feuriges Auge, dann kann ich ja nicht sagen, ja, das lese ich danach, weil jedes Buch ist ja unabhängig für sich.
Ja, aber ich habe jetzt gelesen, dass das Buch wurde eingegliedert und es gibt überhaupt keinen Sinn, weil die Fälle da 2004 irgendwie so ein bisschen da, weiß ich nicht, zusammenhängen oder keine Ahnung. Warum hat man das gemacht und das nicht als Sonderband gelassen?
Ja, das ist eh, weil dieses scheiß Buch, der Feuerteufel, hat ja auch die ganze Hörspielreihenfolge durcheinander gebracht. Ja, genau, deswegen mussten die auch die Reihenfolge ändern, weil wenn sie bei der Reihenfolge geblieben wäre, wäre Toteninsel Folge 100, die wäre dann Folge 102 geworden, deswegen mussten die da tauschen und so.
Okay.
Ja.
Und dann meine
alles so Sachen.
Denn meine letzte Frage.
Ja.
Und zwar, Engels hat ja damals mit Marx zusammen das Manifest geschrieben.
Ja,
wenn das
ich Buch, zum ersten Mal.
Ja, wenn das Buch aber, wann kam das raus, 99?
Ja, ich glaube ja.
Wie alt war denn André Marx da schon? Ich habe probiert, vorhin mit seinem Foto zu sprechen. Ich habe auf das Wikipedia-Bild geklickt und er hat nicht geantwortet. Und da sieht er eigentlich relativ jung aus.
Ich glaube, der ist Baujahr 79 oder 80. Der ist gar nicht so viel älter als wir.
Deswegen, das ergibt gar keinen Sinn.
Dann ist er so alt wie mein Bruder.
Ja, ich bin tot Bruder geworden. Ich bin ja, gut. Qualitätsgags.
Und das geht ja noch 2 Stunden weiter.
Ja, ich freue mich wirklich. Ja, wirklich. Danke.
Was wir dir sagen können, wir haben eine riesen Überraschung. Das bauen wir
an. Oh ja.
Also du musst den Podcast, auch wenn du so merkst, nach 20 Minuten, oh Gott, ist der schlecht.
Obwohl, das ist genau, ja. Genau da, wo wir ihn jetzt anrufen.
Musst du bitte bis zum Schluss hören, weil da kommt unsere großartige Überraschung für dich.
Da kommt so ein Timer, der alle 10 Minuten anspringt?
Nein. Nein, das trauen wir uns nicht mehr einzubauen, sind wir ganz ehrlich.
Die Beleidigung, die danach kam, war sitzt doch sehr tief.
Nein, was anderes Großartiges.
Okay, also großartiger Spaß ist das Motto des Tages, das freut mich sehr.
Genau.
Dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, dass ich euch eine gute Folge ausgesucht habe. Wie gesagt, ich wollte euch auch mal eine Folge geben. Da ich habe die ja auch jetzt gehört, mal wieder. Jetzt vor ein paar Tagen, um mir selber wieder ein Bild zu machen. Und ich glaube, es ist eine gute Damien und Olli-Folge.
Was ich sagen kann, ich habe das Buch gelesen, weil ich will jetzt noch nicht vorgreifen. Und das Buch hat auf alle Fälle eine andere Atmosphäre.
Das glaube ich, ja. Ich kann ja schon mal eine Schätzung abgeben. Das ist jetzt blöd mit dem Aufschreiben. Ich sage, ohne das Buch zu kennen, du gibst dem Hörspiel 7 Punkte. Und Olli ist ja immer ein bisschen schwieriger, der kann entweder richtig schlecht sein oder, also seine Performance meine ich jetzt nicht, sondern die Einschätzung.
Gags, Gag fand ich super.
Ja, ich schätze, oh Gott, doch, Olli gibt auch eine 7. Ich glaube, dass er das, erstens spielt die an Halloween die Folge, das, da ist er immer mit zu begeistern und ich glaube, dass er das Setting ganz erfrischend findet, es ist eine Trash-Folge, deswegen sage ich, Olli gibt auch eine 7.
Und das Gute ist, Thomas, nach dem beleidigenden Gag gerade von dir, gebe ich jetzt einfach eine andere Zahl am Ende, nur damit du nicht recht hast.
Ja, das weiß ich, aber du kannst ja so machen, einmal Thomas nicht recht geben, hier ist meine Wertung,
dann wird es
genau.
Obwohl man ja sagen muss, bis auf die Flammenwerfer zum Schluss ist die Folge gar nicht so trashig.
Deswegen, ja, jedenfalls, ich freue mich so sehr auf eure Folgenbesprechung. Ich werde jetzt hier im Tor von London in die Folterkammer gehen.
Dann wünsche ich dir viel Spaß. Gehst du auch nochmal auf so eine große Wasserrutsche irgendwie?
Achso, war ich auch. Damien, wir müssen unbedingt eine Rotz-und-Wasser-Folge machen, Urlaub. Es wird wahrscheinlich wieder nur 80% ich erzählen, aber ist mir auch egal.
Nur, ich kann doch, ich war jetzt einmal weg in Italien, was meinst du, was ich da erzählen kann?
Eben, endlich kannst du auch mal was erzählen. Dann kannst du auch mal erzählen, wie der Flug war, ob dein Trommelfell geplatzt ist.
Das kann ich alles erzählen.
Und ich bin zum ersten Mal so eine Wasserrutsche gefahren, wo man auf so einer Falltür steht.
Auf einer Falltür steht man da?
Oh, ja, das habe ich schon mal gesehen im Video.
Ja, da stellst du dich in so eine Kammer, das ist wie so eine Exekution, und du stehst so schräg drin, an die Wand gelehnt, und dann drückt die auf den Knopf und dann gehst du die Falltür auf und dann fällst du in das Rutschloch und beschleunigst auf 1000 Kilometer.
Du bist ja nun so ein kleiner, warte mal, du hast ja häufig schnell Angst bei bestimmten Sachen. Wie war das bei der Falltür?
Super, ich fand das richtig cool. Ich habe mich da richtig drauf gefreut.
Und auch keine Angst vorher, wenn du da drinnen stehst so und dann gleich passiert?
Ja, mehr so Aufregung. So Aufregung und also jetzt nicht wirklich Todesangst, sondern eher so, oh Gott, gleich passiert's und man kann es nicht verhindern. Weil dann kommt sogar in dem Ding so ein Countdown. Ja, das war cool. Dass du genau weißt, wann du.
Okay, das zeigt schon Spannung. Finde ich richtig cool.
Ja. Wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Wir müssen mal in die Galaxy Therme in Erding, das ist in Bayern. Da gibt es Europas größten Rutschpark, über 20 Rutschen. Da gibt es auch so eine falsche Rutsche mit Looping. Wirklich, da müssen wir mal hin. Das müssen wir uns mal von dem Patreon-Geld gönnen, finde ich.
Warum gönne ich das nicht? Warum wurde da noch nie was Werbung gemacht in der Zeitung?
Keine Ahnung, aber gib mal bei YouTube ein Tube Ride, so heißt der Kanal, also Tube Riedes in dein Deutsch. Die 10 besten Wasserrutschen Deutschlands. Ja.
Gut. Besser als das Blub?
Ja, ich sag mal so, in dem Video von Tube Ride, da sagt der Typ, da die eine Rutsche ist so schlimm, man wird so ordentlich durchgeprügelt durch die Rutsche. Im Blub wurde man auch ordentlich durchgeprügelt, aber nicht von den Rutschen. Nicht nur die Mitarbeiter. Ja. Leute aus Berlin wissen, wovon wir reden, Berlin,
ja.
Oder?
Oh ja.
Gut, ich muss jetzt weiter. Also ja, danke für einen Anruf. Ja, ist ja gut. Ja. Ich dachte, wir man einen kleinen Smalltalk
halten. Ja, schön, nach so langer Zeit. Ich freue mich sogar richtig.
Ja, ich habe doch wirklich Glück, weil ich habe hier so schlecht WLAN hier im Tower. Ohne Witz, das ist das erste Mal, dass ich hier vier Balken habe, wo ich gerade sitze.
Ja, obwohl wir gar nicht über WLAN das gesagt, machen.
Wir haben Glück.
Ja, wir rufen gar nicht über WLAN an.
Ja, ich bin aber im WLAN, weil ich habe hier kein Handyempfang.
Aber WLAN ergibt gar keinen Sinn. Weil
Wieso? Wir reden doch gerade über WhatsApp, oder?
Nee.
Hast du über WhatsApp angerufen?
Ich glaube nicht, ist das WhatsApp.
Ach so, na, Olli hat angerufen, also ich hoffe, er muss jetzt die ganzen Kosten zahlen.
Wir legen mal lieber schnell auf.
Ja, nee, war schön gewesen. Also, tschüss. Ja, danke, tschüss.
Ja, Mensch.
Boah.
Puh, habe ich ihm doch noch gratuliert heute an seinem Geburtstag, nicht zu spät.
Aber der war gut drauf,
ja,
oder?
Natürlich, der ist im Urlaub, ja, hallo? Sitzt nicht wie wir hier in einer stinkenden Kammer und nehmen hier was auf. So, wir haben noch nicht mal angefangen, muss ich mich auch mal daran erinnern. Kopfhörer andersrum aufsetzen kurz. So, haben wir denn eigentlich alles vollgeplänkelt? Ja, kommen wir doch mal ganz kurz zu den Sprechern.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Diesmal ist tatsächlich keiner dabei, fast keiner dabei, der uns was sagt. Also natürlich von den Stammsprechern abgesehen. Wir haben hier Aaron Moore, ja, gesprochen von Reed Rhines. Ja, zu dem sage ich gleich was. Benjamin, sagt dir der Sprecher was?
Nein, außer, dass es sich völlig wie so ein Pseudonym anhört.
Ein bisschen ja, aber ich kann dir gleich sagen, dass es kein Pseudonym ist.
Gut.
So Roxanne,
Regina Hamster.
Regina Hamster, ja danke, dass du den Witz gemacht hast. Till Demtröder, sagt mir alles nichts. Also von den Sprechern her wirklich nichts dabei. Außer Reed Rhines. Reed Rhines ist nämlich der Stammsprecher von Don Johnson.
Don Johnson.
Ja, hier Miami Vice. Nie gesehen den ganzen Mist. Ich habe keinen einzigen Film mit Don Johnson gesehen, außer einen Quentin Tarantino-Film. Und zwar, er spielt da in Django mit. Und daher kam mir diese Stimme. Der spielt eine wirklich sehr schöne Rolle. Eine sehr ironisch angehauchte Rolle. Und daher ist mir die Stimme gleich bekannt vorgekommen und positiv aufgestoßen.
Also die Stimme kam mir auch bekannt vor, ja, aber ich konnte sie nicht zuordnen. Das ist schon so eine typische, coole...
Die so in jedem zweiten Film, ja, genau, zu hören, das kann man sagen. Vollkommen richtig. Wie gesagt, Don Johnson, Stammsprecher, hat er auch sehr, 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 sehr viele Filme mit synchronisiert.
Wer?
Reed Rhines.
Achso, bei dem bist du noch.
Ja. Ja. Bei wem bist du denn? Zu wem möchtest
ich du? Ich war hier, bei sagen? Till war ich schon.
Na, dann sag du doch was zu Till Demtröder.
Till Demtröder,
ja?
Der hat Bruce Black gesprochen.
Ja.
Und weiß ich nicht, wer es ist.
Gut, dann haben wir die.
Weißt du das?
Nein, ich wollte nur was.
Du bist doch sonst immer so, dass du über die Sprecher
und. Ja, ich habe zu dem nichts gefunden. Ich wollte wirklich nur was über Reed Rhines sagen, weil da weil er halt in einem Quentin Tarantino-Film mitgesprochen hat.
Mhm.
Weil er da Don Johnson spricht.
Wir haben hier wieder den.
Der da mitspielt.
Wir haben hier den Sprecher, hier. Hilf mir, der Sprecher, wie heißt er denn? Der hier die Zwischentexte macht.
Matthias Fuchs.
Matthias Fuchs heißt ja, er.
Genau.
Wie fandest du den?
Also nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er nicht meinem Geschmack entspricht. Ich mag ihn nicht so, weil er ist mir zu ruhig. Zu emotionslos. Also emotionslos möchte ich gar nicht sagen. Er hat zwar was Geheimnisvolles an seiner Stimme, aber ich finde, ich höre den nicht so gerne, sagen wir mal so.
Also, ja, haben wir, glaube ich, schon auch ein paar Mal besprochen, aber das ist so monoton. So,
ja, genau.
So, monoton. Immer gleich so.
Aber man muss sagen, man muss ihm doch ein bisschen was zusprechen. So ein bisschen was Geheimnisvolles hat das irgendwie.
Er passt zu dieser Folge zum Beispiel. Ja. Zu dieser Folge passt er, weil die ja so ein bisschen Gruselatmosphäre bringen soll. Aber er passt jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch bei 3 Fragezeichen so ein bisschen alberne, fröhliche Folgen, da passt die Stimme überhaupt nicht. Ja. Da passt die nicht.
Weil er dann halt auch so spricht.
Ja, da spricht er auch so. Ja. Vielleicht hätte man ihn da doller aufziehen müssen. Ja, guter Witz, oder? Ja, ist wirklich
gut. So. Du Fuchs?
Ja, ja. Da ist schon fuchsmäßig drauf.
Das Cover.
Ja, das Cover.
Da gibt es zwei.
Ja, und das hast du recherchiert. Warum?
Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat wirklich was mit der Maske zu tun. Beim Softcover ist so dieses große, der große Kopf so frontal. Mhm. Hast du das gesehen?
Nee.
Das ist, glaube ich, auch bei der Hörspielfassung.
Genau, also genau, die Hörspielfassung, da habe ich das Cover gesehen. Das ist wirklich dieses frontal, einfach diese brennende, nicht brennende Maske. Die Maske ist ja so, ja, mit Flammen und so. Und hier auf der Buchversion ist es mehr, also weniger eine Maske, mehr wie das Gesicht halt, was wirklich brennt, würde ich sagen. Ne?
Aber halt nicht vom Softcover, sondern das ist das Nachträgliche für den, für das,
für den Bastelkram?
Für den, nein, also das Bastelkram
war ja ein Softcover,
ist genau. Die Maske, genau. Ja, ja, genau. Und das Hardcover-Buch hat dieses Cover, was du da siehst, dieses, ja, ja, von der Seite so ein bisschen. Und das ist das erste, Gott, hoffentlich habe ich mich richtig informiert, das erste Cover von Silvia, Gott, wie heißt sie denn? Silvia
Christoph.
Christoph. Ich, genau, wollte mal Christel sagen. Silvia Christoph.
Wollte dir noch ein bisschen Zeit geben, vielleicht fällt dir der Name.
Ja, danke schön. Als ob du das gleich wusstest. Nee, Silvia Christoph, habe ich schon mal gesagt, ich mag eigentlich ihre Cover. Ich weiß nicht, warum die so teilweise niedergemacht wird. Ich finde, sie hat eigentlich den Stil gut übernommen. Mit ein paar eigenen Akzenten.
Ja, ich finde jetzt, um mal bei dem Cover kurz zu bleiben, finde das Cover jetzt nicht super, aber auch nicht schlecht. Ist halt ein normaler Cover, passt zur Folge. Ja.
Aber es passt doch auch zu Algar Rasch so ein bisschen. Also ich finde jetzt nicht, dass man so denkt, nee, boah, krasser Stilbruch, boah.
Nee, das absolut nicht. Also
ich finde, das hat die eigentlich gut gemacht, trotzdem ihre eigene Note rein.
Ja, ja.
Also sie hat ja so ein bisschen, wenn du mal so guckst auf den neueren Büchern, ist ja immer so ein leichter 3D-Effekt. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So mit den Farben, so oft so das Grünliche, so mit Hintergrund, Vordergrund, wird da so ein bisschen gespielt.
Ja.
Also ich mag die Cover von ihr.
Also ich finde jetzt auch, genauso wie bei Aiga Rush, finde ich manche gut, manche nicht so gut. Das finde ich so mittelmäßig, so normal, kann man machen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, wow, da ist so viel Geheimnisvolles drin. Man sieht halt die Maske. Und wenn ich so lese, der Feuerteufel in die Maske lese, ist ja für mich eigentlich auch schon fast alles klar.
Ja. Meinst du, vom Cover her, haben wir ja die letzten Folgen auch mal so gemacht, wärst du enttäuscht gewesen nach der Auflösung? So. Also du siehst jetzt so das Cover, oder hast du eine andere Vorstellung als das, was in der Folge vorkommt?
Wenn ich die drei Fragezeichen kenne, und ich kenne sie ja, also gehen wir mal davon aus, ich kenne sie und kaufe mir den Feuerteufel, sind meine Erwartungen komplett erfüllt.
Aber wenn du jetzt Fußballgangster hast, da siehst du jetzt so Fußballspieler drauf.
Ja, Fußballgangster ist aber auch eine Folge, die ich generell nicht gekauft hätte so.
Ja.
Ja, die habe ich ja geschenkt bekommen damals.
Weil du weißt, es geht um Fußball.
Weil und ich Fußball langweilig, ja, finde.
Und hier siehst du den Feuerteufel und vielleicht hättest du ja jetzt gedacht, es geht nicht um Gangster.
Es geht nicht um Fußball, hätte ich als erstes
ja,
gedacht.
Okay, ja, okay, okay.
Ja. Ja. Und die hätte ich tatsächlich, kann sein, dass ich sie gekauft hätte, wenn sie mir über den Weg gelaufen
wäre. Ja, aber die Frage ist ja, also, nee, hast du ja schon gesagt, du wärst nicht enttäuscht gewesen.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hätte mich, kommen wir gleich ja bei der Folgenbesprechung, ja, genauer dazu, dass ich sowas jetzt gar nicht so scheiße finde oder so denke als Hörer, oh mein Gott, sondern sowas nehme ich dann einfach so hin. Ja.
Also so ein bisschen schade finde ich, es ist ja ein Sonderband, wir wissen immer noch nicht, Thomas war uns heute mal keine Hilfe, so richtig, warum das ein Sonderband
eigentlich,
haben wir auch gar nicht gefragt, aber die anderen Sachen konnte er auch nicht richtig beantworten. Mir fehlt da so ein bisschen der Halloween-Aspekt.
Warum?
Weil das in der Folge nur um Halloween geht.
Naja, es wird halt, das ist diese, die eine Nacht, in der das natürlich passiert, geht um Halloween, finde ich jetzt, findest du im Cover jetzt, dass der Aspekt jetzt fehlt?
Mir fehlt so ein bisschen so das, es geht ja da auch um einen Kult. Fehlt mir da so ein bisschen.
Nee, mir nicht.
Gut.
Aber das, haben wir das geklärt? Weil ich weiß nicht, ja, ist halt die Nacht, in der das alles passiert. Und man sieht ja eine Maske. Was trägt man Halloween? Masken.
Naja.
Also schon, sind wir schon dabei.
Trägt man wirklich Masken? Ja, kleiner Scherz.
Das war schon ein großer Scherz.
Großartiger Spaß.
Großartiger Humorspaß.
Ja.
Gut, Benjamin, ja. Klappentext, deine Aufgabe.
Klappentext, ja, ja, hast du den denn?
Hast du den nicht? Ich kann ihn dir rüberreichen. Ja.
Dankeschön.
Aber gerne.
Der Klappentext.
Auf der Suche nach einer passenden Maske für eine Halloween-Party trifft Peter auf Roxanne, die sich dann mit einem Mann unterhielt, der sich später als Aaron Moore bekannt gab. Der Gruselautor wird von einem dämonischen Feuerteufel bedroht und bangt um sein Leben. Bereits drei unheimliche Vorzeichen haben sich erfüllt. Feuer, Luft und Erde haben sich gegen den Schriftsteller erhoben. Erfüllt sich auch das vierte Zeichen, bedeutet dies den Tod Moors. Können Justus, Peter und Bob, die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, den Fluch bannen? Sie kämpfen gegen Geister und Dämonen, gegen die vier Elemente und den Feuerteufel. Und den Feuerteufel, Punkt. Ein auswegloses Unterfangen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ganze Text auf eine Kassette gepasst.
Nee, ich auch nicht so richtig.
Aber wie finde ich, ich muss sagen, der Text ist großartig.
Nee,
reißt
ich
mich
nicht
mit, doch mir gefällt der.
Ja, er reißt mit, aber ich wäre ein bisschen enttäuscht, weil so mit Feuer, Luft und Erde, das ist schon
nee, ich rede jetzt davon, du kennst das noch nicht und liest nur diesen Text.
Dann aus dem Aspekt finde ich es natürlich spannend.
Aber da wächst deine Enttäuschung jetzt, wenn du die Geschichte kennst.
Also auch im Hörspiel, auch so mit Feuer, Luft und Erde, das kommt gar nicht so richtig rüber.
Nee, also diese das eine Szene, wo die das alles, also da kommen wir auch nochmal zu, wie lustig das eigentlich alleine mit der Erde, das ist egal, kommen wir bei der Besprechung dazu. Ja. Ich meine, eins muss ich schon mal sagen, Dämonen und gruselige Mächte, die Insekten in Einmachgläser verpacken, so habe ich es auch noch nicht gehört. Ja. Aber kommen wir
bei der Man muss auch Stelle wirklich dazu sagen, der Text ist auch ganz schön geschummelt. Ich lese nochmal den letzten Satz vor, den ich falsch betont hatte. Sie kämpfen gegen Geister, Dämonen, gegen die vier Elemente und den Feuerteufel.
Ja.
Na komm.
Was? Na komm, also ich habe doch schon gesagt, dass ich den Text super finde.
Vom Enttäuschungsgrad.
Ja, okay, also sie... ja, also schon. Aber wie gesagt, so ist halt Werbung.
Ja, als Werbung ist das ja gut.
Ist es sicher. Gib sie mir, dann bin ich aufgeschrieben.
Ach so, sonst kannst du ja nichts, weil ich deine Notizen hier habe. Warte mal, gib mal nochmal her, ich will mal... Also nur ach nee, deine Notizen sind da auf dem Tisch.
Was willst du bei meinen Notizen gucken?
Nee, wollt mal so rüberschielen, was du da geschrieben hast.
Lass mal mal schön bleiben. Ja. So, dann fangen wir mit der Folge an, würde ich sagen. Ne?
Hui. Die Folgenbesprechung.
Fangen wir doch mal an mit dem Intro. Intro ist natürlich normal, das ist drei Fragezeichen. Und dann steigen wir direkt ein mit schwerer Orgelmusik, habe ich geschrieben. Fand ich sehr gut, hat mir gefallen.
Ja. Die Intro-Musik, die drei Fragen.
Genau.
Habe ich über meine neuen, ich habe gute Kopfhörer.
Ja,
ich glaube, ich habe das erste Mal mit den guten Kopfhörern gehört. Mhm. Und ich muss sagen, die Intro-Musik hat eigentlich, wenn man die so übers Handy hört, ist die echt scheiße. Mhm. So. Was heißt echt scheiße? Ich finde sie ja gut, aber so quäkig.
Ja.
Aber über die Kopfhörer, das hat schon gut Bass, dieses Lied eigentlich. Also und auch dann dieses so blum.
Also ich habe die über meine 6,95 Kopfhörer gehört. Da fand ich sie wieder sehr kritisch, komischerweise.
Gut.
Wie fandst du die Orgelmusik?
Die Orgelmusik fand ich gut.
Mhm.
Und sie leitet ja in so eine Szene über, wo jetzt die, nicht die drei Detektive, sondern nur Peter in einem Laden drin sind.
Wie fandst du die Einleitung vom Erzähler? Wie er erzählt hier von Zombies und anderen gruseligen Gestalten, die da sind, wo man erstmal denkt, dass Peter in einer gefährlichen Situation sich befindet?
Fand ich gut, ist auch im Buch so ähnlich und hat auch erzeugt sofort Spannung.
Mhm.
Allerdings gibt es hier so einen kleinen Cut. Also ich habe ja eben schon Thomas am Telefon gesagt, dass sich das Buch unterscheidet von der Geschichte, weil das hat ein bisschen eine andere Atmosphäre.
Ja.
Denn Peter ist ja hier in einem Maskenladen.
Richtig.
Und es kommt hier so im Hörspiel rüber, finde ich, als ob das Hauptaugenmerk auf Halloween-Masken liegt. Wird, glaube ich, auch gesagt.
Ja, das so Film.
Freddy Krüger
und Jason und so dabei.
Im Buch ist es ein bisschen so, da sind die so nur am Rand und die sind so, werden so ein bisschen verachtet, auch von der Roxanne, die sagt so, die kaufen ja die billige Masken. Und da geht es eher so um die kultigen Masken, die richtig teuer sind,
okay,
aus irgendwelchen Kulturen oder so. Dadurch ist schon mal eine ganz andere kultige Maske.
Richtig teuer, aber da kommen wir auch gleich zu.
Nee, die Freddy Krüger-Masken so sind ganz billig und die anderen sind ganz teuer. Ja. Und Peter kauft sich ja gleich eine Maske und sie macht das, also die Verkäuferin Roxanne ist da auch so ein bisschen so, naja, so, kauf dir mal den Schrott.
Also, in dem Buch, aber
im Hörspiel ist eine andere Atmosphäre. Deswegen finde ich die im Buch besser, weil da ist es, wir haben ja nachher noch so mit einer Art Kult, Sekte, weiß ich nicht, Gruppe zu tun. Mhm. Und da finde ich das mit dem LAN eigentlich besser, weil hier hat man so das Gefühl, durch die Hintergrundgeräusche auch, ganz das ist hier so billiger LAN ist so auf dem Kudamm, wo so Masken verkauft werden.
Hier der Kudamm, Bikini-Kudamm genau. Da gab es ja auch mal so einen Laden, der tatsächlich sowas hatte. Ja. Aber du hast tatsächlich recht, so habe ich mir den Laden auch vorgestellt. Wirklich ein Laden, wo die Hintergrundgeräusche fand ich ja schon fast...
die nerven sogar fast
ein bisschen. Nee, ich fand die schön. Ich tatsächlich haben mir die schon wieder...
Okay, ich sag mal so, wenn man jetzt die Atmosphäre sich vorstellt, wie sie im Hörspiel sein soll, das ist so ein
Discounter,
so ein bisschen Masken, so Ramschlag, ja, so ein
Discounter ist, ja.
Genau, dadurch...
das wertet die Geräusche natürlich auch.
Ja, genau. Wenn man jetzt aber das Buch vor Augen hat, wie da der Laden dargestellt wird, macht das ein bisschen kaputt.
Ja.
Gut. Also, Peter ist im Laden und will sich eine Maske holen.
Plötzlich eine Hand auf seiner Schulter. Wir haben ja das ja schon vorgegriffen. Ist die Verkäuferin dort, die Roxanne. Und sie möchte ihn beraten eigentlich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Warum legt sie eigentlich, fällt mir gerade auf, warum fässt sie ihn eigentlich an?
Im Buch ist es ein bisschen so, dass sie ihn auch kennt hier, ja, sagt sie es ja auch, aber ihn auch so ein bisschen bewundert. So.
Ach, da hatten wir doch schon mal eine Folge, wo er ihn bewundert. Achso, die Folge, das war die Dreitag-Folge, da warst du nicht dabei, die habe ich mit Thomas besprochen. So, wieder hatte Peter einen Fan. Nur hier im Hörspiel ist es auch merkwürdig, dass sie ihn einfach anfasst. Er erschrickt natürlich und die kommen natürlich schnell raus. Naja, aber wie du schon erwähnt hast, Peter sucht eine Maske, weil er geht auf eine Halloween-Party. Wie Roxy erwähnt, kennt sie die Detektive bereits aus der Zeitung. Also hier kennt sie Peter nicht direkt, sondern...
Nein, direkt kennt sie ihn ja nicht, sondern wirklich so schon von gehört. Und
Aber Peter ist jetzt auch privat hier, der sucht halt eine Maske. Der Laden gehört Cassie Goldenberg, der einzigen Maskenfachfrau in Santa Monica. Was auch immer dieser Titel zu bedeuten hat. Und ob also Maskenfachfrau ist schon...
Deswegen merkt man das so ein bisschen. Man hat hier so diese billige Gummimasken so vor Kopf und eigentlich ist sie eine, die so ganz teure Masken macht.
Ja, man hört ja auch nachher, dass sie tatsächlich auch Masken schnitzt und so.
Genau, aber das finde ich ein bisschen schade, weil so wirklich irgendwie was fehlt oder kaputt gemacht wird.
Während der Beratung betritt ein Mann den Laden, ein gewisser Mr. Moore. Sie reden darüber, dass sein neuer Roman erscheint, also ist er wohl ein Schriftsteller, so von so Groschenromanen und so. Neben einem Haufen Fanpost, die er erhalten hat, hat aber auch noch jemand sein Grab angezündet. Was? Sein Grab? Er lebt doch noch? Hä? Wie soll ich denn das verstehen? Naja, aber sie soll erstmal den Kunden weiter beraten, bevor er näher darauf eingeht. Peter, der natürlich der Unterhaltung gebannt gelauscht hat, hat sich auch bereits entschieden. Die Zombie-Maske soll es sein. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem übertrieben teuer. Was kostet die
Maske? Na, die Masken sind ja günstig. Die kostet $11.20.
$11.20, da denke ich mir, oh, ganz
schön. Und dann sagt Peter so,
ganz schön teurer Spaß.
Ja, 11,20 €. Das wäre wirklich ein Traum, wenn eine gute Zombie- oder Freddy Krüger-Maske nur $11 kosten würde.
Also bei einer normalen Maske würde ich sagen. Also ich rede das nicht nur mit Gummi, sondern eine Maske, die man komplett über den Kopf zieht. Ich nehme mal an, dass er sich auch so eine gekauft hat.
Bestimmt 40
Euro. 30 Euro. Und das ist noch nicht mal gute Qualität. Das sind dann so die normalen Masken. Und bei 60 Euro geht's, glaube ich, wirklich, wenn du richtig Action haben willst.
Wir kennen ja jetzt schon das Ende der Geschichte.
Ja.
Ich mache mir jetzt gerade Gedanken, hat es eigentlich Sinn, dass er der Roxanne erzählt, dass ein Grabstein angezündet wurde.
Wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen ihm und Roxanne?
Eigentlich nur, sie bewundert ihn wegen den Romanen.
Und er ist Kunde da.
Ja. Wieso erzählt er das?
Vielleicht, weil die halt, er ist Stammkunde da, er kommt vielleicht täglich vorbei, weil ihm die Atmosphäre da in dem Discounter gefällt. Und dann plaudern die natürlich
über so. Ja, aber ist es für ihn positiv? Du weißt ja nun, was er gemacht hat und so.
Also Schaden tut es ihm ja, finde ich jetzt.
Nein, Schaden tut es ihm nicht, außer dass die Detektive dann kommen und den Fall lösen. Ja, genau. Nein.
Jetzt kommt so Musik mit leichten Gruseleffekten nochmal im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es der Nachhall aus dem Laden sein soll oder ob das zur Musik gehört, hat mir aber gefallen.
Mir hat die Musik, das ist so 90er, das ist immer so leicht. Elektronisch.
Also Synthesizer-mäßig,
ja. Aber ich mag ja diese Musik teilweise. Deswegen hat mir generell die Musikuntermalung, da kommt nachher auch, Feuer, Teufel, Maske, also auch ein bisschen so Trommelmusik. aber passend, ich finde die gar nicht so schlecht, die Musik in der Folge. Die war nicht aufdringlich, aber auch nicht nervig.
Ich fand die auch sehr angenehm.
So, die Stimme von dem Moore.
Ja.
Wie würdest du die beschreiben? Cool, 80er Jahre.
Also, das hatten wir ja schon. Wie gesagt, ich kenne diese Stimme ja nur sehr prägnant aus dem Film Django von Quentin Tarantino. Und da, natürlich großartig, da ist er so leicht ironisch angehaucht, so ein bisschen treu-doof, möchte ich mal fast sagen. Ich halte ihn aber, jetzt muss ich mich sehr vorsichtig ausdrücken, nachdem ich diese Folge gehört habe, für einen nicht so guten Schauspieler, glaube ich. Er hat diese Stimme, ja, die Stimme ist auch gut, die kann man auch gut verkaufen, aber er kann auch nur ein bestimmtes Repertoire an Stereotypen sprechen, sage ich mal.
Ja. Ich habe nämlich auch im Vorfeld schon gelesen, wie die Stimme finden. Und ganz viele sagen, super, die Stimme ist toll, passt und so. Und ich, im Buch ist er viel, viel ängstlicher.
Okay.
Ja, wirklich ängstlich. Der hat richtig Angst, dass was passiert. Richtig, richtig ängstlich und rastet aber auch viel mehr aus. Er wirft zum Beispiel auch einmal die drei Fragezeichen aus dem Haus, was hier nicht vorkommt im
Natürlich
Hörspiel.
Natürlich kommt das im Hörspiel vor.
Dass er sie rauswirft?
Ja.
Ja, kam das vor? Muss ich nochmal meine Unterlagen.
Sehr witzige Szene übrigens, aber kommen wir dann halt.
Ja, aber so andere Sachen, wie er, kommen wir noch zu. Jedenfalls ist diese Stimme, so wie du sagst, ich finde auch, er schauspielert nicht gut. Mhm. Und dieses Ängstliche, dass er so richtig, auch hier schon so ziemlich am Anfang, so richtig Angst hat, kommt überhaupt gar nicht rüber.
Genau, das kommt auch nachher nicht. Zum Beispiel seiner Rolle in Django, da muss er auch sehr emotionsfrei sprechen. Da hat er eigentlich immer so die gleiche Tonlage, mal ein bisschen witziger. Und hier, wo auch Emotionen eine Rolle spielen, wie Angst und Wut, da versagt er hier tatsächlich ein bisschen. Da kommen wir ja nachher nochmal zu.
Ja, der ist so ein ängstlicher, kleiner Groschenroman-Schriftsteller und so kommt er auch rüber in dem Buch.
Und hier ist so ein richtiger
richtig Bruce Willis. Hey, ich bin eigentlich würde auch die Stimme von Bruce Willis hier passen.
Ja. Na, der heißt wie? Den kennst sogar du.
Der war bei meiner Freundin.
Als Kunde, das
weiß als Kunde ich bei noch, Aldi mal einkaufen. Ja. Und der heißt Peter Fox. Nee, warte mal, wie heißt er denn? Fällt mir gerade nicht ein.
Manfred Lehmann,
genau. Großartiger Sprecher, finde ich.
Mit der Maske will Peter nun seine Kollegen in der Zentrale erschrecken, was nur so mäßig funktioniert, weil sie haben ihn wohl schon durch das Periskop auf den Schrottplatz kommen sehen.
Obwohl das ein bisschen witzig ist.
Ich finde es lustig so, Bob so am Periskop, Justus, komm mal. Und Peter freut sich so, die beobachten ihn so, wie Peter sich so schelmisch freut, die Maske aufsetzt. Ja,
weil das sind so Situationen, und das mag ich halt mit den drei Fragezeichen, weil so wären wir auch. Wir würden jetzt sagen, komm, wir tun jetzt so. Wir sagen das nicht sofort.
Aber ich hätte das so gemacht, dass, pass auf, wenn Peter jetzt reinkommt mit der Maske, wir haben total Angst und du, Justus, holst eine Waffe und tust das, wenn du das schießen willst. Ja, so hätte ich das gemacht. Gut, Benjamin, möchtest du mal ein bisschen was erzählen?
Ja.
Was macht, also Peter kommt an, es ist natürlich schief gegangen, die haben ihn vorher schon gesehen. Die Szene ist jetzt auch nicht besonders.
Er erzählt jetzt, dass er auch im Laden war und mit der Maske, dass er die von dort hat und so. Im Buch spielen sie ein Computerspiel und die sind ganz wild auf dieses Computerspiel und wollen es spielen und dann fängt es an zu klingeln. Das ist ja jetzt hier auch. Dass es dann anfängt zu klingeln.
Na, apropos klingeln, bei dem Namen Moore klingelt es bei Justus natürlich auch schon. Aaron Moore hat er natürlich schon mal gehört.
Ach so, genau, er weiß, dass er
bekannt unter welchem Pseudonym ist als Autor?
Oh, Blackstone, nee, so heißt das Haus. Black Hill, nee.
Also ähnlich wie dein Hive, den du vorhin erwähnt hast.
Sharkman.
Nee, Hawk Knight.
Hawk Knight. Witzig, habe ich hier wirklich überhaupt nicht gemerkt.
Der Autor welcher Reihe hier in dem Buch?
Dämonenfeuer.
Sehr gut.
Ja.
Wo Bob jetzt auch einfällt und leicht abfällig über diese Groschenromane spricht. Also Bob ist nämlich jetzt auch eingefallen und der ist jetzt, nicht so begeistert. Jetzt kommt nämlich...
Und jetzt...
Warte. Mache ich jetzt trotzdem. Ich habe ja geschrieben, bei dem Namen Moore klingelt es bei Justus. Ja? Mhm. Und jetzt, Benjamin, klingelt das Telefon.
Boah, krass.
Krasse Sache,
was für eine Überleitung. Warum sagst du da, Benjamin, mach weiter, wenn du genau an diesem Punkt den Witz hast?
Weil ich dachte, so genau den Gag hat Benjamin auch so aufgeschrieben.
Nein, nicht so aufgeregt. Ja, jedenfalls wundert sich Peter, er geht nämlich ran.
Nee, Justus geht ran und Roxy sagt, kann ich bitte Peter sprechen? So, wie würde Tom, angenommen, wir sitzen jetzt hier in unserem Rotz- und Wasserbüro. Ja, pass auf, das Telefon klingelt Oder sagt jemand, ja, ich möchte mit der Olli sprechen. Ja, du bist hier gerade mit dem Kopf des Unternehmens verbunden. Ich regel das hier alles. Du sprichst hier mit keinem Olli. Ja? Genauso hätte ich ja nicht gedacht, dass Justus sagt, wie du willst Peter sprechen. Ich bin der erste Detektiv.
Obwohl, ich stelle mir jetzt gerade vor, wir wären jetzt zwischen 12 und 17, keine Ahnung, wie alt die hier sind.
Oh Gott, das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Und es ruft ein Mädchen an und sagt, ich möchte Olli sprechen. Dann würden Thomas und ich sagen, aha, wer bist du? Erzähl mal.
Denn, also wir würden es so machen, dass sie so nach 2 Minuten sagt, ah nee, hat sich eigentlich schon erledigt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Wir würden wahrscheinlich so im Hintergrund Stöhngeräusche machen, ja. Man weiß ich nicht.
Ja, wir wären auch sehr professionelle Detektive. Ja.
Auf alle Fälle, jetzt ist Roxanne dran und Peter ist dann am Telefon und wundert sich, woher hast du die Nummer? Und sie hat wohl die Nummer von der Mutter rausgefunden und aus dem Telefonbuch.
Da fand ich zum Beispiel witzig, also gut, da kam ja nachher, dass sie erst die Mutter angerufen hat, aber die erste Antwort fand ich witzig. Hier, der zweite Detektiv, der berühmten 3 Fragezeichen, fragt, wo hast du die Nummer her? Und als erste Antwort kam aus dem Telefonbuch. Aber nein, das war ja dann Peters Nummer. Aber trotzdem musste ich über die Antwort kurz lachen und dachte so, ach so, so rum war das. Aber die haben auch so viele Karten mittlerweile verteilt, das ist doch die Frage eigentlich.
Ja, wie groß ist es da eigentlich? Also die sind ja auch mal... Ich verstehe das auch nicht so richtig. Sie haben schon tausende Fälle gelöst?
Die gibt es hier auch schon seit 30 Jahren. Ja, gut, sind zwar erst 17, aber... Ja.
Haben sogar schon Kinofilme
gemacht. Ich meine, die waren doch auch in der Zeitung gewesen. Ich meine, ja. Die werden doch mit der Nummer bestimmt auch irgendwo Werbung machen.
Und alles, was mit Alfred Hitchcock zu tun hat, der wird ja vielleicht auch mal gesagt haben, hier, meine Jungs.
Außerdem, ja.
Na, auf alle Fälle erzählt sie jetzt, dass der Moore... erzählt hat hier, dass sein Grab gebrannt hat und entschuldigt sich nochmal, dass sie so eklig zu ihm war.
Naja, das war sie ja nicht. Also sie entschuldigt sich zwar hier, dass sie ihn hat ein bisschen stehen lassen, weil dann kam ja Moore und sie hat ihn eigentlich nur noch abgesetzt, aber eklig, das hat sie glaube ich nicht gesagt.
Ja, also im Buch regt er sich richtig drüber auf, wie er behandelt wurde im Laden. Da hast du ja eben schon gesagt, das ist am Hörspiel nicht so.
Ach tatsächlich, also Peter regt sich darüber richtig auf?
Peter regt sich auf und antwortet ihr ganz eklig und ganz arrogant.
Ach so.
Ja. Yeah. Und jetzt hier im Hörspiel, ja, was dann auch dann im Buch so ist, dass sie dann sagt, ja, das ist ja der Romanautor und Peter sich so ein bisschen lustig macht, Romanautor, er schreibt auch nur die Groschenromane. So, und das
da
ist
regt sich Roxy richtig auf, zumindest auch im Hörspiel. Und hier muss ich sagen, hier dachte ich schon wieder, ich hätte den Fall wieder gelöst und dachte, sie wäre der gestörte Fan. Sie ist
Na, ein bisschen denkt man das ja auch in der ganzen Folge, ja. Finde ich, oder?
Dass nee, sie tatsächlich im Hörspiel überhaupt nicht. Also im Hörspiel habe ich sie komplett nie in Betracht gezogen als irgendwie Verdächtige oder so. Was eigentlich tatsächlich jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ich auch komisch finde, ja. Aber sie von ihrer Art zu sprechen und so hätte ich ihr sowas nicht zugetraut. Obwohl, das war ja auch damals, bei welcher Folge war das, der Meister, die Erbe des Meisterdiebs, da war das ja auch, da hätte ich das dieser Tussi da auch nicht so richtig zugetraut, die hier den Justus verführt hat. Aber hier kam sie eben nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Ich dachte auch, was ja auch Justus nachher kurz in Erwägung zieht, dass tatsächlich dieser Aaron Moore selber da die Strippen am Ziehen ist für als Promotion-Aktion oder sonst was.
Da gebe ich dir recht, das denkt man hier im Hörspiel ganz stark.
Genau, wegen der Stimme. Ja, weil der Typ nicht, weil genau. Du sagst, im Buch ist er so ein mega ängstlicher Typ, da denkt man es vielleicht weniger, aber hier durch diese Abgeklärtheit, diese leichte Arroganz, die auch in der Stimme mitschwingt, denkt man hier tatsächlich, na, der hat doch Dreck am Stecken.
Und im Buch geht es auch viel mehr um seinen Verlag, wo er seine Bücher veröffentlicht. Mhm. Da denkst du ganz stark, dass es irgendjemand vom Verlag ist.
Hier wird der Verlag nur kurz erwähnt.
Genau. Und da ist es so, die telefonieren mit einer Frau vom Verlag und die ist immer nicht da. Die ist immer in einer Besprechung. Mhm. Sodass man denkt, aha, ist sie wirklich in einer Besprechung? Ja. Oder ja, ist hier alles nicht, ist alles weg.
So, hätte auch, die Sache tatsächlich, weil ganz ehrlich, als Hörer war ich, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, ist man schon ein bisschen enttäuscht, weil der Kreis der Verdächtigen halt so klein ist, dass man selber nicht miträtselt oder dass die Spannung dadurch auch etwas fehlt eigentlich. Weil eigentlich ist ja außer dieser Moore selber, gibt's ja eigentlich gar keinen Verdächtigen so richtig. Vielleicht, es sei denn, man möchte die Roxy wirklich als Verdächtige mitzählen, was ich definitiv nicht gemacht habe, war das hier echt ein bisschen dünn, was das zumindest angeht.
Jetzt ist aber wieder die Frage so aus Kindersicht. Denkt man da schon so?
Ja, als Kind habe ich immer gedacht, so bei jedem, den ich gehört habe, na, war der es oder steckt der mit drinne oder steckt der mit drinne? Ja,
ganz viel. Ich glaube, als Kind habe ich zum größten Teil den Leuten immer geglaubt.
Nee, ich weiß ja, also das wusste ich ja als Kind, das ist ja gerade nicht, dass die ja gerade lügen. Also, sonst ist ja die Geschichte gleich von Anfang an. Es geht ja jede Folge in 5 Minuten, ja, wenn die sagen, ja, ich war's. Ah, Justus hat wieder einen Fall gelöst. Ja, das ist ja auch die Detektivarbeit nicht so schwer.
Ja, stimmt, ist auch albern.
Auf jeden Fall ist die Frage von Roxy, also nehmt ihr den Fall an um ein brennendes Grab, ja, und Justus ist natürlich, pass auf Benjamin, Feuer und Flamme für diesen Fall.
Boah,
ich sag ja, das ist wieder eine Benjamin-Folge.
Das sind Wortspiele, die sind krass.
Du könntest auch ruhig mal wieder einen raushauen, ja? Das ist hier, ich kann ja nicht komplett die Comedy-Fahne hochhalten, ganz alleine.
Warte ab, da kommen ja noch ein paar Namen. Okay. Also lustigerweise sehr wenig Sprecher in der Folge.
Ja. Finde ich aber immer mal ganz angenehm. Ich mag sowas, wenn es wirklich nur, auch in Filmen mag ich, wenn die Handlungsorte und die Handelnden wirklich nur eine Handvoll ist. Wie zum Beispiel der Film, kennst du den Film, Eine Leiche zum Dessert?
Natürlich. Gut,
da sind jetzt sehr viele Schauspieler drin, aber so, dass es nur in diesem Haus spielt, und sowas mag ich total.
Peter Sellers,
Peter Falk.
Ja, mehr kenne ich nicht. Na doch, den anderen kennt man auch noch. So ein älterer Schauspieler mit denen, der so ordentlich ist, so englischer Gentleman, so. Wie heißt der? Der hat beim ersten Rosa-Rote Panther die Hauptrolle.
Boah.
Kennst du nicht. Gut. Nee.
Meist aber nicht Michael Caine.
Michael Caine?
Der spielt den Batman-Butler.
Nein. Eigentlich ein Gentleman.
Ist er doch.
Ja, okay.
So. Okay.
Jetzt hört man wieder den Erzähler.
Nee, vorher hört man Baum.
Die Baummusik.
Baum. Genau. In leicht abgewandelter Form, das ist ja diese leichte, modernere Form, wo diese Melodie so ein bisschen in eine andere Richtung schwingt, aber der Baum ist drin.
Zum Schluss, so in eine andere Richtung, aber die hört sich doch schon sehr, findest du, die ist anders gewesen?
Ist anders.
Wirklich jetzt?
Mann, wenn Thomas anders? Jetzt hier wäre.
War die wirklich anders?
Die ist ein bisschen anders, dieses Baum ist da, aber diese Melodie, also dieses Baum. Ba-da-da.
Stimmt, dieses Ding ist auch, dieses ist genau, auch ein bisschen das leise.
Ein bisschen leiser, geht aber in eine andere Richtung genau, auch so ein bisschen.
Die haben die Töne. Ja, du hast recht, jetzt wo du das sagst. Ja. Wahrscheinlich bin ich beim Baum schon so.
Ja,
wie kann es sein, dass Thomas die Musik nicht mag?
Verstehe ich nicht, das ist immer ein Highlight für mich.
Wie kann man diese Musik nicht mögen?
Weil das ist auch so eine Spannung und passt eigentlich immer. Ich finde aber, hier haben sie das schlecht eingesetzt. Ich finde diese Musik...
Habe ich mir auch gedacht.
Ja, diese Musik muss auch ihre Bühne haben, finde ich. Und zwar für mich irgendwie nach, entweder es ist gerade was Sensationelles ans Tageslicht gekommen, ja, irgendwie, ist ja nicht zu fassen, Baum. Oder die werden irgendwo, oder eine gefährliche Situation, obwohl dafür ist es schon wieder fast so
spektakulär. Na gut, wann kommt immer die Musik?
Die kommt meistens, wenn so, wir haben jetzt einen Fall.
Genau.
Also, finde ich nicht gut platziert
da. Na, eigentlich passt es ja, aber auch ich fand sie hier unpassend, weil das so unspektakulär ist.
Meistens ist es ja auch mit dem Fall, ist ja meistens irgendwie was Gruseliges verbunden, wenn sie den Fall annehmen, da ist irgendwas gerade passiert und so, naja, dann haben wir wohl jetzt einen Fall. Denn Baum, ja, aber hier plätschert es irgendwie so weg.
Ja, weil man auch nicht so dieses Gefühl hat, so als ob die so wild auf diesem Fall sind. Vielleicht deswegen.
Ja, weil bis jetzt ja der Fall auch noch gar nicht so krass klingt. Okay, sein Grab hat gebrannt. Ja, obwohl ich mich da immer noch gefragt habe, warum der ein Grab hat. Ich habe noch keins. Ja, will jetzt aber auch eins.
Wo ich mich jetzt ein bisschen gewundert habe, die fahren ja jetzt zum Haus. Warum nimmt ihr denn die Roxanne mit eigentlich?
Ja, weil sie ist die Verbindung zwischen den drei Fragezeichen und Mr. Moore.
Na, aber meinst du nicht, die würden das eigentlich erstmal alleine machen?
Also ich sag mal so, natürlich kann es sein, dass es, also würde ich jetzt so nicht behaupten, dass sie es erstmal alleine machen würden. Könnte sein, aber ich finde es jetzt nicht bemerkenswert, dass sie mitnehmen. Also nicht, dass ich jetzt drüber nachdenken muss, warum nehmen die jetzt eigentlich Roxanne mit?
Na gut, die hatten ja jetzt auch keinen Kontakt mit dem Moore.
Die hat mit dem Moore noch gar keinen Kontakt
gehabt. Und man kriegt ja jetzt auch raus, so ein bisschen so
und, richtig. Und wie ja im Gespräch sagen die auch, dass Mr. Moore die ja schon erwartet eigentlich. Also habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, finde das auch absolut in Ordnung. Ja. Ja gut, und die Wegbeschreibung vom Erzähler jetzt bedient auch wirklich jedes Horror-Klischee. Ja, dachte ich auch so, natürlich, irgendwo am Arsch der Welt, Und was ich aber, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, ist wieder die witzige Vorstellung. Als die letzten Bäume zurückwichen, lag eine grüne, bewachsene Bergkuppe vor ihnen. Die letzten Bäume so, oh komm zur Seite, die drei Fragezeichen kommen. Ja, guten Tag. Komm sie näher. Ja. Bist du da nicht hängen geblieben, Benjamin? Das ist eigentlich so ein typisches Benjamin-Ding.
Nee, ich bin hängen geblieben bei dem, er beschreibt jetzt gleich das Haus und so, dass das ja so, kommen wir gleich zu, dass die Treppen ja so ein bisschen schräg sind und sowas.
Die Wände
und dass hauptsächlich, das, ja. Genau, die Wände, Treppe auch und die Wände schräg. Und ich habe mir jetzt wirklich so gedacht, wie ist das, wenn du jetzt duschst? So, du stehst direkt unter der Dusche, machst die Dusche an, das Wasser schräg an dir vorbei.
Und du bleibst komplett trocken, meinst du?
Obwohl du direkt unter der Dusche stehst. Das sind ja Sachen, die müssen dich ja total, mit denen rechnest du ja gar nicht. Also du duschst und das Wasser kommt nicht bei dir an. Oder du läufst die Treppenstufen hoch und haust mit der Tüte gegen die Hauswand. Weil alles ist ja schief.
Die Eujamin folgen lassen nach.
Hast du da? Da bin ich hängen geblieben. Du nicht.
Nee, beim Duschen da sind nicht. Beim Duschen da kommen wir später noch. Kannst du das vielleicht später nochmal die Frage stellen, wie das eigentlich dann passieren konnte in diesem schiefen Haus?
Ja? du willst ja Wasser in die Tasse machen.
Und es geht
daneben. Nicht. Daneben.
Nun könntest du natürlich gucken, weil du siehst ja, der Strahl fließt ja in eine andere Richtung. Jetzt könntest du natürlich deine Tasse auch in diese Richtung halten.
Das wäre jetzt natürlich, aber keine Herausforderung. Aber das sind doch erstmal Probleme, mit denen du zu kämpfen hast.
Das ist vollkommen richtig. Darum ist ja der Mr. Moore ein bisschen im Schugge. Wahrscheinlich, weil er ein Problem im Duschen hat, um seine Tasse zu füllen. Wie lange der keinen Tee mehr getrunken hat, Benjamin, vielleicht. Deswegen.
Ja, ich habe mich auch gefragt, gibt es vielleicht wirklich so eine Häuser? Also es wird ja, ich weiß, wird ja gesagt, dass sowas ganz Seltenes und so, wahrscheinlich, weil das keiner kaufen würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich so eine Häuser gibt, wo also alles schräg, schief.
Ich finde sowas unfassbar spannend, war selber leider noch nicht in so einem Haus. Die bauen aber gerade eins bei mir in der Straße oder ein bisschen weiter weg von mir, wo ich glaube aber, das ist ein Baupfusch.
Wollte ich gerade sagen, sind die nur betrunken? Nee,
weil die Fenster sind da ganz komisch angeordnet. Das ist gerade ein Neubau, ja, noch roh. Und ich sehe so die Fenster und denke so, wie bescheuert sind die denn angeordnet? Das sieht aus wie, als wenn du in Word irgendwie, da kriegt man ja auch nie alle Bilder so in eine Reihe und so, wenn du da was machst. So ähnlich sieht das Haus aus. Da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Vielleicht mache ich mal ein Foto und stelle es online von diesem Haus. Auf jeden Fall. Ansonsten, es gibt ja in Leipzig dieses Haus, was komplett auf dem Dach steht. Da war ich schon mal drin.
Wirklich?
Ja.
Kenn ich gar nicht.
Da wohnt aber keiner drin. Das ist wirklich nur ein
Ausland. Ich war schon zweimal in Leipzig und hab's nicht gesehen.
Wirklich nicht? Das ist wirklich schön. Steht aus, ist so ein bisschen außerhalb, ist wirklich toll da. Kennst du das Bild von mir bei Facebook von vor 10 Jahren oder so, wo ich hoch in die Pfanne gucke?
Nee.
Das ist auch unfassbar spannend, gerade wie die Hörer. Auf jeden Fall, das ist in diesem Haus entstanden und zeige ich dir nach der Aufnahme mal.
Steht denn dieses Haus auch auf dem Friedhof?
Das tatsächlich nicht.
Nein. Das nicht, weil das dieses Haus hier steht auf dem Friedhof.
Ja, man kann sagen, steht auf dem Friedhof, ist jetzt auch so, das würde so, das klingt so, als wenn der Friedhof hier das Hauptgelände dort ist, da stehen 3, 4 Grabmale.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so wie so ein Garten davor ist halt ein Friedhof.
Ja, aber das Haus steht auf einem Friedhof, klingt so, als wenn das ganze restliche Gelände ein Friedhof ist.
Ja. Wer liegt denn da alles?
Also da liegt einmal Edgar Allan Poe.
Genau.
Ja. Dann liegt da noch einer, Moment,
na komm. Hier,
Howard P. Lovecraft.
Ja.
Ja. Und natürlich Mr. Bruce Blackstone liegt da.
Bruce Blackstone. Der? Was ist an dem so interessant?
An dem ist interessant, dass er das Haus gebaut hat.
Der ist der Architekt. Der ist nämlich der Architekt.
Ja. Wen wir natürlich vergessen haben, wer da zwar noch nicht liegt, aber wessen Grab dort ist, ist natürlich das von Mr. Moore. Und da ist natürlich auch das verbrannte Kreuz, wo sie beschreiben, dass da die Buchstaben schon angeschmolzen sind und alles.
Jetzt genau, jetzt muss man dazu sagen, jetzt wundern sich wahrscheinlich alle, Lovecraft und Poe, die liegen doch da eigentlich gar nicht.
Mhm.
Nee, das wurde extra so.
Genau, das hat der Architekt als Verehrung praktisch, er verehrte diese beiden Schriftsteller und hat deswegen dieses als Gag praktisch, ja, kann man finden, wie man will, ich brauch's nicht, aber er hat halt gedacht, findet er toll.
Ich brauch's nicht. Wenn du jetzt sowas bauen könntest, da wäre da bei dir Tarantino ein Grab.
Und demnächst bald, wahrscheinlich auch bald benutzt Eckart Dux.
Eckart Dux wäre da, Tarantino, noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder?
Naja, komm, Dann nehmen wir jetzt noch Jerry Stiller mit.
Jerry Stiller, okay.
Dann ist gut. Und dann, ja, ich glaube, mehr Idole habe ich in meinem Leben nicht.
Das war Schuhmacher. Oder ist es nicht mehr so dein Idol? Ist generell die Frage, du bist ja eigentlich nicht so, viele wissen es vielleicht gar nicht, du bist ja nicht so sportaffin. Aber,
tut mir aber, schon wieder ein bisschen weh,
nein, aber du warst ja ein großartiger, großer Schuhmacher-Fan. Genau. Warum eigentlich?
Kann ich dir erklären. Es war wirklich, es war eine Phase.
Ja, ja.
Und zwar war ich von 1994 bis, ja, 2000er ungefähr, war ich ein großer Formel-1-Fan durch meinen Bruder. Der hat gesagt, Mensch, guck doch mal mit mir ein Formel-1-Rennen. Das ist total spannend und ich erkläre dir ein bisschen was dazu, vielleicht gefällt dir das. Das erste Rennen, was ich mit meinem Bruder gesehen habe, war 1994 das Rennen, wo Ayrton Senna und Roland Ratzenberger gestorben sind. Also nicht in dem Rennen, sondern Roland Ratzenberger ist im Training, glaube ich, gestorben an dem Wochenende. Wir haben uns tatsächlich auch das ganze Wochenende angeguckt. Und im Rennen selber ist dann tatsächlich Ayrton Senna gestorben. Das war mein erstes...
Das war dein erstes?
Das war mein erstes Formel 1, weil ich meinen Bruder damals gesehen habe. Und jetzt kommt das Krasse. Ich dachte, wow, ist ja wirklich spannend. Jetzt nicht, natürlich nicht nur wegen den dramatischen Erlebnissen, aber, und jetzt kommt der Witz, warum ich Michael Schumacher-Fan bin. Mein Bruder ist Schumacher-Fan geworden, weil er hat mich auch angefangen, einfach mal so aus Langeweile Formel 1 zu gucken und hat überlegt, na, von wem drücke ich denn die Daumen? Und da Michael Schumacher damals noch im gelben Benetton gefahren ist, hat, und das auffälligste Fahrzeug war im Kader, hat mein Bruder gesagt, ach, nehme ich den. Den kann ich wenigstens immer verfolgen und da sehe ich immer, wo er ist. Die anderen wüsste ich ja nachher nicht mehr wieder, wie sie aussehen. Und der hat tatsächlich auch das eine Rennen da gewonnen gehabt. Und somit wurde mein Bruder Michael Schumacher-Fan und hat mich dann natürlich mitgenommen. Und somit habe ich eigentlich, wie gesagt, circa 6-7 Jahre damit verbracht, die Wochenenden während der Formel-1-Saison mit meinem Bruder Formel 1 zu gucken. So.
Ach, das hast du auch wirklich gemacht?
Das habe ich in dieser Zeit wirklich gemacht. Die Zeit mit Damon Hill, Jacques Villeneuve. Also Damon Hill waren für mich noch die spannendsten Formel-1-Zeiten. Ich glaube, dann kam Jacques Villeneuve, dann Mika Häkkinen dann der Wechsel auch zu Ferrari war unfassbar spannend, weil wir waren ja damals sehr, sehr, sehr erfolgsverwöhnte Fans, weil Michael Schumacher jedes Rennen gewonnen, war schon dreimal Weltmeister in seinem Benetton Ford, glaube ich, oder Benetton Renault damals noch. Und dann auf einmal der Vertrag ausgelaufen, er hat nicht verlängert und wechselte dann zu Ferrari. Und Ferrari war jetzt, ja, Ferrari, denke ich, das ist ein super Auto. Und in der Formel 1 war Ferrari damals nicht so führend. Und wir Fans waren alle ein bisschen frustriert, dass er da hingewechselt ist, weil dann riss auch auf einmal die Erfolgssträhne ab. Weil Michael Schumacher auf einmal nicht mehr Auto fahren konnte, sondern weil das Auto technisch halt nicht seinen Anforderungen entsprach. Er hat es immer ans Limit gebracht und die Ausfallquote oder die Pannquote von Ferrari war auch damals noch sehr, sehr unterirdisch, was uns Fans alle sehr unglücklich gemacht hat. Aber umso größer war dann wieder die Freude, als er, glaube ich, nach 1-2 Jahren WM-Pause dann mit der Quark-Möhre Ferrari dann tatsächlich Weltmeister wurde. Und ich als Fan muss mich eigentlich schämen, dass ich gesagt habe, warum wechselst du denn? Mein Gott, neue Herausforderungen wollte er haben. Er hat sich da Herausforderungen gestellt. Er fand auch langweilig, immer zu gewinnen. Das ist ja nun kein Sport, wenn ich da immer so überlegen bin mit dem Benetton Renault. Und er hat allen gezeigt, die gesagt haben, ja, jetzt kann mich ja schon machen, wenn das nicht das richtige Auto hat, kann er doch nicht fahren, keine Ahnung. Das hat das Team Ferrari so weit nach vorne gebracht.
Aber ich finde es spannend, gerade im Alter, man meckert ja auch ganz oft, wenn eine Band auf einmal die Musikrichtung ändert oder so. Jetzt, umso älter man wird, man braucht die Abwechslung.
Ja, genauso sage ich doch jetzt auch, wie frech von uns immer zu sagen, hey, warum wechselst du zu Ferrari? Er hat halt neue Herausforderungen gesucht und der hat es ja dann letztendlich auch geschafft mit Ferrari irgendwann. Ja?
Deswegen, wir haben ja auch alles mit Zentrale erreicht.
Alles, ja. Da geht jetzt eigentlich gar nicht. Wir sollten langsam umschwenken
deswegen auf was Neues. Deswegen besprechen wir bald Gruselkabinett.
Also kennst du? Diese Horrorserie?
Diese Hörspielserie, genau.
Ich würde viel lieber Tapeten besprechen. Warum gibt es immer weniger Tapeten und warum nutzen, du bist ja Maler eigentlich vom Fach. Warum, es gab eine Zeit lang nur noch weiße Raufasertapeten. Ja. Früher, noch in den 90ern, haben wir wirklich unsere Wohnungen noch mit Tapeten, mit Mustern tapeziert. Ja,
hast du dir mal überlegt, wie teuer das erstens ist?
Nö, damals musste
ich ja genau. Bezahlen, aber jetzt so Tapeten sind unheimlich teuer geworden. Mhm. Dazu kommt die Arbeit, das Einkleistern, das Rankleben. Wer hat heutzutage noch Zeit? Mhm. Wer macht das heute noch? Wer stellt sich...
Ja? Die Frage stellen wir demnächst in unserem Tapeten-Podcast. Noch sind wir ja hier bei den drei Fragen. Aber ja. Ich wollte nur noch sagen, ja. Denn ab 2000, wo, glaube ich, war Michael Schumacher noch dabei? Ich weiß es nicht. Die Regeln sind auch immer bescheuerter geworden, die mir nicht mehr gefallen haben. Und ich bin dann irgendwann von Formel 1 abgekommen und nicht wieder zurückgekommen. Sodass ich jetzt sagen kann, ja, ich hatte eine schöne Zeit mit Michael Schumacher, aber er ist jetzt Idol. Zu der Zeit hätte ich sofort unterschrieben, jetzt im Nachhinein. Wir haben schöne 6-7 Jahre gehabt, aber... toller Typ, toller Fahrer, würde auch wahrscheinlich mal wieder reinschauen, wenn er fahren würde, aber Idol ist das Wort, ist jetzt für mich ein bisschen zu groß.
Das ist irgendwie merkwürdig, weil er und gerade seine Frau.
Und warte mal, Benjamin, wenn du dich bei mir in der Wohnung umguckst, an was kannst du dich erinnern, außer an das gelbe Michael Schumacher-Buch?
nur noch an den Pink Panther und den singenden Fisch.
Nee, ich meine jetzt, was mit Michael Schumacher zu tun hat.
Ach so, was hattest du denn da noch?
Ein gelbes Buch und so einen klitzekleinen Helm in so einer kleinen Plastik.
Das Buch, das weiß ich. Das habe ich ja immer angeguckt. Ja, aber dass du so einen Helm hattest, das wusste ich gar nicht.
Nee, hier aber wirklich so ganz klein. Also jetzt nicht großen, sondern einen ganz kleinen Helm in so einer kleinen. Der ist auch sehr dekorativ.
Ja, wenn man in eine Wohnung reinkommt, wo es überhaupt keine Bücher gibt und man nur
da fällt so ein Buch auf.
Gelbes, krasses.
Da fallen sogar TV-Total-Hefte auf.
Ja, genau.
Krasse Sache. Ja.
Könnten wir eigentlich auch mal ein Special machen. TV-Total-Heft-Special.
Oh ja, genau. Jeder nimmt sich einen Stapel und wir gehen die durch und alles, was wir da lustig finden, lesen wir vor.
Ja. Dass es sowas überhaupt gab. Aber wir sind ja am Grabstein, was gekokelt hatte.
Ja. Warte mal, jetzt kommt eine ganz gruselige Stelle, wo wir sind. Also sind jetzt an den Grabsteinen, haben sich da umgeguckt, keine Ahnung. Und jetzt wird's richtig gruselig. Peter nämlich, da ist jemand. Jetzt kommt gruselige Musik, ein Mann. Er kommt auf uns zu. Also die Spannung an dieser Stelle ist kaum auszuhalten. Guten Abend, Roxanne. Krass, die sind am Haus von Aaron Moore, verabredet mit Aaron Moore. Und wer erscheint? Aaron Moore. Also hier ist doch ein krasses Beispiel für eine gekünstelte Gruselszene. Einfach nur, wir hatten lange nichts Spannendes mehr. Wir müssen jetzt irgendwas Spannendes einbauen. Ja, ich meine, als sie sagen, da ist jemand, dachte ich so, also beim ersten Mal hören, noch nie die Folge gehört, ich höre die so und dann sagt Peter so, da ist ein Mann. Ich dachte gleich, dann wer sollte es sein? Aaron Moore natürlich. Wer soll denn da sonst sein? Ja. Bloß weil er aus dem Wald kommt und her was spazieren. Aber
die haben sich gerade das Grab angeguckt, was gebrannt hat. Sie sind da voll schon drinne.
Hallo, guten Abend, Roxanne. Edgar Allan Poe. Und vor allem wirklich, diese gruselige Szene wird unterbrochen durch Guten Abend, Roxanne. Also da ist er mal nicht
Ist auch diese Atmosphäre, so, also diese Hintergrund Sound.
Fand ich gruselig. Aber ich habe mich nicht gegruselt, weil ich wusste, dass da Aaron Moore kommt. Ich wusste das.
Aber ist es nicht in jedem dritten Horrorfilm so?
Na, nicht so. Also so krass. Also,
boah, komm.
Was ich ja immer wieder, was ja früher irgendwann mal 1991 oder 1990 mal krass war dieses Typische, was jetzt in jedem Horrorfilm vorkommt, diese spannende Musik, sie geht auf eine Tür zu, spannende Musik, sie greift nach der Tür, reißt die Tür auf und nichts dahinter. Und direkt danach kriegst du von hinten eine niedergeschlagen.
Oh, bei das jedem ist in jedem zweiten Film. Ja? Aber ich muss mich fast jedes Mal schrecken.
Thomas, du bestimmt nicht. Auch. Du nein, nicht? Nein, nicht. Also ich weiß, dass wenn die Musik kommt und sie die Tür haben, dass hinter der Tür natürlich erstmal nichts ist.
Also sagen wir so, ich erschrecke mich nicht, weil ich es gruselig, unheimlich finde, sondern weil die ja mit so einem lauten Ton arbeiten. So, BAM! So, ja, und davor. Ich erschrecke mich immer. Selbst Silvester, weißt du, wirft man ja China-Kracher.
Ja, ja. Ja, ja.
Und selbst bei denen erschrecke ich mich.
Okay. Naja, Benjamin, ich will jetzt nicht. Ja, der hat nicht geklappt.
Das war gar nicht so schlecht.
Oder auch diese krasse Szene, diese. Oh, jetzt höre ich überhaupt damit. Benjamin fest schon los. Nein, aber ich auch sagen wollte, auch diese Standardszene am Kühlschrank. Mann geht zum Kühlschrank, macht die Kühlschranktür auf, die Kamera steht ja neben dem Kühlschrank, macht die Kühlschranktür wieder zu und auf einmal steht jemand hinter der Kühlschranktür.
Ja,
auch so eine Standardszene.
Früher hat man die Kühlschranktür aufgemacht und dann war da Zuhl hinter.
Ja, genau. Und dann hat Peter Wankman die Tür aufgemacht und hat gesehen, dass die Eier abgelaufen sind. Auch gruselig.
Ja, zu so ein guter Film.
Ich finde so witzig, wie er mit den Geräten da drin steht, da einer auf wichtig macht und sagt, die hassen das.
Aber hast du dich gesagt, du findest den zweiten Teil fast besser?
Nein,
never. Wer war denn das?
Das war ich nicht.
Ich finde den zweiten wirklich, ich habe den letztens gesehen.
Ich
finde den
nicht schlecht. Ich finde ihn auch gut wegen dieser, ich vergesse mal, wie diese Figur heißt, weißt du, wie ich meine? Weil er erstens von Helmut Krauss gesprochen wird, finde ich großartig.
Stimmt.
Und dass er überhaupt so, ich finde den witzig. Aber sonst ist der von den Effekten her, der hat ein paar gute Momente, aber ansonsten geht's da bloß um diesen Schleim, den ich jetzt nicht so spannend finde.
Stein, siehst du, sind wir wieder bei Stein.
Stein.
Grabstein.
Genau, sehr gut.
So. Also der Moor ist jetzt da.
Und er heißt sie herzlich willkommen in Blackstone. Kommt wieder die Kartenszene, wo eigentlich nichts Besonderes ist. Eins finde ich ein bisschen witzig. Er fragt an der Stelle ja nach der Höhe des Honorars. Und da lacht Peter relativ witzig, so als wenn, na, da warten Sie mal ab, wenn die Rechnung kommt. Aber nee, aber natürlich, ja, aber, sagt Justus denn, ein Rätsel zu lösen ist Lohn genug für uns. Fand ich hier wieder so ein bisschen fremdschämend, so wie er den Satz sagt. Und da habe ich mich an der Stelle gefragt, wie hätte ich den Satz gefunden, wenn er den damals so in den 70ern als ganz, ganz junger Oliver Rohrbeck gesprochen hätte. Da hätte ich den bestimmt wieder, wenn er dann gesagt hätte, er hätte es dann wahrscheinlich auch wieder anders gesagt. Er hätte gesagt, ein Rätsel zu lösen ist Lohn genug für uns. Da hätte ich wahrscheinlich wieder in meinem Bett gelegen um 20 Uhr und gesagt, bravo Justus.
Wie meinst du das, dass er das jetzt zu
selbstironisch sagt? Weil das kristallisiert sich leider, lässt sich nicht verhindern, kann ich natürlich auch verstehen, aber man merkt ganz oft, dass die selber das nicht mehr so ernst nehmen, sondern selber halt lustig da zusammensitzen und sich selber über ihre Standardsprüche und Witze und Sachen selber ein bisschen ironisch witzig machen. Das merkt man zum Beispiel, den Satz könnt ihr euch gerne mal anhören im Hörspiel, da finde ich, da merkt man es wieder, wie Justus das ja so lala ernst meint.
Also ich finde schon, dass er es ernst meint, aber ich weiß, was du meinst, dass es authentischer rüberkommt.
Es kommt nicht mehr so. Also der junge Justus hätte das so gesagt, ein Rätsel zu lösen ist Lohn genug für uns.
Aber auch arrogant. Ja, geht es nicht um das Arrogante, das ist ja genau. Ne?
Das fand ich ja gut. Ja. Ich mochte ja seine damalige Arroganz. Anstatt seine jetzige Dummheit wie, oh, was, Detektive? Sind keine Detektive. Justus erkundigt sich nach dem Friedhof. Natürlich liegt Poe nicht dort begraben, aber Bruce Black, der Architekt des Anwesens, was wir ja schon erwähnt haben, und natürlich auch des Friedhofs, der auch selber dort, also in dem Haus, gewohnt hat. Ne? Aber hier Dings, wie heißt er, Aaron Brockovich, kannte ihn wohl nicht persönlich. Aber, sag mal, mach ich hier alleine weiter? Aber nach seinem
Tod hat er das Haus gekauft. Ich wollte gerade sagen, es wäre auch witzig, wenn er ihn persönlich gekannt hätte. Wie soll das gehen?
Also wir reden ja nicht über Edgar Allan Poe, sondern über den Blackstone. Denn natürlich könnte er den persönlich gekannt haben.
Ja, aber es wäre, na gut, ich hab das auf alle gemünzt. Das wäre doch witzig, wenn er alle gekannt hat. Edgar Allan Poe, ja.
Und dann am Ende der drei Fragezeichen, am Ende der Folge sagt denn Justus zu Dings, sie haben gelogen, sie kannten ja Blackstone. Und dann sagt Aaron Moore, na, ich dachte, du hast das auf alle drei bezogen.
Jetzt kommt übrigens ein Unterschied zum Buch. Er lädt sie ja in das Haus ein und weil er sagt, da draußen darüber zu sprechen, das ist alles nicht so toll und so gut. Mhm. Und er lädt sie im Haus ein. Und jetzt kommt ja schon ziemlich schnell ein lauter Knall.
Ja, erstmal finde ich relativ witzig. Ja. In dem Moment, wo sie nämlich fragen wollen, warum steht denn das Holzkreuz da und wer hat es angezündet, sagt er ja, naja, witzige Geschichte, gehen wir erstmal rein. Und jetzt geht er rein und sagt, ich öffne euch von innen. Also erstmal das Wortspiel finde ich witzig.
Ja,
genau. Als wenn er Chirurg ist, ich öffne euch von innen. Also er geht in die Leute rein und öffnet die.
Ja. Na und auch die Vorstellung ist ein bisschen, wenn man jetzt sich so das Haus vorstellt, da ist eine Tür. Mhm. Er geht vor und er öffnet dann von innen.
Denn finde ich, erstmal, wie geht er rein?
Ja, das meine ich doch. Eigentlich
auch gefragt. Also, können wir nicht auch da rein, wo du reingehst? Was soll der Quatsch?
Genau.
Das erklärt sich hier auch nicht auf.
Nee.
Hier finde ich aber noch witzig, wie er schreit, wartet vor der Tür! Das brüllt er ja richtig.
Ja, der
brüllt. Als so, wenn er sauer ist schon wieder.
Wo man sich wirklich fragt, warum?
Ja. So.
Und so wie du das gerade sagst, das meinte ich ja gerade, ich öffne von innen, man stellt sich jetzt das Haus vor, mit einer Tür,
ja.
Er geht rein, schließt sie wieder.
Ach,
ja, so, weißt du jetzt, was ich meine?
Das ist guter Witz,
Benjamin. Weißt du jetzt, was ich meine?
Er geht rein, macht die Tür wieder zu vor ihm und macht sie dann nochmal auf. Und dann sagt er so, oh, hallo, ich habe heute gar keinen Besuch erwartet.
Und schreit dann noch, ich öffne
vor der Tür, sonst komme ich nicht klar damit.
Ja.
Ja, großartig. Das ist der Benjamin, den ich vermisst habe bis jetzt. Jetzt ist noch ein bisschen witzig, Peter bemerkt so, das Haus ist ja gar nicht schief. Aber es wird hier auch nicht näher erläutert, warum es jetzt nun nicht schief ist oder woran Peter das festmacht.
Im Buch ist es so, dass es nur so ein optischer Effekt ist, dass eigentlich alles gerade ist.
Mhm.
Jetzt kommt aber die Explosion.
Ja.
Und genau, und da ist jetzt der Unterschied zum Buch. Im Buch werden sie jetzt nämlich von ihm das erste Mal rausgeschmissen, wo er sagt so...
Direkt nach der Explosion?
Ja, davor schon. Ach die so? Werden davor so, dass sie gehen sollen. Das ist wie so ein Rauswurf, ach dass so. Sie abhauen sollen. Und dann sind sie weg und sie reden noch so, naja, er will uns ja eigentlich gar nicht, er will ja den Fall gar nicht an uns geben und dann sind die schon richtig weit weg.
Okay, Benjamin, jetzt wird die Szene aber richtig rund. Die stehen vor dem Haus. Ja? Sagen, okay, wir gehen aber erstmal rein. Aber wartet, ich öffne von innen. So, dann geht er durch diese einzige Tür, schließt sie hinter sich wieder, öffnet sie dann nochmal und sagt so, eigentlich will ich euch gar nicht hier haben.
Das, so ist es ja. Der hat sie schon vorher. Dann, so, okay. Die sind dann schon so, weiß ich nicht, 15 Minuten weg.
Ah, okay.
Und sind schon mit dem Fahrrad los und so. Hm. Und dann hören sie noch die Explosion und kommen dann zurück. Und hier ist ja die Explosion, wo direkt sie dabei sind.
Wo aufmachen will,
genau. Aber das ist ja dann auch, um Zeit zu sparen, kann man ja auch nachvollziehen.
Ja, ist ja auch okay so. Alle Fenster sind zersprungen. Und ja, sie klettern ins Haus, weil sie natürlich nach Mr. Moore suchen wollen und sie finden ihn dann auch und dann, Blut, schnell, die Wunde muss versorgt werden, aber wie Aaron sie beruhigt, das ist wohl nur Rotwein. Wie er berichtet, sind beim Öffnen der Türen die Fenster explodiert. Die gilt es jetzt schnell wieder abzudichten, finde ich auch gut, wie er sagt, Klebeband, Folie, eine Schere.
Das habe ich auch markiert, das ist so... Das finde ich fast am schlechtesten.
Das ist wirklich ganz schlecht.
Weil also erstmal, wie er das spielt, denn auch, da war gerade eine Explosion. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, was er für eine Angst hat in dem Buch.
Jetzt müssen erstmal sofort die Fenster abgedichtet werden.
Ja, das ist auch so, im Buch ist es auch mehr so, dass die Detektive das machen. Also die wollen die Fenster kontrollieren und so. Und dann sagt er, na, wenn ihr das schon macht, dann könnt ihr das...
Das finde ich eine gute Idee. Warum hat man das nicht so gemacht?
Ich weiß es nicht, weil... Überleg mal, was da gerade passiert ist. Ja. Und das meine ich so, mit dieser Stimme, die er hat, jetzt denkst du wirklich so ein Bruce Willis.
Ja.
Auch wie er das sagt, so Klebeband,
Folie, eine Schere.
So schlecht. Und dann denke ich auch, wieso sollen die Detektive das eigentlich machen? Also wieso befiehlt er das so?
Na gut, sie sind jetzt da, um zu helfen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man das
jetzt
so...
Ja, aber mit welcher Art, was da gerade passiert ist?
Auf jeden Fall... kümmert er sich um die Fenster in der Küche. Währenddessen wird das Haus von den drei Fragezeichen natürlich nochmal genau unter die Lupe genommen. Kein Zimmer ist gerade, keine Wand ergibt einen rechten Winkel. Peter wird doch ganz schwindelig durch die schiefen Wände. Justus entdeckt ein Kabel und somit die Zündverrichtung, die die Fenster zum Zerbersten gebracht haben. So, und jetzt ist wieder witzig, ein Schrei aus der Küche. Es hat mich die Folge Ameisenmensch, hast du die schon mal gehört?
Nee, nur eure Besprechung habe ich gehört.
Das hat mich an Letitia Redford erinnert, die auch ständig irgendwelche Probleme hatte und irgendwie geschrien hat. Ja. Und in dem Moment war ich auch ganz kurz... Da ist er wieder, so nach dem Motto. So, sie eilen natürlich zu Mr. Moore, der völlig verstört ist. Wolltest du was sagen?
Ja, es fehlt ganz viel Detektivarbeit, finde ich auch ein bisschen schade in der Folge. Ich finde, man wird hier so durchgezogen und die Detektive, mehr oder weniger, machen sie gar nichts.
Genau, bis jetzt, sagen wir mal so, diese Zeichen, die jetzt kommen, die rekapituliert Justus ja bloß, weil er ja gleich sagt, da kommen wir gleich zu, na, das waren noch die Zeichen aus dem Roman, den habe ich heute Morgen schon gelesen. Ja, ansonsten so mussten sie nicht selber irgendwie...
Naja, im Buch ist es nämlich so, dass er nämlich schwarze Spuren entdeckt am Fenster und sie zu Cotta bringt. Mhm. Und Cotta die untersuchen lässt und so kriegt Justus mit, dass die gesprengt wurden, die Fenster.
Ach so.
Ja, also da fehlt ganz viel, auch die ganze Recherche, wie...
Aber sagen wir mal so, ein Detektiv wie Justus, der sehr sachlich denkt... der geht schon davon aus, dass die Fenster gesprengt werden.
Natürlich, aber er will ja einen Beweis. Die brauchen ja Beweise. Mich, also nicht falsch verstehen, mir ist klar, dass was eingekürzt wird, aber mir fehlt hier so ein bisschen in diesem Hörspiel die Detektivarbeit. Das ist wirklich so ein Ablauf und eigentlich mehr oder weniger machen sie nichts.
Da muss ich dir ein bisschen recht geben, tatsächlich. Es ist bis jetzt ist auch wirklich, es fehlt doch bis jetzt irgendwie Geheimnis von mir. Mir fehlt doch bis jetzt so eine Szene, eigentlich in dem ganzen Hörspiel fast, so eine, wo sie sich wirklich gegenseitig beraten und nicht wissen, wie es weitergeht. Und so ein bisschen, Mensch, jetzt fassen wir doch nochmal zusammen. Das kommt hier in dieser Folge gar nicht.
Und das ist wirklich 40% des Buches.
Ja?
Das wurde alles gekürzt, die ganze Detektivarbeit.
Ja, da haben sie ein bisschen sehr viel gekürzt. Hier finde ich jetzt auch sehr bemerkenswert, also die sind jetzt bei Mr. Moore in der Küche, wie gesagt, er völlig verstört und er dann so, die Rache des Feuerteufels. Als er einen Schrank öffnete, fiel ihm wohl ein Glas mit Mehlwürmern entgegen, wo ich mich auch frage, Ist ja sehr dämonisch. Ein Dämon, der die Insekten erstmal in Gläser packt, bevor er sie in die Schränke tut. Unfassbar gruselig. Ja.
Und auch das, ja. Und ich muss leider, Entschuldigung, dass ich so viel Verweise auf das Buch mache. Moment.
Nee, dafür hast du es ja gelesen. Ja,
okay. Weil da ist es so, dass die Detektive nämlich wissen, was als nächstes passiert. Nämlich, er wird von Schlangen angegriffen und weiß ich nicht. Und ja,
das weiß Justus tatsächlich auch schon.
Ja, aber da sprechen die darüber. Da sind sie in der Zentrale und sprechen darüber und dann sagen sie so, ja, oder Peter sagt, wir ermitteln nicht mehr, ich habe Angst vor Schlangen, so ungefähr. Und dann sagt Justus, naja, woher soll der denn die Schlangen holen? Wie sollen die denn da reinkommen? Hm. Und deswegen dann, am nächsten Tag ist es, glaube ich, sogar, das mit den Würmern und so, wo man so denkt, okay, hat ja doch was damit zu tun. Also, also weißt du, was ich meine? So diese Besprechung, was du gesagt hast, was dir fehlt, ist da. Und deswegen ist es spannend. Kommen da jetzt Schlangen hin und so?
Also man weiß, also hier, wo man eigentlich schon direkt damit konfrontiert wird, wird man da erstmal so drauf vorbereitet.
Also hier ist es ja voll schnell. Bam, bam. Also noch am selben Tag, oder?
Ja,
das ja, ist alles am selben
Tag. Ich würde sagen, das ist alles eine Stunde, über die wir hier gerade reden.
Und das nervt mich so ein bisschen. Ist auch viel zu schnell.
Auf jeden Fall sind da noch mehrere Gläser mit auch Spinnen und anderen Insekten dabei und er schreit, schaff diese Kreaturen aus meiner Küche! Daraufhin brachte Roxanne die drei Detektive nach draußen.
Ich finde das so witzig, wie er da steht. Sie sind die Detektive und wollen helfen. Ihr bringt die Maden raus! Und auch da kann ich mir Justus nicht vorstellen. So, ja, machen wir. Ja, natürlich. Ja, wir bringen sie raus. Kein Problem.
Ich finde aber hier sehr human, dass sie es nach draußen bringen und nicht irgendwie die Toilette runterspülen oder so. Aber geht ja auch gar nicht in dem schiefen Haus, wenn sie ja neben die Toilette
rein. Sie stehen über der Toilette, kippen rein und alle daneben gefallen.
Da fällt mir gerade ein, mit dem großen Geschäft ist ja dann auch so eine Sache. Aber das lassen wir an der Stelle besser.
Wieso, machst du das im Stehen oder
was? Nein, das nicht, man sitzt schon drauf, aber...
Achso, du musst dann so viel sauber machen, meinst du, weil das nicht direkt ins Wasser plumpst?
Nein, guck mal, die Toilette ist schief, mein Hintern aber gerade. Ja? Somit bildet Toilette, die ja schief ist, und mein Arsch, der gerade ist, ein Dreieck. Verstehst du?
Naja, aber du sitzt ja trotzdem mit beiden Pobacken drauf.
Eben nicht. Das ist ja das, was mich dann so verwirrt.
Also du hast so einen krassen Muskel.
Naja, weil ich erwarte eine gerade Toilette. Ja, mein Körper erwartet eine gerade Toilette. Deswegen, kennst du das, wenn du siehst einen Stein auf dem Boden, einen ziemlich schweren Stein, willst den hochheben, und beim Heben merkst du, das ist ein Styropor. Also wirfst du ihn wahrscheinlich so hoch, dass er zum Mond fliegt, weil deine ganze muskulöse Spannung auf einen schweren Stein vorbereitet war.
Musst du darüber nachdenken?
Ja, denk weiter darüber nach. Okay. Derzeit erläutere ich das weiter. Genauso ist es mit der Muskulatur, wenn du auf Toilette gehst. Du erwartest eine gerade Schüssel, also ist deine komplette Sitzmuskulatur auf eine gerade Schüssel vorbereitet. Somit würde ich dann natürlich, wenn ich mich auf eine schiefe Schüssel setze, von der ich aber nichts weiß, würde mein Hintern dann mit der Schüssel ein Dreieck bilden. Somit hätte man auf einer der beiden Seiten, je nachdem, in welche Richtung die Toilettenschüssel schief steht, hätte man dann eine große Lücke, in der Fäkalien austreten könnten.
Und Muskelkater hättest du dann, oder?
Natürlich.
Ja.
Wahrscheinlich nach mehreren Gängen. Jetzt wird mir auch langsam klar, warum der Mr. Moore so durchdreht. Also mit diesem ganzen Problem konfrontiert zu sein jeden Tag. Das Wasser rieselt an der Dusche vorbei. Ich kann mir keinen Tee eingießen, weil das vorbeiläuft. Auf Scheißhaus kann ich nicht richtig sitzen, weil ich da eine Öffnung habe, wo die Fäkalien raus können.
Ich hatte eben auch noch einen Umweltgedanke. Eine Klobürste. Du hast jetzt eine Klobürste.
Ja. Ist ja noch, sind
wir
noch
bei mir. Ja, wir sind ja noch beim Thema. Ja. Wenn du jetzt, die Toilette ist schief, dann musst du ja, die Klobürste brauchst du ja, also du brauchst ja die Toilette nur noch auf einer Seite sauber machen.
Das ist wieder, könnte schon wieder ein Vorteil sein tatsächlich.
Also muss ja die Klobürste, die sind ja meistens rund.
Ja.
Also brauchst du ja nur noch an einer Seite Plastik. Die Plastikborsten.
Mhm.
Also du sparst ja Plastik. Gut. Du brauchst ja nur noch.
Die Dinger kosten 50 Cent.
Ja? Es geht um die Umwelt.
Ach so, stimmt, da hast du gesagt Umwelt. Okay, das heißt, also, okay, warte mal ganz kurz. Glaubst du jetzt, wegen diesem einen Haus werden jetzt weniger Bürsten produziert, die komplett rundum mit Borsten bestückt sind?
Ich habe gerade überlegt.
Dafür gibt es noch so wenig Häuser dieser Art, glaube ich, um dass es wirklich die Produktion beeinflusst. Weil, oder spinn mal deinen Umweltaspekt weiter. Also jetzt gibt es, angenommen, er hat eine Bürste sich herstellen lassen für seine Bedürfnisse, dass er ja gemerkt hat, dass seine Toilette nur auf einer Seite
beschmutzt wird. Ich habe ja nur gesagt, es ist gut für die Umwelt. Also es müssen mehr solche Häuser gebaut werden. Das
heißt, wir müssen dieses Hausvorhaben weiter unter die Leute bringen. Dieses Haus bringen.
Denk mal. Obwohl das auch Quatsch ist. Du könntest ja jetzt schon Bürsten machen mit nur einer Seite, mit Plastik. Dann drehst du die einfach. Also weißt du, was ich meine?
Es stimmt.
Das ist ja auch Quatsch. Du kannst
ja so Bürste drehen. Weil sag mal so, du hast ja du gehst ja eh ringsrum.
Ja, deswegen.
Obwohl, wenn du in das Loch tunkst, dann ist schon cool, dass ringsrum Borsten sind.
Aber macht man...
Warte mal ganz kurz. Natürlich macht man das Loch unten, wo nachher alles reingeht, geht man mit der Bürste auch rein.
Ja, schon, aber...
Und da ist schon
gut, dass man rund ist. Könnte man nicht so mit so einer Handbewegung drehen? Aber dann hat man auch weniger Borsten und du müsstest die wahrscheinlich...
Dann würde es
länger dauern. Neu kaufen.
Dann stimmt. Das ja, die nutzen sich ja dann auf der einen Seite auch schneller. Siehst du, das ist nämlich das Problem an der Sache. Du hast recht, man könnte alle Klobürsten wahrscheinlich einseitig bloß beborsten. Ich hoffe, man nennt das so, keine Ahnung.
Bestimmt.
Aber dann würden sich diese Seite aber auch häufiger abnutzen und man bräuchte doppelt so viele Klobürsten wahrscheinlich.
Wo jetzt wieder die Frage ist, kauft man sich erst eine neue Klobürste, wenn sie abgenutzt ist? Also ich hatte doch nie eine abgenutzte Klobürste. Also wie lange muss man
mal,
die...
Vergleichen wir es mal ganz kurz. Wann wechselst du denn deine Zahnbürste aus zum Beispiel?
Ja,
die sieht dann schon... Also wenn ich meine Zahnbürste wechsle, dann sieht die schon... Dann hat die schon eine Geschichte zu erzählen, sagen wir mal so.
Na, ich habe jetzt seit einem Jahr eine elektrische, deswegen muss ich da ein bisschen drauf achten.
Okay, also bei mir, wie gesagt, dann sind die Borsten schon in viele Richtungen. Ja. Das habe ich bei meiner Klobürste so tatsächlich noch nicht beobachtet. Ich wirklich alle paar Monate meine Badezimmer, ich meine das Klo, WC-Garnitur, wechsle ich wirklich alle paar Monate mal aus, weil ich das ekelhaft finde. Ich mag das.
Also deine Zahnbürste wechselst du nicht so oft. Ist es denn schon so?
Nee, wann mal tatsächlich öfter, weil die sieht natürlich schneller so aus. Ja. Aber ich wechsle meine Zahnbürste tatsächlich erst, wenn sie auch optisch schon schreit, bitte wechsel mich.
Oder wenn du putzt und es dann so quietscht, weil du schon auf dem Plastik bist. Weil ich schon
auf dem Plastik bin?
Kennst du das?
Das kenne ich nicht. Nee, so weit hatte ich meine. Aber ich habe, wie gesagt, ich hatte aber auch meine Klobürste nicht so weit, dass ich nur noch Klang gehört habe. Nur noch eine Stange
in der Hand hatte. Oh Gott, ich hatte mal eine Klobürste, da ist vorne mal der Kopf abgegangen.
Und dann ist sie ins Klo gefallen und du hast immer wieder rein.
Nee, ich habe gespült und dann Klobürste.
Okay, warte mal ganz kurz. Du hast mir gerade erzählt, du hast eine Klobürste gehabt, dass immer wieder
der Kopf abgegangen. Man übertreibt ja manchmal im Podcast, das ist zweimal passiert. Oder?
Okay, aber einmal hast du sie mit der Hand rausgeholt, willst du mir damit sagen?
Nee, ich glaube, ich habe die wirklich runtergespült. Bei mir auf der Toilette kann man richtig viel runterspülen.
Ist cool, aber du hast gesagt, es ist dir zweimal passiert.
Ja, ich hatte
einen Ersatzkopf. Das heißt, das erste Mal... Warte mal, gibt es Klobürsten mit
Wechselköpfen? Ja, gibt es wirklich.
Wirklich?
Ja, du kannst, glaube ich... Ich glaube, du kannst fast jede Klobürste hat so ein Schraubding.
Wer hat denn Lust, von deiner Klobürste die Bürste vorne abzuschrauben?
Ich glaube, wirklich, jede Klobürste, die ich hatte, da kannst du schrauben. Ja, okay, dann nimmst du einen Handschuh, was weiß ich.
Boah, nee, also dann kauf...
Dann lieber einen neuen Stiel gleich.
Ja, ich kauf dann lieber mit Stiel.
Mit Stiel, Ersatz Klobürstenkopf.
Jetzt guckst du, ob es gibt bestimmt in
so einem... Nee, gibt es wirklich.
Gibt bestimmt in so einem Koffer, da ist ja Stiel in so einem Samtding und dann 5, 6 Wechselköpfe.
Du glaubst mir nicht. Wow. Ja. Und für...
Gibt es auch Werkstätten dafür, wo man das machen lassen kann, also wo man seine Klobürste hinbringen kann? Man bekommt sie dann in einer Woche wieder oder so mit einem gewechselten, frischen Klobürstenkopf?
Meine Frage ist ja auch, man darf ja keine Strohhalme mehr benutzen. Gibt's ja nicht mehr.
Warte mal, wie kriegen wir jetzt den Bogen von Toilette
Plastik. Zu Strohhalme? Ja, genau, Kunststoff. Und das ist ja hier Kunststoff auch. Was ist, wenn das mal verboten wird? Was meinst du, was kommt dann?
Ich glaube, das kann, naja, denn gibt es schon hier Edelstahl-Klobürsten.
Ja, da sind vorne die Bürsten aus Stahl?
Nein, die Bürsten sind nicht aus Edelstahl, aber man kann, aber großartige Vorstellung, aber da kann man doch schon Schweineborsten und Tierfälle für nehmen, warum wird dafür überhaupt Kunden? Wenn es verboten wird, dann wird es wieder ein tierisches Produkt, dann werden da wieder Schweine für sterben müssen, weil Schweine sind ja bekannt für ihre Borsten, ihr Wildschweine und so, und dann machen wir uns mit Wildschweinborsten die Toiletten sauber.
Mr. Moore.
Ja, guck mal.
Moment, wo waren wir denn?
Übrigens, Thomas, herzlichen Glückwunsch, deine Folge, ja? Ich hoffe, wir haben die letzten 10 Minuten Spaß gemacht.
Ja.
Wir waren tatsächlich bei der Kartenszene Höhe des Honorars.
Ich wollte eben sagen, bei der Explosion, aber wir waren ja schon längst beim. Stimmt,
wir waren ja schon.
Wir sind doch schon bei den Mahnen gewesen.
Stimmt, ich hätte jetzt wieder bei der Kartenszene weitergemacht. Kein Wunder, dass meine Dinger mal so lange dauern. Der ist völlig verstört.
Ach, jetzt ist es doch schon, im Hörspiel ist es doch schon, dass Justus ja sagt,
genau,
er
Justus weiß sagt ja jetzt, schon. Genau, Justus sagt nämlich schon, na, noch sind aber die Zeichen nicht vollständig, da wird ja noch mehr passieren. Und alle so, hier sind, na, ich habe heute Morgen die Sonderfolge, Halloween-Folge schon gelesen. Mhm. Und da ist jetzt ist passiert, ist hier Luft, ne, durch die Fenster. Dann ist Erde eigentlich passiert, durch die Spinnen und durch die Insekten, das nennen die wohl da Erde.
Ja,
und was jetzt noch fehlt, ist Feuer und Wasser.
Ja. Genau. Und genau diese Elemente, so das kommt irgendwie nicht richtig rüber. Mhm. Und im Buch ist es so, dass übrigens Roxanne die Ausgabe hat und Justus sagt, zu Justus sagt sie, er soll sich das unbedingt kaufen. Und erst dann kauft er sich das, weil sie ihm nicht erzählen will, was da drinne steht. Mhm. Er soll es selber lesen.
Hier hat das schon von sich aus gelesen, genau. Was ich auch jetzt nicht unplausibel finde, dass er das macht, weil es geht ja um den Fall und es ist für ihn eine normale Fallvorbereitung. Anmerken möchte ich hier an der Stelle auch, dass der Roman mit dem Tod des Autors endet, also mit diesen ganzen Zeichen. Und dann am Ende stirbt der Autor. Dementsprechend beunruhigt es natürlich
Er ist nicht so gut drauf,
ja. Und wann soll der Autor sterben, Benjamin? In welcher bedeutungsschwangeren Nacht?
31.10. wahrscheinlich 1999.
Ja, wo die Welt untergeht. Stimmt. Ja. So hat er dann auch nochmal beschrieben, in der Geschichte ist das erste Zeichen Feuer, das brennende Grabkreuz, stimmt, das war ja tatsächlich auch schon. Das zweite Zeichen Luft, ein Sturm lässt die Fenster des Autos zerspringen. Und Zeichen Erde, das Haus wird von Schlangen und Spinnen attackiert. Das war jetzt das halt in den Gläsern.
Ach so, Feuer ist ja gar nicht der Schluss, sondern Feuer ist das Grabding.
Genau, ist nicht der Besuch des Feuerteufels, sondern das Grabding. Obwohl ich es hier wirklich albern fand, dass die Insekten in Gläsern einfach in den Schrank gestellt wurden. Also sehr gruselig.
Ja. Und jetzt kommt halt raus, dass der Moor wirklich daran glaubt, dass das irgendeine Geistergeschichte, Dämonengeschichte.
Ja, vorher kommt auch eine super Frage von unserem ersten Detektiv. Wissen Sie denn, wer hinter diesen Anschlägen steckt?
Genau.
Ja, klar, darum habe ich euch gerufen. Aber wie gesagt, daraufhin die bessere Antwort sind die Geister von Blackstone.
Ja, da muss auch Peter so ein bisschen, oder Bob, irgendjemand lacht da im Hörspiel so ein bisschen.
Ich glaube, das ist Bob. Peter ist, glaube ich, ganz seiner Meinung.
Stimmt.
Er glaubt nämlich, das ist die Rache der Geister von Blackstone, weil er sie benutzt hat, um den Roman Feuerteufel zu schreiben. Und Bob bittet ihm, das mal ein bisschen genauer zu erläutern. Also seit er in diesem Haus lebt, schreibt er wohl die besten Geschichten, nicht weil ihn das Haus so inspiriert, sondern weil das Haus wohl Geister anzieht. Hier lebt die Magie, sagt er. Aber von was für einem Fehler haben Sie denn vorhin gesprochen, meint Justus. Er fand das Tagebuch von Bruce Black. Und jetzt Peter und er, ich habe es gelesen. Auch wieder eine tolle Szene. Ja. Deswegen habe ich auf die Besprechung jetzt so gefreut.
Da ist es, genau, das sind so die Momente, wo ich mich dann immer frage, jetzt saß ja da Minninger, das müssen die doch selber witzig finden, oder? So ein bisschen.
Tom Minninger saß da.
Oder meinst du, die merken das gar nicht? Dass es denn so ein doofer Dialog ist, so eigentlich?
Vor allem, ich glaube, Bob sagt ja noch im Hintergrund, das kann ich verstehen.
Ja, stimmt. Ja, aber das ist so unfreiwillig komisch. Ja,
das
ist so. Wirklich,
vielleicht wollen die, dass wir über sowas lachen, dass wir das hier in so einem Podcast meinetwegen mal erwähnen und das lustig ist.
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch die Sprecher vielleicht so ein bisschen lachen darüber. Das ist so.
Wäre ja auch dumm eigentlich, wenn nicht. Also wäre ja dumm, wenn uns das jetzt nur auffällt, uns super Comedy-Intelligenten, wir Comedy-Genies, ja, und die nicht merken, dass es doch so ein bisschen versteckte Komik dahinter ist. Ich gehe auch mal davon aus, es ist ein bisschen gewollt.
Ich überlege, wenn wir so einen Film machen würden, ja, wäre nur sowas drin.
Und ich hab's gelesen. Echt? Ja. Auf jeden Fall fand er durch dieses Buch heraus, dass Black in so einer Art Sekte war. Oder wie hier gesagt wird, in einer Bande Okkultisten, die sich Enigma-Gruppe nennen. Sie trafen sich immer auf Blackstone für so eine Geisterbeschwörung und halt so einen Kram, also typischer Klischee-Mist. Sie befolgten hier wohl alte Schriften, die sie aus aller Welt zusammengesammelt haben. In eine dieser Schriften wird beschrieben, wie sie einen Feuerteufel beschwören konnten. Und die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft spielen wohl eine wichtige Rolle dabei. Außerdem mussten sie eine bestimmte Maske beschaffen, mit deren Hilfe in der letzten Nacht der Feuerteufel erscheinen soll. Die Enigma-Gruppe führte das Ritual durch, aber am vierten Tag brechen die Aufzeichnungen ab. Und am fünften Tag starb Bruce Black. Es war der 31. Oktober.
Und zwar an Selbstmord.
Er starb an Selbstmord.
Genau. Die Enigma-Gruppe, genau. Das ist alles sehr klischeehaft.
Genau, diese Geschichte nahm er halt. Deswegen sagt er, es war ein Fehler und die Geister wollen sich rächen. Weil er diese Geschichte, wo er glaubt, dass echte Dämonen und echte Geister ihre Finger mit im Spiel haben, nahm er halt für seine Romanvorlage und hat halt großen Erfolg damit.
Genau, du sagst ja, das ist sehr klischeehaft und ist ja auch klischeehaft. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass gerade, weil sowas ist ja immer so ein bisschen, gerade als Kind, so ein bisschen unheimlich, so ein Kult. Mhm. Ich hätte mir da gerne so ein bisschen mehr...
Dass man vielleicht bei einem so dabei ist oder so.
Oder dass er vielleicht was vorliest, was die gemacht haben oder sowas. Also sowas ist auch nicht im Buch. Mhm. Aber ich würde sowas toll finden, weil sowas ist so unheimlich.
Vielleicht hätten die auch einfach so ein Ritual einbauen müssen sollen.
Ach so, boah, das ist cool. Während er von dem Buch erzählt, dass im Hintergrund so Geräusche sind, wie sie gerade was machen oder so. So, das ist ja jetzt so ungefähr, würde ich mal sagen, oder schon ein bisschen, oder die Hälfte von dem Hörspiel. Was dachtest du jetzt so langsam, was ist das? Du selber, also er dachte jetzt, das sind Geister.
Ja.
Was dachtest du, warst du jetzt schon an dem Punkt, wo du dachtest, er hat damit zu tun?
Ich dachte jetzt, dass er damit zu tun
hat. Also da wusstest du schon.
Da wusste nicht, weil er hat ja nichts damit zu tun.
Ja, aber
ich dachte, er hat irgendwas damit zu tun und dachte wieder... Seit Poltergeist, wenn Thomas nicht da ist, darf ich die Folge ja nennen. seit Poltergeist habe ich, denke ich, immer so, die drei Fragezeichen werden verarscht. Ist mir hier bei der Folge dachte ich, dass er sie an der Nase herumführt mit seinen Geschichten. Ich dachte, das bei irgendeiner Folge dachte ich das wohl auch schon, wo ich es aber auch in einer Besprechung erwähnt habe. Da dachte ich auf jeden Fall, er war
hat damit. Und mit der Enigma-Gruppe, dass es die gibt oder nicht? Was dachtest du da?
Über die Enigma-Gruppe habe ich, glaube ich, gar nicht nachgedacht. Gar nicht,
weil bei mir war jetzt wirklich jetzt der Punkt,
ja,
so ein bisschen so, wo ich mir so dachte, oh, hoffentlich ist nicht nur ein Raub oder so, dachte ich hier wirklich, wo irgendjemand was zurückhaben will oder so.
Okay.
Wegen den Büchern.
Das fändest du ja denn zu unspektakulär? Ja,
das ist mir dann schon wieder, du weißt ja, John Sinclair-Fan und Horror-Fan und so. Und hier hatte ich dann schon das Gefühl, da will nur jemand was aus dem Haus klauen. Mhm. Und schon ist die Enttäuschung bei mir.
Das wahre Motiv hat jetzt deine Enttäuschung aber auch nicht mindern können, oder? Am Ende?
Das wahre Motiv ist ja leider.
Das ist ja eigentlich, sie sagen was anderes, es war ähnlich. Die sagen ja.
Genau, dass es nicht darum ging.
Genau.
Dass es nicht darum ging, das wahre Motiv, aber trotzdem ging es dann schon wieder in eine Richtung, die ich nicht so mag.
Aber hättest du jetzt gedacht, was ja auch noch als kleine Überraschung vorherrschen könnte, dass der Blackstone noch lebt? Hast du darüber nachgedacht überhaupt?
Nee, der Blackstone, das war für mich wirklich, der hat es gebaut und ist tot. An den habe ich nicht so,
noch ein kleiner Überraschungseffekt.
Genau, das ist wirklich ein Überraschungseffekt und habe wirklich nicht ansatzweise gedacht, dass der noch lebt. Mhm. Irgendwie ist man nicht auf dieses Gefühl gekommen.
Ist ja auch okay, wenn das als Überraschung nachher kommt, ja.
Na, jedenfalls erzählt jetzt der Moore, dass am nächsten Tag noch, wie hat das Ritual oder was er in seinem Buch geschrieben hat?
Na, morgen ist ja erstmal Halloween.
Da wäre es ja zu spät, aber dass auf alle Fälle das mit dem Wasser noch kommt, dass es Blut regnen wird.
Stimmt. Das ist jetzt auch der Punkt, wo er gleich die drei Detektive rausschmeißt, weil, erstmal
erzählt er das noch, genau, dass es Blut regnen wird und alle sind so ein bisschen entsetzt und Blut regnen und weiß ich nicht und jetzt kommt ihnen auf einmal ein Einfall.
Na, ganz kurz, damit wir es bloß erwähnt haben. Hier erwähnt Justus ganz kurz, nachdem hier er hier mit Dämonen und so, will, glaube ich, Justus mal ganz kurz wieder ein bisschen sachlich werden. Und fragt, ob nicht eventuell die Nigma-Gruppe oder Mitarbeiter des Verlages in Frage kommen könnten, denn die kennen sich auch mit der Vorlage des Romans aus. Und Aaron erinnert sich ja darüber hinaus ja auch an jemanden, der das Haus kaufen wollte, was ja auch hier zum ersten Mal erwähnt wird, dass jemand ein Haus kaufen will. Allerdings kann er nicht mal sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, weil er immer unterschrieben hat mit E.Curb, was auch immer das heißen soll.
Im Hörspiel
E.Curb, also E.Curb, E.Curb, damit man das hier... Also hiermit hat Justus jetzt nochmal alle menschlichen Verdächtigen nochmal abgeklopft, von denen außer die im Verlag, die hier nicht weiter behandelt werden, ja eigentlich nicht viel in Frage kommen, weil ich glaube später erfahren, was die Enigma-Gruppe, oder haben wir schon erfahren, immer noch im Gefängnis sitzt, weil der Blackstone der Einzige ist, der damals
von der Polizei fliegen kann. Okay, wenn du das jetzt schon sagst, dass sie im Gefängnis sitzen, ich weiß jetzt auch gar nicht, kam das jetzt schon, auch egal. Nee,
warte mal, wir waren noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt Museen ausgeraubt haben.
Genau, das wollte ich jetzt nämlich sagen, wenn du jetzt gerade das sagst mit dem Gefängnis, also das weiß man noch nicht, aber sie sitzen auf alle Fälle im Gefängnis, kommen wir dann noch zu, und nachdem er das jetzt alles erzählt hat, erzählt er, was er im Roman geschrieben hat, dass es am vierten Tag Blut regnen wird, was er ja auch aus diesen Büchern hat, hat er sich ja inspirieren lassen. Und
wenn das eintritt,
seid genau, jetzt ist es so, überzeugt. Jetzt rastet er aus. Ja. Fand ich übrigens gut, diese Idee, weil er hat ja recht, die drei Detektive sind nur da und alles da passiert mit dem Mahn und dass die Fenster explodieren.
Und dann sagt Justus noch, ich habe heute Morgen noch den Roman gelesen und drei Sachen fehlen ja noch. Ja.
Finde ich eigentlich richtig gut, dass der Moore jetzt auf einmal so eigentlich ziemlich ausrastet und sagt, ihr wart das, ihr habt das alles gemacht mit den Fenstern.
Ja.
Und obwohl, eigentlich ist es witzig, weil er eben total überzeugt war, es sind Geister und Dämonen.
Nee. Er sagt ja noch, während er sich aufregt, sagt er noch, der Feuerteufel kann bloß an Halloween erscheinen und vorher braucht er natürlich seine Helfer, die hier die Zeichen legen und so.
Okay, vielleicht sind sie auch Geister und Dämonen in seinen Augen.
Kann natürlich auch sein. Ja. Aber nee, er sagt natürlich, dass er seine Helfer braucht und er glaubt, dass sie halt mit dem Dämon, dem Feuerteufel zusammenarbeiten. Also ihr handelt im Auftrag der Geister, sagt er ja auch noch. Also davon ist er noch nicht ganz raus. Hier ist es jetzt so witzig. Genau, jetzt zückt er eine Pistole und sonst schmeißt die Jungs raus. So richtig noch Wut entbrannt. Jetzt ist mega witzig, wie Peter sagt, angenehme Nacht. Raus hier! Das ist so lustig. Ja. Und ich finde ein bisschen gruselig, wie der Erzähler jetzt hier beschreibt, dass er wirklich in der Tür stehen blieb, bis die drei oder die vier mit Roxy nicht mehr zu sehen waren. Sowas ist immer eine gruselige Vorstellung. Da steht einer im Türrahmen, der nicht ganz alle Tassen im Schrank hat und guckt gruselig nach draußen, bis man weg ist.
Ja, warum ist auch die Szene so gruselig so ein bisschen? Weil da auch diese, was wir schon vorhin erzählt haben, diese Trommelmusik ist. So. Diese ganze Szene ist so ein bisschen...
Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
Wirklich nicht? Da ist so ignoriert. Da ist so eine...
Aber wie gesagt, meine 6,50 Euro Kopfhörer und deine, was hast du nochmal für Kopfhörer?
Oh, die waren teuer, ja. Aber die Musik geht sogar ziemlich lange.
Okay.
Also eigentlich...
Oder warst du wieder im Park
und da war einer, der getrommelt hat. Ja. Nee, da war wirklich Musik. Und das war eine gute Untermalung.
Mhm.
Ja.
Okay.
Jedenfalls sind sie jetzt... kam da noch was? Nee, sie verlassen das Grundstück und sind weg, was?
Es endet mit angenehmen Nachrichten. Genau. Raus hier! Ja.
Oh, so. Olli.
Da sind wir wieder. Also für alle, die sich jetzt wundern, wir haben eine kurze... Essenspause eingelegt und die war wirklich relativ spektakulär.
Ja.
Also, wir haben gemerkt, dass wir vielleicht einen Hunger haben und Benjamin hat tatsächlich irgendwas zu essen. besser kann ich es jetzt, ich konnte es jetzt nicht anders in Worte kleiden.
Mach mal die Tür wieder zu.
Ja, zuerst kam hier Benjamin mit so einem Würstchen an.
Eine vegane Wurst. Bratwurst, eine vegane Bratwurst war das.
Mhm. Mich hat Benjamin gefragt, ob ich sie hier in so ein Frischhaltetuch wickeln kann, damit sie so ein bisschen, also geschmacklich war die, ich habe großen Hunger gehabt, deswegen geht sowas dann auch mal rein, aber.
Hättest du gemerkt, dass das keine richtige Bratwurst ist?
Ich bin diese Frage, gibt sofort ein Ding in die Fresse, wirklich. Oh, gut. Ja, mit anderen Worten, ja. Gut, weiter ging das Drei-Gänge-Menü. mit irgendeinem, was war das eigentlich, was wir da für ein Brot?
Das ist eigentlich Brot. So ein Brot, was man zum Grillen so für Soßen so.
Wie hast du es denn jetzt erwärmt?
In meiner Heißluftfritteuse.
Okay. Macht man mit dem Brot offensichtlich nicht?
Naja, zum Grillen in der Heißluftfritteuse kann man schon alles reinmachen. Also war theoretisch genauso trocken wie die Wurst.
War genau trocken. Und dann hast du eine grandiose Idee gehabt.
Ja, ich habe von Mai Müsli, man darf ja keine Firmen nennen.
Ja, darum hast du es gerade gemacht.
Genau. Gibt es natürlich auch bei Kaufland und MacPaper.
Aber wir dürfen Firmen nennen, weil wir nicht im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs sind.
Ja, aber wir verdienen Geld mit dem Podcast. Ich weiß nicht.
Ach so.
Ah, Grauzone.
Na, jetzt verdienen wir mehr Geld.
Deswegen nennt man immer mehrere Firmen. Also okay. Kaufland.
Gut, Kaufland ist eine Firma.
So, oh nee, ja, ist auch eine Firma. Mhm. Da hatte ich jetzt gerade die Idee, ich habe hier so einen Mandelaufstrich mit Kokos. Da sind nur 4 Zutaten übrigens drin. Mhm. Mandel, Kokos, Öl und
Zucker.
Nee, kein Zucker.
Ernsthaft?
Ist wirklich nur durch die Kokosnuss.
Oh Gott. Also Moment mal, nee, das kann ich nicht verstehen. Ich habe ja schon mal echte Kokosnuss
gegessen. Soll ich jetzt das Glas nochmal holen?
Mach mal gleich, aber Benjamin, du sagst gerade die Süße, und ich rede ja nicht von süß, ich rede von, ja, es schmeckt wie Erdnussbutter. Die Süße kommt, nee, was ist drin? Was ist drin?
Kokos, und? Erdnuss, Öl und...
Okay, dann kommt es von der Erde. Erzähl doch nicht, dass von der Kokosnuss kommt die Süße.
Mandel, nicht Erdnuss, sondern Mandel.
Mandel, okay, Mandel. Dann kommt die Süße von der Mandel wahrscheinlich, weil Kokosnuss schmeckt überhaupt nicht süß. Wenn du eine richtige Kokosnuss isst, ja, ist fast wie ein Apfel.
Also ich esse sehr viel Kokosnuss.
Ja, schmeckt nicht süß.
Kokosnuss hat schon eine Süße.
Eine leichte, aber wirklich leicht.
Und ja, nicht Kokosnuss so hat ja auch nicht so einen extremen Geschmack.
Ja.
Obwohl, wenn du die reine Kokosnussmilch trinkst, die ist schon süß.
Es ist doch eigentlich dieses Wasser, was da mal drin ist, ne?
Ja, es gibt zwei Sachen. Aha. Es gibt einmal das Kokosnusswasser und die Kokosnussmilch.
Okay, wie kriegt man die Kokosnuss? Ich habe immer nur Kokosnusswasser gesehen.
Ja.
Ja, okay, ich dachte, da kommt
okay, eine Erklärung. Okay, muss ich jetzt gut, so. Weiß ich doch nicht.
Okay. Ja. Gut, auf jeden Fall haben wir dann versucht, das Brot mit dieser Pampe ein bisschen zu versüßen. Und ja, wir haben es versüßt, aber mehr auch wirklich
ja,
nicht.
Ja, also man merkt dieses Brot, es ist ja zum Grillen und da ist wirklich vielleicht so eine Barbecue-Soße ganz gut, aber nicht so eine Mandel.
Genau, weil ja auch Kräuter noch in dem Brot sind, was vielleicht so, da fällt mir im Nachhinein ein, dass jetzt so eine Mandel-Kokoscreme auch nur suboptimal
passt. Da passe ich Rosmarin.
Ja, man sollte das Brot auch wirklich grillen, glaube ich. Ja, wie viel falsch gemacht jetzt in unserer
Essenspause. Ja, aber zum Schluss hast du noch einen Plattpfirsich bekommen.
Genau, am Ende, um meine Geschmacksnerven wieder zu neutralisieren, habe ich hier noch einen Plattpfirsich gegessen. Und die sind wirklich lecker, weil die sind erstens lecker, die sind zweitens praktisch zu essen, weil du sie wirklich so essen kannst wie ein Burger. Und ja, das hat jetzt meine Geschmacksnerven und die anderen Nerven auch wieder ein bisschen beruhigt.
Und ich muss ein bisschen lachen, weil für Olli hießen Plattpfirsich Bauernpfirsich.
Ja, war so, als hätte ich irgendwie mal sowas gehört. Bauernpfirsich, Landpfirsiche, keine Ahnung. Hm. Aber schön, dass es dich zum Lachen gebracht hat. Somit hatte das doch auch wieder seinen Wert.
Und Karotte heißt bei dir auch Bauernkarotte.
Bauernstift. Ja, bei mir gibt's ja auch Klobürst mit Edelstahlbürsten. Von daher wundere dich nicht über sowas.
Wir sind in der Zentrale.
Genau, diese Geschichte nahm Aaron Moore als Vorlage. Da waren wir schon. Morgen ist Halloween. Und Bruce Black ist ja dem Feuerteufel auch schon zum Opfer gefallen. Durch Selbstmord, aber trotzdem kann man das ja so sehen.
Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist.
Ich bin da, wo wir schon waren.
Deswegen, ich glaube, wir sind wirklich in der Zentrale und Roxanne ruft doch nochmal an.
Genau.
Ja, und berichtet, dass sie die Maske gesehen hat.
Oh Gott, wie weit ich zurückgerutscht bin.
Ja, du bist richtig weit.
Ich hätte noch die ganze Stelle nochmal erzählt, was sie rausgeschmissen hat. Komplett. No. Ja, okay, ach jetzt am nächsten Tag klingelt in der Zentrale das Telefon.
Roxanne ist am Apparat.
Das ist Roxette.
Mensch, wieso bin ich nicht auf diesen Gag gekommen?
Ja. Hey, du bist halt auch ein bisschen, du lässt mir wirklich die ganzen Vorlagen heute.
Roxette. Ja, ich weiß auch warum, weil das einer deiner Lieblingsgruppen war.
Ja, wirklich, tatsächlich. Als Kind, 90er, rauf und runter gehört, The Look, das Album gehabt und ganz, finde ich immer noch sehr, sehr großartig und vor allem eine sehr, sehr sympathische Band, wo leider vor drei
Jahren
die Sängerin gestorben ist. Und
macht der Typ noch alleine Roxette?
Der Typ macht auf jeden Fall noch Musik, aber er bringt jetzt keine Roxette-Alben mehr so raus. Weil
was ich krass finde, bei der Band merkt man das ganz stark, finde ich. Du hörst von der eigentlich gar nichts. Also nicht irgendwie so. Also, wie soll ich sagen, bei anderen Bands, weiß ich nicht, nehmen wir mal, aber ist jetzt ein schlechtes Beispiel, die sind ein bisschen größer, aber Roxette war ja nun auch sehr bekannt. Ja. Du hörst wenig, dass irgendwelche davon so in Nachworten irgendwie sprechen.
Oder? Na, weder sprechen, noch im Radio ganz, ganz selten, dass man mal Musik von ihnen
oder
hört.
Oder fast nicht.
Sie und
fast
wenn, weg. Dann spielen die immer nur
Crash, Boom, Bang.
Nein.
Ja, ist ja Entschuldigung.
Nein, warte mal, ich bin gerade sauer, dass mir jetzt fällt dieses Lied. Listen to my heart. Listen to your heart. Nee, listen to your heart.
Listen to your heart.
Das spielen die ganz oft, ja, das hört man auch. Und alle denken, Roxette gibt's nur mit diesem Lied.
Stimmt, die haben, also, mir fallen jetzt spontan auch nur fast die Lieder ein, die wir jetzt genannt haben.
Ja.
Ja, aber ich muss dazu sagen, wenn ich von den Melodien höre, also bestimmt kennt man 9 Lieder von denen oder 10. Bestimmt.
Ja.
Aber mir fallen spontan nur 3 ein. Allerdings ist es auch so bei ABBA.
Oh, ja. Roxette kann ich noch sagen. Joyride ist ein sehr bekanntes Lied. The Look ist ein sehr bekanntes Lied.
Ja, das meinte ich. Das war dabei.
Church of Your Heart ist ein sehr bekanntes Lied.
Kirche in dein Herz.
Nein, Kirche deines Herzens.
Kirche deines Herzens.
Ja. Church of Your Heart.
Die Kirche, da muss ich mal über den Text nachdenken. Die
das Lied, was ich als allererstes von Roxette gehört habe, wo ich auf die aufmerksam geworden bin, ist How Do You Do?
How Do You Do?
How Do You Do? Do You Do? Ich glaube, das war sogar ihr Durchbruch damals gewesen, dieses Lied.
How Do You? Ah, jetzt kann ich sehen. Du hast es extrem schlecht gesungen.
Weißt du, warum ich schlecht gesungen habe?
Warum?
Ich bin nicht Roxette.
Ja.
Du weißt jetzt aber, welches.
Ja, ich weiß, welches.
Singst mal ein bisschen besser, versuch mal.
How do you do?
Ja, von der Stimmlage tatsächlich besser, ja, als das, was ich gerade gemacht habe. Also,
ich war jetzt gerade selber erstaunt. Ein bisschen. Kannst du das 3-mal hintereinander einbauen?
Mach ich. Ja. Genau jetzt.
How do you do? How do you do? How do you do? Also, Roxette hat gesagt, sie hat die Maske im Laden gesehen.
Mhm.
Und zwar die, oh, wie hießen die? Goldenberg. Goldenberg soll eine basteln oder hat eine gebastelt und die hat sie hinten in der Werkstatt gesehen.
Ja, hier fand ich ein bisschen witzig, dass Justus das überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat, sondern als sie nämlich sagt, ich habe die Maske im Laden gesehen, kann doch gar nicht sein, diese Maske gibt's doch nicht. Die ist doch eine Erfindung aus dem Roman. Er hat gesagt, ja, bleib doch mal ins Ruhig, Dicker. Die hat hier meine Cassie, hat die nachgebastelt. Dass er überhaupt nicht kein bisschen in Erwägung gezogen hat. Nein, vielleicht hat jemand nachgebaut, vielleicht keine Ahnung was. Aber dass er sagt, das kann gar nicht sein, weil die ist ja eine Romanerfindung.
Also sagen wir mal so.
Ja.
Vielleicht dachte er ja, dass die kann ja da nicht hängen.
Bin ich sehr gespannt.
Ja. Aber weil das Justus ist, gebe ich dir ein bisschen recht, weil da ist ja eine Werkstatt und er hätte auf die Idee kommen können.
Ja.
Aber wärst du auf die Idee gekommen, wenn du jetzt Oliver, ja, wie eklig das ist, Oliver zu sagen.
Ja, ist doch ganz eklig, anzuhören.
Wenn du jetzt in den Laden, also wärst jetzt Detektiv und da ruft jetzt einer, hier ist die Maske, ich habe die Maske gesehen, würdest du ja auch nicht denken, okay, in der Werkstatt, weil derjenige, der anruft, der würde ja sagen, Meine Chefin schnitzt die Maske.
Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ja. Ich bin Detektiv und mich ruft jemand an und sagt, ich habe hier Freddy Krüger gesehen. Dann weiß ich natürlich, dass er nicht den Freddy Krüger aus den Filmen gesehen hat, der da rumrennt und Leute abschlachtet, sondern dass es offensichtlich eine verkleidete Person sein muss, die er gesehen hat. Also gehe ich auch davon aus, dass wenn Justus hört, hier liegt die Maske rum, dass er dann...
Hat sie so nicht gesagt.
Na, was hat sie nochmal gesagt?
Warte mal.
Ja, komm, du hast das Skript vor dir.
Und genau die Maske ist heute aufgetaucht. Sie sagt aufgetaucht, sie sagt nicht.
Ja, aber dann weiß ich doch als kluger Detektiv, ja, es kann nicht die Maske aus dem Roman sein.
Ja, also, Entschuldigung. Da müsste ja Bild sein, das wäre ausgeschnitten worden.
Genau. Ja. Entweder lügt sie, ja, kann ja sein, dass sie dann sagt, stimmt, vielleicht hat Justus gedacht, so, ja, kann ja nicht sein, hier, die Maske gibt's doch nur im Roman. Ja, hast recht, hab dich verarscht. auf jeden Fall, da habe ich ein bisschen geschützt, dass er da so das so ausschließt. Ja.
Ich sehe gerade hier im Skript, dass Blackie gekrächzt hat.
Ja,
hat er auch. Kam mir überhaupt nicht
vor. Also so dreimal in ziemlich gleichen Tönen, so. Also dreimal hintereinander.
Das hast du echt gut nachgemacht. Wie hat er gesehen?
So, ja? Ich bin so der Black-Imitator schlechthin.
Also ja, ich fand das gar nicht so schlecht.
Nee, das ist schon wieder schlecht gewesen. Aber dieses, ja,
sein aber typisches, eben diese dreimal.
Ja, okay, die werde ich jetzt nochmal einschneiden und werde so tun, als ob ich die jetzt nochmal mache.
Ja. Ja. Ja, auf alle Fälle sagt Roxanne, ja, dass ein Auftrag gegeben wurde und dass derjenige nicht seinen Namen genannt hat. Also Justus möchte gerne wissen, wann die Maske abgeholt wird und Roxanne sagt, nachmittags um 16 Uhr.
Genau, dann können ja seine beiden Kollegen, Peter und Bob, ihm auf der Lauer liegen und dann wissen wir nämlich gleich, mit wem was zu tun haben. Denn Justus hat was anderes vor. Was denn nämlich, lieber Benjamin?
Was hat Justus vor? Na, in den...
Also die beiden Kollegen gehen in den Laden. Wo geht Justus hin?
Ach so, er will in das Haus gehen.
Genau.
Ja, in das Blackstone-Haus.
In das Blackstone-Haus. Mhm.
Und Roxanne fragt noch,
ja?
Ob sie mit darf. Und da sagen sie, ja, wenn du keinen Blödsinn machst, ja. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ist es wirklich realistisch, dass sie immer mitkommt?
Ja, warum nicht?
Findest du?
Meinst du, dass sie das, also wenn sie fragt, natürlich, wer würden jetzt die Detektive von sich aus nicht sagen, komm doch mit. Aber wenn sie jetzt fragt, oh Gott, mir stößt gerade diese Kokospampe auf. Wow. Ganz kurz tief durchatmen. Aber wenn sie jetzt fragt, warum sollen die Nein sagen? Das ist ja nun, die haben ja jetzt keine gefährlichen Ermittlungen. Und ja. Also auf jeden Fall geht sie ja mit. Sie ist ja dann dabei, um diesen Typen aufzulauern. Was mich eh wundert, weil sie arbeitet doch eh in dem Laden. Die ist doch eh da eigentlich, oder? Oder ist die Werkstatt woanders?
Nee. Wird da sein.
Ja, denke ich mal auch.
Sonst wäre es ja wahrscheinlich, na doch, muss er da sein.
Ja, also ist sie doch eh da. Und von daher, warum soll sie sagen, nein, du gehst aus dem Laden raus, während wir auf den warten.
Auf alle Fälle ist Peter nicht so begeistert. Der meckert auch ein bisschen rum, warum er das alleine bestimmt, diesen Plan. Und, aber er ist ja dann doch dafür, weil er ja nicht zum Haus muss und mit Mur reden, weil das macht ja Justus.
Ja, das finde ich übrigens auch sehr mutig, dass er das alleine macht, tatsächlich, muss ich sagen. Weil das
ja, überleg mal, mit der Pistole und alles. Mit der Pistole
hat sie rausgeschmissen, ja, und man weiß ja nun, und Justus, wie er jetzt auch erwähnt, weiß ja auch selber noch nicht, ob er mit der Sache vielleicht selber zu tun hat, weil jetzt zupft er nämlich wieder nachdenklich an seiner Unterlippe und sagt, ist es nicht merkwürdig, dass der Auftraggeber genau in den Laden geht, in dem Aaron Moores Stammkunde ist? Steckt Mr. Moore vielleicht doch selbst hinter der ganzen Sache? Jetzt kommt gute Musik, finde ich.
Ist übrigens wieder Getrommel.
Ja?
Ist wieder die Trommel.
Hat mir gefallen.
Da hast du sie, da hast du sie gehört, da hast du deine Kopfhörer ein bisschen lauter gemacht.
Da war ich im gleichen Park wie du in dem Moment.
Obwohl ich merkwürdig finde, dass Justus jetzt erst auf die Idee kommt, dass er das selber inszeniert.
Stimmt, ja, hätte alles schon...
Ja, aber ich finde ein bisschen... also was ich ein bisschen merkwürdig finde, Roxanne hatte ja so einen guten Kontakt und der hat ja erzählt mit den Grabsteinen und so, der hätte sie doch auch irgendwie rausbekommen, dass er die Maske in Auftrag gegeben hat.
Oder, dass er die alles selber inszeniert hat, da war auch ein Hinweis von, ich gehe rein und öffne von innen, ich muss die Bomben noch aktivieren.
Genau.
Ja. Also, Justus ist am Haus von Mr. Moore. Der Erzähler beschreibt, dass alles ruhig ist, doch nur die Folien an den Fenstern leicht im Wind wehen. Finde ich super beschrieben. Weil ich finde es sehr gruselig, so ein sowieso schon etwas merkwürdig aussehendes Haus. Und dann hast du Folien in den Fenstern, die so leicht im Wind wehen. Finde ich ein gruseliges Bild.
Natürlich, ist wirklich ein gruseliges Bild. Und da aber so ein bisschen bei den drei Fragezeichen, wie würdest du das finden, wenn man auch so ein Geflatter hört, so ein bisschen?
Das hätte ich wirklich so im Hintergrund. Ah, dann dazu noch das Bild. Weil ich weiß nicht, warum ich wehende Folien, weil Folien immer was Verlassendes bedeuten, irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum
das so... Ja, auch wenn da so ein Loch ist oder eingerissen. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, weil wir finden ja auch so, wie ist denn der englische Ausdruck hier, so verlassene Plätze hier noch.
Lost places. Ja. Folge ich auch einem, hier kann ich euch nur empfehlen.
Ich liebe das.
Adventure Buddy. Ja, könnte.
Oder selbst wenn ich ein Auto sehe, was so lange steht, wo das Nummernschild, aber ich muss da hingehen und mal reingucken.
Oh, und ich habe auch immer so ein bisschen als Referenz dieses im Kopf, wenn ich so alte verlassen, die schon so besprüht sind und wo so Graffitis, wo ich mich mal frage, wer macht sowas? Dieses Graffiti aus Candyman habe ich auch immer so denn da im
Deswegen Kopf. Deswegen ist der Film auch so gut, wegen Graffitis und so. Ja. Ja. Und weißt du, wo das noch so ist, wenn ich bei dir zur Wohnung, wenn ich bei dir gehe?
Moment mal, was ist
das
genauer? Was hast du da, was für
Gefühle? Ich mag ja Lost Places.
Okay.
Und, bei dir, wenn ich zu dir, du hast ja so einen Hof, einen Wald, du sagst ja, das ist ein Wald.
Ja, ein bisschen im Wald, richtig.
also zwei Bücher. Und bei dir sind ja außen Gitter.
Gitter an den Fenster.
Gitter. Richtig, richtig. Und weil das für mich ist es jedes Mal so, wer wohnt hier in einem Haus, was 1712 gebaut wurde? Jedes Mal habe ich so, und dann sehe ich so, ach hinter den Gittern sind ja Fenster, weil für mich kommt das immer so vor, da sind nur Gitter ohne Fensterscheiben. Mhm. Ich denke jedes Mal, ich bin in so einem Lost Place.
Dann fällt dir ach, Olli wohnt ja hier. Ja,
ist wirklich jedes Mal so.
Ist es ein schönes Gefühl oder beängstigend? Schaurig oder?
Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Einerseits Spannung und Freude. Mhm. Ja, und dann machst du die Tür.
Ich das Gefühl, was du hast, wahrscheinlich sehr gut beschreiben. Du hast so das Gefühl, so wie das Brot geschmeckt hat.
Trocken und merkwürdig.
Trocken und merkwürdig. Und Rosmarin passt nicht zu Kokos-Mandelpampe. Ja, genau. Sehr schön. Ich hoffe, wir konnten es euch, liebe Hörer, auch ein bisschen nahe bringen. Auch ein bisschen plastisch. Ja, was Benjamin da gefühlt. Mhm. Okay.
Ja, also Lustus.
Der hat richtig Lust. Ja.
Klettert jetzt ins Haus und hört.
Ja, erstmal klopft er, ja.
Naja, er klopft und so, aber keiner macht auf.
Das klingt so, als wenn Benjamin Justus will Mr. Murbo suchen, kommt an und klettert erstmal ins Haus.
Naja, jedenfalls rührt sich nichts und dann geht er durch so ein Plastikfenster da.
Ja, durch so eine Folie. Ja, durch
so ein Plastikfenster. Vielleicht witzig wäre das für so ein Hörspiel. Er geht durch dieses Fenster, lässt die Folie dran und wird ohnmächtig, weil er nicht mehr atmen kann.
Das wäre wieder, Gott, das wäre wieder so eine nackte Kanone-Filmszene irgendwie. Er will da durch und erstickt. Und das steht an der Folie.
Oh Mann, da wäre das gut.
Ja, das wäre jetzt aber nicht ganz der Justus, den ich kenne. Nee.
Okay. So. Also er läuft jetzt so ein bisschen durchs Haus und hört ein Wasserrauschen.
Ja, das finde ich übrigens auch gruselig. Weil dann denkt man, was ist das jetzt? Man hört jemanden duschen. Das ist auch immer in Horrorfilmen immer gruselig, wenn jemand so jemanden im Haus sucht. Hallo, Mr. Moore. Dann auf einmal hört man dieses Duschen, dieses Rauschen.
Also im Horrorfilm suchen die immer einen Mr. Moore, ja? Wenn im Horrorfilm die Dusche rauscht, hat immer Mr. Moore. Ja.
Darum reagieren die auch nie, weil die meistens gar nicht Mr. Moore heißen.
Die heißen anders.
Jetzt habe ich mal endlich einen Horrormythos hier aufgeklärt, ja? Großartig. Gut, auf jeden Fall geht er dann natürlich Richtung Badezimmer und dort liegt er blutüberströmt auf dem Boden. Und da er noch atmet, ruft Justus schnell einen Krankenwagen. Trotz des ganzen Blutes kann Justus keine Verletzung finden. Moore kommt zu sich. Er hat Kopfschmerzen und erinnert sich, dass das Blut aus der Dusche kam. Mhm. So, Benjamin, kommen wir nochmal zu den baulichen Gegebenheiten des Hauses zurück. Du bist ja der Meinung, wenn er unter der Dusche steht, dann fällt das Wasser an der Seite bei ihm vorbei, also schräg an der Seite. Ja. Das heißt, trifft ihn nicht und er geht frustriert aus. Das Blut hat ihn jetzt aber offensichtlich voll erwischt.
Er stand ganz links. Ja. Also er ist so wie bei uns. Er hat eigentlich eine Badewanne mit einer Dusche.
Ja, okay.
Und er stand ganz links von der Wanne und die Dusche ist ganz rechts. Und er hat den Hahn angemacht, weil er erstmal wollte, dass das Wasser warm wird.
Ja.
Und
Und deswegen stand er auch noch nicht unter dem Strahl, dachte er zumindest.
Ja, ja. Dachte er. Und er vergisst selber manchmal, dass das Haus schräg ist. Und hat voll den Strahl ins Gesicht abbekommen.
Das Lustige ist, weil er wohnt ja da schon ein paar Jahre, er müsste eigentlich, der macht ja bestimmt jeden Tag die Dusche so an, dass er erstmal das Wasser warm werden lassen wird. Das macht er also jeden Tag. Er dreht das Wasser auf, ärgert sich, dass er jetzt schon unter dem Strahl steht, ob das Wasser noch gar nicht warm ist, geht dann aber zur Seite, wo kein Strahl ist, wenn das Wasser warm genug ist, und ärgert sich dann, dass er nicht nass wird.
Ja.
Das sind Schriftsteller, glaube ich. Benjamin, du bist ja jetzt auch ein Schriftsteller eigentlich.
Ja. Ich bin schon dabei. Ja? Ich bin immer noch in der Findungsphase. Ich fange ganz oft von vorne an.
Wirklich?
Ja.
Wie weit warst du denn schon, wo du alles wieder verworfen hast?
Ich habe schon so 150 Seiten geschrieben.
Und da hast du nochmal von vorne angefangen?
Wirklich jetzt.
Benjamin, wenn du damit irgendwann mal Geld
verdienst,
da musst du nochmal an die Arbeit,
glaube ich. Ich muss da noch so ein bisschen. Übrigens, ich glaube, im Hörspiel kam das ja gar nicht vor, dass es Schweineblut ist.
Doch, es kommt im Hörspiel vor.
Siehst du?
Sagt Justus nachher ganz kurz.
Siehst du?
Ja,
diese Vorschau.
Ganz kurz, was sehe ich?
ich wollte jetzt so tun.
Ach so, okay.
Aber ich
fand. Nicht mit mir, Freundchen.
Nee, aber diese Vorstellung in einem Drei-Fragezeichen-Buch, dass es echtes Blut ist von einem Tier. Mhm. Habe ich Drei-Fragezeichen-Blut gesagt eben eigentlich?
Du hast gerade was in einem Drei-Fragezeichen-Blut-Buch.
Ist schon was Härteres.
Ja, dass da mal echtes Blut vorkommt, erinnere ich mich jetzt sonst nicht so.
Also und Schweineblut, also musste dafür wahrscheinlich ein Tier getötet werden.
Ja.
Und im Buch ist auch ausführlicher, wie er die Wunde sucht, so.
Naja,
was
soll man denn?
Ja, soll man. Nee, dann wäre es ja wieder so schrecklich. Ich ziehe das T-Shirt hoch.
Warte mal, hier ist nichts. So, jetzt zieh mal die Unterhose runter. Hier ist auch fast nichts.
Ja, nee, aber das mit dem Schweineblut finde ich schon. Also generell mit dem Blut aus der Dusche und das ist nicht nur. Ganz ehrlich, man würde jetzt denken, bei den drei Fragezeichen, dass sie sagen, rote Farbe. Es war rote Farbe. Nein, es war echtes Schweineblut.
Bist du ein bisschen stolz auf die Autoren, ne? Dass sie das so gemacht haben?
Auf die Autorin?
Was Autorin, auf den Autor, auf André Marx.
Auf André, ja, aber da liegt es wahrscheinlich daran, weil der so alt ist.
Der sah auf dem. Wie alt ist denn das Bild, was du da die ganze Zeit offen hast?
Warte mal, ich guck mal nach, wie alt der jetzt ist. Moment.
Weil, wenn er so alt ist wie mein Bruder, denn das haben wir vorhin rausgefunden, dann kann er nicht so alt sein.
Guck mal kurz. Achtung. So. Also. Am 14. März 1883 ist er gestorben.
Warte mal.
Und am
warte mal
ganz 5. Mai 1818 geboren.
André Marx. Ich glaube, du hast einen falschen Marx gegoogelt.
Ja. Nee.
Kann es sein, dass du Karl Marx gegoogelt hast?
Denn hat André Marx gar nicht mit Engels?
Nein.
André Marx.
Ja, ja.
Ist nicht Karl Marx.
Nein, doch, er ist Karl Marx und hat aber unter André Marx, unter dem Pseudonym André Marx, die Bücher verfasst.
Ach so, na dann ist ja alles, hast du mir gerade Angst gemacht. Nein, nein. Ich dachte eben, dass André Marx.
Also wann hat er nochmal gelebt?
Ja, 1818.
Bis?
1883.
Das stimmt, er war 2004 tatsächlich schon ziemlich alt.
Ja, deswegen meine ich, deswegen wahrscheinlich die explizitere, der explizitere Sprachgebrauch.
Weil in dem Alter wird man ja auch mutiger, wie zum Beispiel ein Jürgen von der Lippe jetzt mittlerweile sagt, so, ach, mir ist eigentlich egal, was ich jetzt so im Fernsehen sage oder wer will mir denn jetzt noch was, ja.
Eigentlich auch gedacht, wie andere, alle deutschen Comedy-Stars, die schon älter sind.
Ja, wirklich, also die von dieser, führen wir es nicht weiter aus, sich nicht so mitreißen lassen und sagen, naja, mach hier halt mein Ding, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
Ja, und Karl Marx hat ja auch viele Revolutionen und so durchgemacht und selber probiert.
Und was, die Farbe Rot natürlich.
Ja, Rot, Karl Marx. Und auf alle Fälle, so wie du sagst, also einmal kennt der wahrscheinlich, also rote Farbe wurde ja früher aus Schneckenblut gewonnen oder aus Läuse. Und deswegen kommt aus der Dusche auch Schweineblut, weil er kennt ja gar nichts. Was aus dem Chemiebaukasten, was soll da rot werden?
Genau, das kannte eine Farbe gab es ja noch nicht. Du bist ja eigentlich Maler. Kannst du ein bisschen was zu der Geschichte der Wandfarbe erzählen?
Ja, und zwar ist Wandfarbe folgendermaßen. Pass auf. Es gibt ja, also eine Wand besteht ja aus Stein. So. Und da hat man dann wirklich früher ein Messer genommen. Und also das war eher wie so ein Spaten. Und hat so über die Wand gekratzt. Und dann ist es so abgerieselt und dann waren unten die Kinder, so 3 bis 6 Jahre alt, und haben mit dem Eimer wie nennt man das denn? Also so ein ganz feiner Staub haben die so aufgesammelt.
Okay. 7 konnten die nicht sein, du sagst 3 bis 6.
Nee, 3 bis 6.
Ah, 7 auf keinen Fall.
Nee, weil da waren die Eimer dann zu leicht für die. Also die wollten ja früher auch Kinder quälen.
Ach so. Und okay. Warum, okay, wenn dann bringen wir es zur nächsten Frage. Wenn Kinder quälen, warum nicht 2?
Weil die, früher war das so, dass die erst, also erst 1940 hatten die Hände.
Die Zweijährigen.
Ja, so. Bis 1800.
Mann, schlecht kenne ich mich mit Geschichte aus, wirklich.
Ja, na auf alle Fälle hatten die dann den Staub. Und dann haben sie, dann haben die Erwachsenen, die Kinder, ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt. Früher die Kinder, wenn sie zu wenig Staub hatten, geschlagen.
Geschlagen.
Und dann haben die Kinder geweint. Also es ist wirklich eine schlimme Zeit, von was wir hier gerade reden.
Ja.
Und es tut mir auch weh, darüber zu sprechen. Jedenfalls haben die geweint und es hat sich mit dem Staub vermischt und so ist die Wandfarbe entstanden.
Okay, Kann es sein? Wie gesagt, ich erwähne es auch nochmal, schlimme Zeit damals, ja. möchte ich nicht gelebt haben. Aber kann es sein, dass die Kinder sogar so hart geschlagen wurden, dass sie dann geblutet haben und auch dann so die erste Wandfarbe? Wie gesagt, schlimme Zeit. Ich möchte, möchte keine Werbung für diese Zeit machen und es auch nie wieder aufkommen. Aber kann es sein, dass dann so die erste, Mensch, wir brauchen hier gar nichts mischen, wir haben die Farbe eigentlich schon fertig in unseren Kindern?
Also ich würde sagen, das ist eine kranke und perverse Fantasie.
Auf jeden Fall.
Das gab es
nicht. Das gab es nicht, okay. Nee. Okay, ist eine kranke perverse Fantasie, ist das ein Problem, mit dem ich mal zum Arzt gehen sollte?
Wahrscheinlich schon.
Okay, cool.
Weil, wie gesagt, sich sowas auszudenken, das
ab wann hatten die zweijährigen Kinder in der Hände?
1880.
Ab 1880 hatten die...
Nee, ab 1920.
Ab 1920. Nee, ja. Du hast gesagt, 1940 hatten zweijährige noch keine Hände gehabt.
Da hatten sie noch, ja, aber 41, ne? Du hast ja gefragt, ab wann?
Ah ja, da hast du gerade 1920
gesagt. Ja, warum wohl?
Weiß ich nicht.
Ob du aufgepasst hast, Charlie, macht man so...
Charlie Chaplin?
Nee. Was? Der hatte, der war schon, in dem Film war er älter, deswegen hat er zwei Hände. Oder was meinst du denn?
Nee, was meinst du? Also wo habe ich nicht aufgepasst?
Na, du hast ja aufgepasst, dass ich 1940 gesagt habe.
Genau.
Ja.
Ja, 1920 war ein Fehler von dir gerade.
Nein.
Na, doch?
Das war mit, aber mit Absicht.
Ach so.
No.
Wollen wir weitermachen?
Ja.
Aber auf jeden Fall, ich hoffe, wir konnten uns die Geschichte, die Geschichte der Farbe ein bisschen näher bringen.
Der Wandfarbe.
Der Wandfarbe, ja. Mhm.
Später kommt Fußbodenfarbe. Ja,
das machen wir in der nächsten Euermin-Folge. Da freue ich mich jetzt schon mal drauf.
Da kommt die Fußbodenfarbe ran.
Ja.
Okay. Oh Gott, wo waren wir denn?
Also, keine Verletzungen. Genau, und Mr. Moore kommt ins Krankenhaus.
Ach, da sind wir, genau.
Genau, keine Verletzung zu finden. Mhm. Wir waren dabei, wie albern es wäre, wenn Justus immer gesagt hätte, hier ist keine Verletzung, hier ist auch keine. Mhm. Deswegen haben sie das hier mal ganz gut gelöst. So, und Justus, der allein im Haus zurückbleibt, ruft in der Zentrale an. Dort geht aber, ich glaube, zum ersten Mal ist deren Anrufbeantworter zu hören, kann es sein. Auf jeden Fall geht dort, weil ja Peter und Bob noch im Maskenladen sind, geht dort nur der AB ran. Und Justus spricht drauf, dass er seine Kollegen bittet, mit den Schlafsachen zum Haus von Mr. Moore zu kommen. Ja, weil sie dort nachts wohl etwas zu tun haben. Seine Kollegen treffen ein und sind entsetzt, wie Justus aussieht. Weil er ist natürlich auch blutüberströmt.
Und weil er Blut hat.
Genau. Ja. Ich dachte auch, jetzt mache ich diesen schlechten Witz.
Ja, aber ich hab ihn rausgehauen.
Justus ist natürlich auch gespannt, was seine Kollegen im Laden in Erfahrung bringen konnten. Nur leider haben sie ihn verpasst. Er ist nämlich, während Roxanne angerufen hat, ist er bereits da gewesen und hat die Maske geholt.
Das fand ich auch ein bisschen...
War die auch ein bisschen albern?
Weil ich mir jetzt schon wieder den Laden vorstelle. Also der Laden ist wahrscheinlich ein Schloss mit 20 Eingängen.
Ja, genau, auch so verwinkel mit ganz vielen Gängen auch, wie man mit Geheimgängen, wie man zur Werkstatt kommt und wieder raus. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass während Roxanne telefoniert hat, und jetzt muss man sich vorstellen, es ist so eine 2x2 Meter große Maske, dass er hinter ihr reingeht, sich diese Maske holt und wieder so tanzt. Er stolpert noch kurz mit dieser Maske rausgeht und sie telefoniert so, ja cool, kann ich
morgen dabei sein? Sie hilft ihm noch auf mit der Maske. Genau.
Sie hilft ihm dann noch auf.
Justus, Moment, ich muss meinen Hörer weglegen.
Und dann danach geht sie wieder hin, kann ich denn dabei sein, wenn ich... Wenn ihr ihn auflauert.
Also hier hätte ich auch mir ein bisschen anderen Kniff, weil das kommt wirklich so, wirklich total unrealistisch rüber. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht, oder dass der Autor vielleicht nicht 16 Uhr genommen hätte, sondern gesagt hätte, ja, er kommt, obwohl ich weiß gar nicht, wie spät es war. Er kommt in 2 Stunden oder
man
so.
Man kann aber so viele spannende Sachen machen, warum die Ermittlungen dort nichts gebracht haben. Entweder vielleicht war er gar nicht da, hätte ich vielleicht auch gemacht, oder die Maske war auf einmal schon weg. Ja, ohne dass irgendwo, obwohl er muss ja unterschrieben haben, also irgendwie muss er ja da gewesen sein.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Mir kommt das so vor, ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie spät es ist, aber so, als ob sie um 8 Uhr anrufen und er kommt um 16 Uhr, er kam jetzt schon. Also, das ist so unrealistisch. Hattest du nicht so das Gefühl, so,
Nee, ja, das Gefühl hatte ich in der ganzen Folge, das ist gerade perfekt akustisch beschrieben. Aber ich hatte eher so das Gefühl, dass ich enttäuscht war, dass das so salopp gelöst wurde, weil ich habe mich schon, war schon gespannt, was die beiden Kollegen dort in Erfahrung bringen oder erleben. Und dann ist der war schon da.
Ja, man kann es ja ganz simpel machen, dass die geklaut wurde.
Ja, aber dann, der hat ja dann nicht unterschrieben, hier ist ja die Unterschrift noch ganz wichtig.
Ja, stimmt, da gibt auch keinen Sinn.
Ja.
Stimmt, wie sollen sie sonst an die Unterschrift kommen?
Genau, und das sagt ja Bob jetzt auch. Die Maske wurde schon abgeholt, aber zum Glück hat er den Empfangsschein unterschrieben oder was auch immer. Und ihr werdet es nicht erraten, mit was er unterschrieben hat, wo ich auch dachte, Mensch, wenn du so sagst, na wahrscheinlich E-Curb, Und natürlich war es Ikör. Und
Bob, ja, das war
ist das nicht ein Ding?
Ja, das war mir auch ein bisschen. Ja. Auch wo ich dann so denke, wieso muss er denn so unterschreiben?
Albern auch, ja. Das war, warum gibt er denn die Hinweise so mit Absicht?
Und überleg mal, er war der Kopf der Lima-Gruppe. Jetzt weißt du auch, warum.
Warum alle im Knast sind.
Er war der Kopf.
Alles prima geklappt.
Er könnte alles hinschreiben. Wahrscheinlich könnte er schreiben, ja. Weiß ich nicht.
Er kann einen Strich, unleserlich einen Strich machen. Das kontrolliert doch keiner. Wegen so einer Maske sagt doch nicht, sagt sie doch nicht, oh, kann ich mal ihren Ausweis sehen?
Nö, dann nehme ich die Anzahlung nicht an.
Ja, genau. So, also nochmal für die Hörer zur Erinnerung, E-Curb ist der auch unterschrieben hat bei den ganzen Briefen, wo er das Haus von Aaron Moore abkaufen wollte.
Ich bin jetzt übrigens ein bisschen enttäuscht gewesen auf das Hörspiel, denn Justus schlägt ja jetzt vor, nachdem jetzt alles da vorbei ist, der Moore ist ja im Krankenhaus, da können wir ja jetzt das Haus durchsuchen.
Ja.
Und das finde ich richtig gut im Buch, weil Peter sich ganz doll wehrt und sagt, es geht nicht, wir können nicht einfach das ganze Haus durchsuchen. Okay. Und auch wenn sie da drinne sind und die Unterlagen so anfassen und so, dann sagt er, das können wir doch nicht machen. Mhm. Der ist im Krankenhaus und so.
Ich sag mal so, ein komisches Gefühl wäre das schon. Stell dir mal vor, du bist in einem fremden Haus, ja, und der ist nicht da, du weißt, dass er nicht da ist, und du gehst dann so an seine Schränke und so ran.
Und nicht ohne zu wissen. Also die Beweislage ist ja jetzt trotzdem sehr, also eigentlich, was haben die eigentlich für einen Beweis, um das zu rechtfertigen?
Ja.
Ja, was haben die eigentlich überhaupt für einen Beweis? Ich wollte gerade einen Beweis nennen, was haben die eigentlich für einen Beweis?
Auch gerade was angestoßen, möchte ich sagen. Naja, erstmal im Haus untersuchen, wo kommt das Blut her? Das ist ja erstmal Justus' Hauptaugenmerk. Weil er will erstmal untersuchen, weil von dem Schweineblut hast du ja alles schon erzählt, aber das wissen die ja hier noch nicht.
Okay, hast du recht.
Ja. Und da bittet sogar Mr. Moore sie drum, dass sie das in Erfahrung bringen und das Haus zumindest bewachen, weil es ja jetzt die Nacht der Nächte ist. Da hat Justus übrigens, da hat Peter übrigens berechtigte Bedenken, das ist die Nacht, wo der Autor umgebracht werden soll. Und wir machen hier ein Camping in dem Haus, wo das passiert.
Ja, ihm ging es auch darum, im Buch, ich weiß gar nicht mehr was, da suchen die irgendwelche Akten. Achso, da kommt ja dann raus, stimmt, ist ja hier auch so, dass Bruce Black,
ja, dass der, er eigentlich Blackie ist, Black, der Vogel, der drei Fragezeichen.
Nee, dass er ja der Sohn ist von dem Moore.
Ja, aber es kommt erst später.
Genau, das kommt erst später, aber ich wollte sagen, ich finde schon, hätte ich besser gefunden, wenn ich alle drei Detektive sorgen, oder zwei, witzig, wenn Justus es wäre, er schlägt es vor, wir gehen so, und einen Satz später, nee, das können wir nicht machen.
Wir können ja nicht das ganze Haus suchen.
Nee, aber ich hätte es schön gefunden, weil wir kennen Peter und wir wissen, wie er ist, wenn auch hier so ein bisschen, das finde ich aber nicht in Ordnung, also vom moralischen
her. Im Hörspiel wirklich überhaupt nicht?
Gar nicht.
Oder von wem ich, weil mal Peter natürlich die Bedenken wegen, es ist die Nacht der Nächte, wo er umgebracht werden soll. Und Bob, so der Vernünftige, der sagt, Justus, wir können doch hier nicht die privaten Unterlagen.
Aber so gar nichts, dass alle drei zustimmen, weil sonst ist es ja wirklich oft Justus und einer wehrt sich so ein bisschen. Und hier so alle so, ja, cool, ja, machen wir.
Denn Mr. Moore hat ja nur darum gebeten, das Haus zu bewachen, weil es ja die Nacht der Nächte ist. Und nicht es total zu durchsuchen, ja. Das ist wirklich ein bisschen, wenn es jetzt ein Museum wäre oder ein Laden oder irgendwas, aber wir sind hier in den privaten Räumen eines fremden Menschen. Hm. Ja, da finde ich es tatsächlich auch so ein bisschen moralisch bedenklich. Na gut. Achso, aber Bob hat ein paar Neuigkeiten. Ja. In einem Zeitungsartikel wird von einer Gruppe berichtet, die am Abend vor Halloween in einem Museum eingebrochen war. Die Enigma-Gruppe mit Bruce Black als Anführer. Black konnte entkommen, der Rest wurde festgenommen. erst hier kommt tatsächlich raus, dass die Museen überfallen haben, was wir schon viel früher angesprochen haben.
Das gleich am Anfang gesagt.
Ja, was wir relativ am Anfang gesagt haben. Die Enigma-Gruppe ist also eine Bande von Kunstdiemen, die auch die genannten magischen Schriften, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch die sind nur Diebesgut gewesen aus den Museen. Aber bei diesem Bruch hatten sie es nicht auf die Schriften abgesehen, sondern auf die Maske des Teufels, die es tatsächlich gibt. Das Original hängt wohl sogar noch im Museum. Bruce Black selber konnte nicht gefasst werden, denn noch bevor sie ihn auf Blackstone festnehmen konnten, hatte er sich mit Gift selbst das Leben genommen. Er wollte auf dem Grundstück begraben werden.
Hm. Ja. Obwohl man sich, naja.
Was denn?
Nee, diese Geschichte ist so ein bisschen albern. Ja,
sprich dich aus.
Na, die ist ein bisschen albern.
Warum?
Naja, mit Gift und Selbstmord.
Mit Gift sich selber umzubringen, findest du albern?
Ja.
Ich hatte gerade das Gefühl, dass du mich mit Brot und Kokospampe umbringen willst. Das finde ich albern. Nee, warum nicht? Also, weil, ich sag mal so, wenn man Selbstmord begehen möchte, es ist ja immer eine gewisse Hemmschwelle, die man überschreiten muss. Auch wenn man sich natürlich fest vorgenommen hat, sich jetzt das Leben zu nehmen, ist das ja eine große Hemmschwelle. Die meisten nehmen Schlaftabletten, was in meinen Augen auch eine Art von Vergiftung ist, weil es ja eine Überdosis ist. So, von einem Dach zu springen erfordert sehr viel Mut, ja. Genau, sich vom Zug oder vom Auto zu schmeißen.
Entschuldigung, dass ich lache bei dem Thema, ich muss gerade lachen. Ich hab das jetzt so eigentlich so mehr so als Gag reingehauen und du antwortest so sachlich. Und
weil ich das wirklich mehr ernst genommen habe.
Aber ich muss ein bisschen widersprechen, ja. Denn durch Schlaftabletten allein stirbt man nicht. Oder also, so gut wie gar nicht.
Du kannst dich nicht mit Schlaftabletten
ganz umbringen? Ganz schwer.
Okay, aber...
Das muss immer so eine Cocktailmischung sein.
Achso, du musst dann noch ein paar andere Medikamente. Ja. Aber die sagen dann halt immer mit Schlaftabletten.
Weißt du, mit was du am meisten sterben kannst? Oh, ja, oder ganz schnell, wenn du ganz viel... darf ich das überhaupt im Podcast sagen?
Ich weiß nicht. Warte mal, sag's mir mal, ich gucke, ob ich es rausschneide.
Olli, du hast es ja jetzt rausgeschnitten, aber...
Ja?
Ist überraschend, die Antwort, oder?
Wirklich überraschend?
Ja.
Und was noch überraschender ist, Benjamin, wenn du das hörst und merkst, dass ich das gar nicht rausgeschnitten habe.
Okay,
ja. Ja, ne? Es ist, also. Da bist du überraschend. Mhm. So, also, die Polizei fand einen Großteil des Diebesgut auf Blackstone, aber ein anderer Teil konnte nie gefunden werden. Also, das ist auch noch ein Teil der Diebesbeute weg.
Und da wusste ich, oh, jetzt wird typisch drei Fragezeichen.
Ja, was mit...
Wieder was im Haus versteckt.
Ja, ja. Gut, das habe ich dann aber auch gedacht, dass natürlich...
Okay, wenn man es jetzt nicht denken würde, wäre man auch ein bisschen dumm.
Vor allem, man darf immer nicht vergessen, es ist auch für Kinder, ja. Auch die brauchen ja ihr Erfolgserlebnis in den Hörspielen, dass sie auch mal auf was selber kommen. So, jetzt aber ran an die Arbeit. Sie durchsuchen das Haus. Nach einer halben Stunde finden Peter und Bob eine Sensation, die uns Hörern aber noch vorenthalten wird.
Ich finde es extrem witzig, wie die beide so kichern.
Ja, wie
die
sich freuen.
Weil die das wissen, wir haben was Justus nicht hat. Und
viel lustiger finde ich, dass dann der Bücherschrank zur Seite geht und Justus darauf spaziert.
Das ist irgendwie auch so. Das ist natürlich.
Das ist genau in dem Moment, ja. Wie ist es im Buch?
Naja, hier ist es ja jetzt so, dass der sagt eine halbe Stunde und im Buch ist es wirklich lang.
Okay.
Und dass die sich da auch verlaufen und Justus suchen, weil sie Angst haben, dass. Blackie Justus geschnappt hat und die suchen in den Gängen. Also das
warte. Ja. Blackie
hat Justus geschnappt.
Ist geflogen, hat Justus geschnappt und ist mit ihm weggeflogen.
Ja.
Ist großartig.
Nein, aber die haben da wirklich Angst und suchen ihn. Das ist richtig spannend im Buch.
Übrigens zum Thema Zeit verstreichen. Du warst doch auch bei der Folgenbesprechung dabei zu der sprechende Totenkopf, ne?
Ja.
Ist doch am Ende so lustig, wo sie eigentlich ein ganzes Haus durchsuchen müssen, um eine Geldbeute zu finden.
Stimmt,
war das nicht so 30 Sekunden? Und der eine Typ, nee, noch schlimmer. Der eine Typ, der den hilft, reißt ein Stück Tapete ab.
Stimmt.
Nee, warte, und sagt dann so, hier ist das nicht. Wir müssen wohl ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen.
So also. War das. Also wir haben das ja schon mal gesagt, so Zeit und
ja,
so.
Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, Zeit zu sagen, dann kann man ja sagen, nach anderthalb Stunden, fand ich zum Beispiel gut, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es war, wie der Erzähler dann erzählt, ja, sie lagen lange auf der Lauer, wo das nichts passierte und dann fingen sie auch tatsächlich an, über belangloses Zeug zu reden und auf einmal dann passierte etwas.
Guck mal, was mich ein bisschen stört und deswegen glaube ich wäre der beste Hörspielproduzent der Welt. Der Welt. Das guckst du mich so an.
Nein, ja, also,
der
Welt, ja. Glaub ich dir sofort. Ja. Und ganz ehrlich, ich würde mir zwei Leute suchen, mit denen ich einen Podcast machen würde, um deine Folgen zu besprechen.
Wie toll wäre das zum Beispiel? Der Sprecher sagt, dass sie eine halbe Stunde im Tunnel sind und auch da hörst du so Geräusche, taps, taps, taps und Geräusche, Bewegung, wie sie was anfassen. So einfach ein paar Hintergrundgeräusche.
Fände ich super.
Ja. Und deswegen wäre ich der beste Hörspielproduzent.
Weil es keinem anderen einfällt.
Nein, merkst du ja.
Ja, irgendwie. Stimmt, man hat wirklich die, zumal die Folge ja noch ein bisschen Zeit hergegeben hätte, hat man wirklich das geräuschetechnisch nicht ein bisschen versucht zu
untermalen. Also hier kam mir das wirklich vor dem Hörspiel, da war ich wirklich enttäuscht. So ungefähr kommt es einem wieder vor. Ja, wir suchen, zack, Geheimtür. Also, nicht ein bisschen so ein Gefühl, dass irgendwas gesucht, also, dass sie mal da rumlaufen.
Oder auch mal ein bisschen Emotion, ein bisschen Verzweiflung, so ein bisschen wie, Mensch, jetzt suchen wir schon eine Stunde, wo wollen wir hier eigentlich was finden? Was wir ja manchmal tatsächlich machen, hier aber tatsächlich komplett.
Und deswegen, die Verzweiflung wäre ja da gewesen, weil sie ja Angst haben, dass Justus entführt wurde.
Aber nein, nach einer halben Stunde finden sie ja schon die Sensation und Justus kommt aus dem Bücherregal. Ja. Gut, auf jeden Fall hat Justus Geheimgänge entdeckt, durch die das ganze Haus führen.
Nee. Ja, nee. Er hat nämlich keinen Geheimgang entdeckt. Er kommt einfach wirklich aus dem Bücherregal. Er hat sich so hinter den Büchern versteckt.
Ach so.
Ja, er hat sich einfach hinter den Büchern versteckt und wollte mal einen Scherz machen.
Vor allem lustig ist, ja, was hast du denn die halbe Stunde gemacht? Na, ich habe hier hinter den Bücherregal gewartet. Ich fange jetzt aber sofort an.
Ich fange jetzt an zu suchen. Seid nicht sauer auf mich.
Ja, wirklich. Übrigens, eure dämliche Sensation habe ich schon gefunden. Gut. Dann haben wir das auch. Justus hat auch die Vorrichtung gesehen, mit der das Schweineblut zur Dusche befördert wurde. Und zwar natürlich zwei Kanister mit jeweils einer Zuleitung in die Wasserrohre. Durch die Wasserrohre hat er auch festgestellt, dass die Wände ganz anders verlaufen. Übrigens, die Sache mit dem Schweineblut in der Dusche ist so haargenau, ich wollte gerade sagen, das haben die aus der Serie Fargo geklaut, aber die Serie Fargo gab es ja lange nach diesem
Sehr lange, sehr lange.
Ja, schon ziemlich lange, so 12 Jahre später. Auf jeden Fall kommt diese Szene auch so ähnlich in der Serie Fargo vor.
Meinst du, Fargo hat das die amerikanischen Prozent?
Ich weiß es nicht, ich möchte es glaube nicht so richtig. Aber so ähnlich kommt es vor. Gut, wollen wir es mal so ein bisschen runterbrechen? Kommen wir mal zu der Sensation. Und zwar haben Peter und Bob, möchtest du das erzählen?
Mit der Entdeckung jetzt, dass sie in den Unterlagen gefunden haben, dass Bruce Black der Sohn ist von Aaron Moore.
Ja.
Und dass er das Haus nämlich nicht gekauft hat, sondern geerbt hat.
Mhm. Ja. Und da ist natürlich die Frage, warum hat er uns das verschwiegen?
Ja, ich weiß es. Ich weiß es wirklich.
Tob dich aus.
Naja, und sie fragen sich jetzt, wer denn hinter den Namen Körb versteckt ist.
Jetzt kommt die eigentliche Sensation.
Jetzt kommt nämlich die eigentliche. Na gut, dass er der Sohn ist, ist ja wohl auch.
Auch so ein bisschen cool, ja. Aber es ist tatsächlich, der Kreis schließt sich ja zum Glück noch.
Weil Justus ist ja zum Glück schlau.
Ja.
Und lies den Namen einfach mal rückwärts.
Ja, was ergibt denn? I.Curb?
Brug.e.
Es ist immer total süß, wenn man sowas macht und Benjamin also 2 Sekunden vorher beobachtet, wie er krampfhaft sich versucht, einen Witz dazu auszudenken. Und dann kommt ja natürlich sowas Sensationelles wie Brug.e raus. Also ist natürlich hier Bruce, was natürlich auch eine Sensation ist, worauf man auch immer kommen muss, dass er mit seinem Namen einfach nur rückwärts unterschreibt.
Das ist ein richtig guter Detektiv, sag ich schon, richtig guter die Gauner.
Ja. Naja, der weiß, die anderen müssen ja noch dümmer gewesen sein. Die haben wahrscheinlich mit Name und Adresse alles unterschrieben, wo sie waren. Und deswegen sitzt er jetzt auch im Gefängnis. Ja. Na gut, er hat ja dann auch noch was Gerissenes gemacht, da kommen wir auch nochmal zu.
Aber das muss er ja gemacht haben, wirklich, damit er seinen eigenen Namen nicht vergisst, den er sich ausgedacht hat.
Stimmt.
Wahrscheinlich einen anderen Grund gibt es ja nicht.
Wie mache ich denn das? Na, ich muss den, damit ich ihn immer in ein Gedächtnis behalte, muss ich ihn halt rückwärts immer verwenden. Ja. So,
Naja, jedenfalls sagt dann Justus, dass er vermutet, dass Bruce noch lebt.
Wie kommt er jetzt nochmal so schnell
Weil
auf?
Er sagt, dass jetzt eigentlich so, ganz natürlich. Sicher, dass die Enigma-Gruppe, was?
Naja, er kommt darauf, Olli, also aus mir wäre wirklich kein guter Detektiv. Eben erzählen wir noch, dass er mit seinem Namen überall unterschrieben hat. Und ich sage jetzt, wie kommt er darauf, dass er noch lebt?
Ja.
Dam.
Wie eine Schere. Da kann keine Schere hin.
Da kommt eine Schere hin.
Ja, also natürlich kommt Justus darauf, weil er mit, also das erlebt, weil er ja weiterhin mit Bruce unterschreibt. Also E.Curb. Ja.
Deswegen vermutet er, dass das Grab da draußen nämlich leer ist. Und um das zu beweisen, müssen sie das Grab natürlich öffnen. Und wieder ist Peter begeistert. Ist wirklich seine Folge hier.
Was würdest du machen? Ich hätte auch Nein gesagt.
Zum Grab öffnen? Boah, ich finde es schon mega spannend. Also, Boah, hätte ich da mitgemacht?
Würdest du dich trauen? Niemals, ja, wenn obwohl, du jetzt denken
obwohl,
würdest.
Obwohl ich da mal so ein 17-, 18-jährige Jungs da jemanden ausschaut, wo man jetzt nicht hundertprozentig weiß, weil es kann sich auch jemand nur einen Scherz erlaubt haben mit dem Namen Bruce, ja. Einer aus der Enigma-Gruppe könnte es ja tatsächlich sein, irgendwie einer, der noch nie erwähnt wurde oder so und der dann mit Bruce unterschreibt. Und dann holen die den Sarg daraus, oh, liegt der doch drin.
Liegt der doch, Bruce.
Da liegt der doch, Bruce drin. Tut mir leid. Mach mal wieder zu. Ja, nee, also jetzt im Hörspiel kann man natürlich leicht sagen, weil man natürlich sagt, Mensch, im Hörspiel weiß man ja, was passiert.
Also aber im Hörspiel würde ich es machen.
Im Hörspiel würde ich es auch machen.
Oder?
Hätte ich die Macht wie im Hörspiel und hätte dann die Entscheidungsgewalt zu sagen, ich mache das, dann mache ich das auch.
Oder wenn ich die Sprechrolle
hätte.
Wenn es im Skript steht,
würde ich sofort machen. Ja. Würde ich auch genauso lesen. Keine Hemmung.
Na, jedenfalls sind sie ja ziemlich schnell am Grab öffnen, weil ja morgen Halloween ist.
Ja, das müssen sie heute alles noch klären. Ja, weil dann hätten sie nämlich wohl möglich auch noch den Täter. So, und sie graben die Kiste hier den Sarg aus, öffnen den und es sind tatsächlich nur Steine drin. Das heißt, Bruce liegt tatsächlich nicht begraben und da kommt aber einmal...
Wer kommt da an?
Schon wieder der da wohnt.
Komisch. Ja. Mr. Moore, aber der liegt ja eigentlich im Krankenhaus. Ja. Was macht er denn da?
Na, der hat gesagt, er kann doch nicht... er wollte sich dem Dämonen stellen. Er wollte nicht im Krankenhaus tatenlos rumliegen. Und ja, verstehe ich eigentlich gar nicht, dass er in Sicherheit... Ja.
Ich denke jetzt auch so, er hat es doch selber geschrieben. Also er sagt ja, es kommt ja das vor, was er geschrieben hat. Ja. Und am 31. passiert das. Ich habe mich schon, das habe ich ganz oft bei so Sachen, wenn, es gibt ja auch Filme so, dass an dem und dem Tag jemand stirbt. Mhm. Dann denke ich immer, ja, dann geh doch in einen Raum, wo 10 Menschen sitzen und beweg dich nicht. Ja, genau so eine Sachen.
Ja.
Und nee, er hat jetzt den Schutz im Krankenhaus. Nee, er geht zur gefährlichste
dahin,
Stelle,
wo es passieren soll.
Ja, genau. Ja? Die gefährlichste Stelle, da geht er hin.
Ja, das ist wirklich ein bisschen dumm. Und weil er sich seinem Schicksal stellen will. Also will er hier sterben oder wie soll ich das verstehen?
Ja.
Gut, auf jeden Fall überzeugen. Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter?
Naja, jetzt kommt schon das Highlight.
Ja.
Das Highlight, das ist dieses Highlight, von was wir jetzt gleich sprechen, sind circa 3 Minuten im Hörspiel.
Ja.
Schon sehr wenig.
Ist schon wenig, aber hat mir dann tatsächlich im Nachhinein auch total gereicht. Ja, für das.
Das, was da jetzt kommt.
Ja, ja.
Also Mann ohne unterm Laken ist hier absolut gegeben.
Ja, also wie ich auch gesagt habe schon, kommt mir so ein bisschen vor wie eine Scooby-Doo-Folge aus, könnte auch so sein. Der Feuerteufel taucht auf und er trägt die Maske und aus seinen Armen sprüht Feuer. Aaron Moore, du hast die Geister von Blackstone geweckt und erzürnt. Auch mit einer Stimme, wo ich mir sage, so halt klischeehaft, nicht groß.
Ja, aber die Frage
keine
ist...
Keine Effekte drin.
Ja, groß. Aber die Frage ist dann für mich immer, auch wenn kaum Effekte drin sind, wie macht er die Stimme?
Ja, die macht doch hier André Mininger am Mischpult.
Ach so, bin ich doof.
Bist du dumm, ey. Das Also Moore will sich ihm tatsächlich auch stellen, nur Peter hält ihn noch zurück. Und hier der Feuerteufel weiter. Niemand wird dieses Haus lehen verlassen. Und dann noch
und
weiter.
So.
Ja. Und dann Justus, nun hören Sie schon auf in Ihrem Theater. Ja. Und dann das Lustige ist, dann fängt er noch weiter. Achso, er sagt noch seinen Namen. Hören Sie noch auf in dem Theater, Mr. Black. Und er dann so, ja, ihr werdet auf einmal plung, kommt Roxy und schlägt ihm im Knüppel.
Und das Haus brennt noch.
Das Haus brennt nicht. Aber jetzt erfahren wir...
Doch, auf dem Dach.
Wirklich?
Ach so, war das nur im Buch?
Dann ist es nur im Buch, weil das Haus fängt kein Feuer.
Wirklich?
Im Hörspiel nicht, nein.
Also, das ist nämlich so, er schießt sogar noch auf die Detektive. Das kam mir auch nicht vor.
Nee.
Er schießt auf die Detektive. Aber der Strahl ist zu kurz, sodass der Strahl die nicht trifft. Und dann lässt er noch so eine Explosion am Feuer, am Haus hochgehen. Oh, auf dem Dach hat er nämlich
alles
Sachen.
Nicht vor.
Naja, jetzt kennst du ja auch manchmal so die Soundeffekte. Ich stelle mir jetzt gerade so Feuereffekte.
Aber jetzt wissen wir auch, wer der Feuerteufel ist. Till Lindemann von Rammstein. Bei einer Live-Performance.
Tatsächlich. Nee, also eigentlich schießt er noch auf die Detektive.
Also nicht im Hörspiel leider.
Nein.
Nun.
Deswegen sage ich ja, im Hörspiel ist das Ende extrem unspektakulär.
Auf jeden Fall freuen sich natürlich, dass Roxy da ist. Ich nenne sie übrigens immer Roxy, finde ich süß. Und fragen sich, Mensch, was machst du denn hier? Und schön, dass du da bist und so. Sie so, naja, ich wollte mir diese Nacht doch nicht entgehen lassen, wo hier alles passiert. Und wie hast du den Mut gefunden, einen Dämon zu erschlagen? Und unter seinem Umhang habe ich die Schuhe gesehen. Und Dämonen tragen ja eigentlich keine Schuhe. Ja, richtig. Mhm. Ja, Mensch.
Ja, ich habe zwar auch den Flammenwerfer gesehen. Ja.
Ja. Aber wenn es kein Dämon ist, dann kann er mit dem Flammenwerfer ja auch nichts anfangen. Das ist auch total witzig. Bloß weil es nun kein Dämon ist, sind die Flammen jetzt weniger gefährlich. Ja, auf jeden Fall ein toughes Mädel muss es wohl sein. Kann man ihr jetzt nicht absprechen. Von daher lassen wir das mal so stehen. Denn untersuchen sie ihn natürlich. Er hat natürlich zwei Flammenwerfer unter den Armen und einen Benzinkanister auf dem Rücken.
Sprengen
sie
jetzt auf dem Dach.
Und jetzt finde ich es möglich, sie gehen jetzt alle ins Maskenzimmer. Was ist das Maskenzimmer? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Also es war vorher in dem Hörspiel noch nie von einem Maskenzimmer die Rede. Ja, vorher ist offensichtlich auch nichts darüber.
Ach so, ich habe jetzt gedacht, die sind wieder im Laden.
Nein, sie gehen jetzt ins Haus, ins Maskenzimmer. Hä, wieso sollten die? Die sind gerade auf dem Friedhof von Fort Blackstone. Warum sollten die mit dem Typen, mit dem Benzinkanister durch die halbe Stadt fahren und so in den Laden gehen?
Roxana sieht da ein Kundenpotenzial.
Wenn das mit Maskenzimmer gemeint ist, dass sie tatsächlich wieder zurück in den Laden fahren.
Ich habe das jetzt gedacht.
Nee. Also hier ist vom Maskenzimmer die Rede, aber ich hoffe oder denke nicht, dass es der Laden ist, weil die sind ja nun...
Die meinen bestimmt da unten, wo die Maske... Nee, da ist ja keine Maske versteckt.
Nee, eigentlich nicht. Darum, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Mr. Moore trinkt einen Beruhigungstee und Blackie, den Feuerteufel, haben sie auf einem Stuhl gefesselt. Unter dem Umhang zwei Flammenwerfer, hatte ich alles schon erwähnt. Also, Bruce Black lebt. Er kommt zu sich und beschimpft Moore erstmal direkt als Betrüger. Aber erstmal fasst Justus zusammen. Was fasst er denn zusammen?
Ja, wir machen das jetzt mal ganz simpel.
Ja.
Also, er sagt erstmal, dass Moore ein Betrüger ist, weil er die Unterlagen gefälscht hat, dass er der Sohn ist.
Genau.
Und das hat er gemacht, weil er unbedingt in diesem Haus wohnen wollte. Also ihm ging das nicht um die Tunnelschätze. Übrigens auch dem Black ging es nicht um die Schätze, sondern
ging es um das Haus.
Genau, also Bein ging es wirklich nur um das Haus. Und
was ich hier wirklich extrem witzig finde, Moore fälscht Unterlagen und betrügt praktisch die Behörden, indem er sich da als Sohn ausgibt und das Haus erbt. Ja? Mhm. Und Blackstone täuscht seinen Tod vor, das kommt nicht jetzt auch noch vor,
genau,
dass er mit Hilfe eines Arztes, der ihn für tot erklärt hat, halt seinen Tod vortäuschen konnte und somit auch die Beerdigung und alles von ihm hat organisieren lassen, damit die Steine da in den Sarg kommen. Ja? Und jeder ärgert sich über einen anderen, dass er von dem anderen betrogen wurde.
Weißt du, was ich für eine Vorstellung hatte?
Nee.
Aber ich bin gespannt. Es ist eine super Vorstellung.
Versuche mit Bildern mitzumachen.
Okay. Du kennst das ja, manchmal liegt ja noch jemand so im Sarg und Angehörige können noch mal gucken,
ja,
wie der da so liegt. So, jetzt kommt ein Angehöriger. Jetzt kam ein Angehöriger vom Black, hat reingeguckt, sieht diesen Steinhaufen und denkt so, boah, dir wurde übel mitgespielt. Also der hat nicht gemerkt, also der hat die Steine gesehen, aber dachte wirklich, das ist Black.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann ist das so seiner Frau, die sich nicht an den Sarg getraut hat, weil sie unwohl ist. Und wie sieht er aus? Wie versteinert. So, jetzt aber genug mit dem schlechten Witz.
Wie versteinert.
Das gibt's nur bei uns, ja.
Ja, und eigentlich mehr oder weniger war das ja die Auflösung, weil beide jetzt, also Moore sagte noch, ja bitte, ihr könnt mich doch nicht jetzt an die Polizei verscherbeln und verkaufen.
Nicht an den Mann, der von der zentralen Stelle alles überwacht und leitet.
Und die Detektive sagen aber doch. Und
Urkundenfälscher ist.
Wie findest du den Abschlussgag und das Lachen?
So, genau, der Schluss war nämlich, also Bob, außerdem sagten sie selbst, sie wollten sich ihrem Schicksal stellen. Justus, es hat sich ausgespukt, Herrschaften. Und Foxanne, eigentlich schade. Dabei wollte ich doch nur dabei bin ich doch nur hergekommen, um endlich mal einen echten Dämon zu begegnen. Einem echten Dämon.
So, dieses Lachen.
Ja.
Ich hoffe, dass Lachen nicht geschützt ist.
Oh, da freue ich mich, dass du es zum Spielen so, mitgebracht Moment. Hast.
Ja. So, ganz ehrlich, Olli. Echter Dämon.
Es war ein langer Tag wahrscheinlich. Und okay. Heike, die eine Gördin, komm, Jungs, noch schnell diese Nummer, dann habt ihr Feierabend. Aber so genauso klingt das, oder? Genauso, als hätte sie gesagt, komm, Jungs, die Nummer machen wir noch schnell, dann könnt ihr nach Hause gehen.
Nee, eher so, wir nehmen jetzt noch eine Folge auf.
Wir nehmen danach, so Jungs, noch diese eine Sache und danach nehmen wir noch eine ganze Folge aus. Das ist 200 Jahre, also von wegen Abschlusslacher. Aber jetzt nochmal, warum der Feuerteufel und der ganze Spuk drumherum? Wollte er ihn wirklich töten? Um das Haus zu bekommen?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Weil ganz ehrlich, er ist doch auch für tot erklärt worden. Wie hätte er denn Eigentümer dieses Hauses werden können? Was ist, also warum?
Moment, ich gehe nochmal auf Wikipedia zu André Marx.
Ja, guck dir nochmal. Hol das Bild nochmal.
Ja, ja. Ich frage ihn nochmal. Mhm. André Marx. Der sieht ja noch relativ jung aus. So. Hallo André. Und zwar folgendes. Black.
Spricht wieder mit dem Bild.
Black ist ja eigentlich tot. Oh, Akku stand sehr nieder, ich muss mich beeilen. Black ist ja eigentlich tot. Und Moore, also du hast ja die Geschichte selber geschrieben, ich muss sie ja nicht erklären. Folgendes. Wenn Black jetzt Moore getötet hätte, dann hätte er doch trotzdem nicht das Haus wiederbekommen. Also, selbst wenn ein anderer da eingezogen wäre, hätte er dann immer so weitergemacht. Hätte er. Was? Das kann sein, Olli.
Ich will erstmal wissen, was André dazu sagt.
Das ist echt unheimlich. Ich glaube, ich muss ein Foto machen und auf Instagram stellen.
Kennst du dich immer noch so blöd bloß an?
Ja. Olli, die Serie wäre immer weitergegangen, die Mordserie.
Also, er hätte also Moore umgebracht?
Naja, und dann wäre doch wieder einer eingezogen. Der hätte doch wieder das Haus haben wollen.
Ja, ja. Hätte er denn auch erstmal wieder versucht, ihm mit E.Kerr-Briefen das Haus abzukaufen? Er wollte doch das Haus abkaufen. Hätte sich Moore auf den Deal eingelassen, wie hätte denn der Kauf mit dem Toten stattgefunden?
Das ergibt keinen Sinn.
Also diese ganze Sache, ja, ergibt irgendwie keinen Sinn.
Warte mal. Ich werde mal ein Video machen.
Ja. Ja.
Damit die Leute wirklich sehen, dass wir mit ihm sprechen, mit André Marx.
Ja, mach das mal bitte.
Okay. Also ich frage ihn jetzt nochmal. Oh, jetzt habe ich ein Foto gemacht anstatt ein Video. So. Hallo, André nochmal. Hier sind nochmal Benjamin und Olli von die Zentrale.
Hallo.
Hallo, wir haben jetzt die Frage, wenn Black jetzt den Moore getötet hätte, dann hätte er doch trotzdem das Haus nicht haben können, weil er ja selber tot ist. Das verstehen wir nicht. Kannst du uns antworten? Kann er nicht.
Gut, also über den Sinn der Taten kann man eigentlich nur streiten, weil wie gesagt, wie wollte er mit der Feuerteufelnummer das Haus zurückgewinnen, weil er hat sich ja selber für tot erklärt. Weil dafür kommt man, glaube ich, definitiv in den Gefängnis, ins Gefängnis seinen eigenen Tod vortäuschen. Selbst wenn er dann sagt, ha, ich bin gar nicht tot, hier, jetzt kann ich das Haus ja haben. Jetzt kann ich ja sagen, dass ich nicht tot bin, oder Benjamin? Kommt man dafür ins Gefängnis?
Nee.
Du solltest es mir danach schicken, aber egal, Benjamin.
Ich frage mich auch die ganze Zeit, anscheinend wollte er ihn ja gar nicht töten. Er hätte auch hingehen können und ihn da schießen können. So bei 20
ja, das frage ich mich so bei ganz vielen Filmen und so, warum knallen die den nicht einfach ab, wenn die den töten wollen. Gut, aber vertreiben, ich glaube nicht, dass er... Aber
wo ist denn da der Sinn? Weil er will ja das Haus haben, deswegen macht er das ja.
Ja.
Wir sind so schlau, Olli.
Findest du?
Ja, ich finde wirklich, wir sind einer der schlauesten.
Wir sind einer der schlauesten
Leute, wollte ich sagen.
Duos.
Duos.
Dass wir das wieder gerettet haben, beweist es eigentlich. Benjamin, haben wir denn zu dieser Folge noch was zu sagen? Also, ich komme zur Punktebewertung, ne? Würde ich sagen.
Ja, gut, dass wir uns nichts aufgeschrieben haben.
Ja.
Du vertraust mir, hoffe ich.
Ich vertraue dir, brauchst du nicht aufschreiben.
Also, ich sage, du gibst dem Hörspiel 6,5.
Tatsächlich. Und auch wenn es den Eindruck hat, ich wollte mich wirklich, als Thomas 7 sagte, war mir klar, 7 nehme ich nicht. Ja? und jetzt im Nachhinein...
Jetzt gibt er eine 8.
Nee, jetzt gebe ich tatsächlich eine 6,5, Benjamin. Ich gebe dir wirklich eine 6,5, weil es hat mich tatsächlich, beim Hören fand ich es amüsant. Man muss ja auch immer die Zielgruppe betrachten. Die denken nicht drüber nach, wie sinnvoll es ist, dass da jemand mit einem Benzinkanister steht. Natürlich sieht das wie Action aus, wenn einer mit Feuerstrahlen und natürlich hält, muss man den für einen Dämon halten. Ich frage mich selber immer... ich will da als Dämon auftreten. Habe ich hier noch irgendwo ein altes Stück Stoff, was ich als Umhang nehmen kann? Ah, der Kanister hier ist gut. Den schnalle ich um. Dann sehe ich bestimmt aus wie ein richtiger Dämon mit der Maske. Und das wird bestimmt funktionieren. Schuhe, da achtet eh keiner drauf. Da kann ich meine normalen Straßenschuhe anziehen. läuft das so ab?
Ja.
Aber wie gesagt, darüber denken Kinder nicht mehr. Ach, die sehen nur diese Action-Szene
da. Er verwandelt sich und macht die Sprengsätze auch auf dem Dach und so. Ja, ja. Und Schuhe.
Genau, aber Schuhe. Da, aber was hätte man machen sollen? Was schweben? Wie ist denn sogar euer Mann unter Laken? Der ist ja sogar, obwohl das war nur eine optische Täuschung, dass er geschwebt ist. Das war nur, weil die Sicht so schlecht war.
Ja, richtig? Im Nebel wahrscheinlich.
Im Nebel, ja.
Trotzdem hat er geleuchtet und...
Da muss ich immer wieder an South Park denken, wie sie Scooby-Doo verarscht haben. Und die haben ja richtig, die sind ja mit so einem richtig aufwendigen Piratenschiff mit einer ganzen Mannschaft drauf
mal vorgefahren.
Und da war witzig so, alles ist geklärt. Na und wie habt ihr das mit dem Piratenschiff gemacht? Ja, mit einer Taschenlampe und 3 Q-Tipps.
Also, ja, begründest du noch irgendwas, oder?
Hab ich doch gerade.
Ach, das war die Begründung.
Ja, Kinder denken ja über diese Sachen, die ich jetzt kritisiere, nicht so nach. Darum finde ich das als Hörspiel tatsächlich eine relativ gelungene Produktion.
Also.
Deswegen 6,5. Ja. 6,5 ist ja nun keine 2 plus, es ist ja eher so eine 3 minus oder eine 3. Ja, ist okay.
Also, dem Buch gebe ich 8 Punkte. Achso, okay. Du musst erstmal sagen, was ich im Hörspiel gebe.
Achso, was gibst du dem Hörspiel? Oh, du hast viel gemeckert, dir hat viel gefehlt, aber so schlecht, also ich würde auch sagen, 6 Punkte gibst du dem Hörspiel trotzdem.
Ja, 6.
Ja, tatsächlich,
wirklich? Heute gut. Ja, wirklich 6.
Echt?
Krass. Weil ich gebe dem Buch wirklich 2 Punkte mehr, denn das hat irgendwie mehr Gefühl.
Aber was hat dir im Hörspiel tatsächlich gefallen?
Mir gefallen hat?
Ja,
es ist schon so eine gewisse...
Es ist nicht langweilig Grusel. Irgendwie.
Na, du weißt ja, dass ich nun Grusel mag und sowas und bis zur... Ja, bis zum letzten Viertel so ist ja eigentlich vieles gruselig und man weiß noch nicht, was ist. Und auch mit dem Kult so ein bisschen.
Ja.
Ich hätte es auch viel besser gefunden, wenn irgendwie da noch was gekommen wäre. So. Wieso gehst du
dabei? Entschuldigung, ich bin müde. Ich muss ja hier nicht erwähnen, Mensch.
Ja,
aber jetzt muss ich ein Gedicht machen. Du musst doch mein Gähnen nicht erwähnen.
Das war das schönste Gedicht, was ich je gehört habe.
Okay, ich schreibe es dir auf. Ich widme es dir.
Ich fand es von der Soundkulisse nicht so toll. Musik ging, aber so generell die Soundeffekte. Nur so.
Soundeffekte ist übrigens fast immer ein Kritikpunkt. Ganz selten, dass wir sagen, oder du, der sehr kritisch ist, der da sagt, Mensch, da hat mir mal der Knall gefallen oder das Gewitter hat mir gefallen oder sonst
was. Ja, aber das siehst du ja auch ganz oft so.
Und ich glaube, bei Stimmen aus dem Nichts war einer der wenigen Folgen, wo das Gewitter wirklich sehr gut war, wo das Gewitter schön war.
Und da hat, glaube ich, Thomas gesagt, es gefällt ihm nicht, das weiß ich noch, ja.
Ja, so verschieden können die
Geschmäcker sein. Nein, aber auch so mit dem Haus, überleg mal, es ist ein altes Haus, Friedhof, vielleicht hätte man, selbst wenn da keine sind, weil es vielleicht mal so ein Krähengeräusch, irgendwie sowas, dann wäre das so ein bisschen,
Aber ich finde ja 6 Punkte schon sehr gut von dir. Also ist ja schon.
Nein, sie ist ja auch nicht schlecht. Nur die Auflösung,
Weil die auch wirklich keinen Sinn ergibt. Also wie gesagt, jetzt im Nachhinein drüber nachgedacht, was wollte er mit seinem Hokuspokus da bewirken? Außer wenn er ihn jetzt nicht umbringen will, ihn zum Ausziehen zwingen, hat er alles keinen Sinn. Er hat sich ja selber für tot erklärt. Ihn gibt's doch eigentlich gar nicht mehr. Was soll der Mist?
Ja? Ich weiß es auch nicht.
Aber lass uns nochmal, was hat Thomas immer kritisiert bei den Oljamin-Folgen? Die fangen immer total stark an und lassen irgendwann nach.
Heute war es ja umgekehrt, fand ich.
Was?
Heute war es ja
umgekehrt. Wie, war der Anfang auch scheiße?
Nee, der Schluss war schon besser.
Ja, fandst du, ja? Okay, ja. Gut. Nee, was hat er kritisiert? Am Anfang sind sie immer sehr stark, aber irgendwann reden wir nur noch darüber,
nee, dass
wir
ja, Schluss machen wollen. Nee, der sagt ganz oft, dass wir bei der Folgenbesprechung am Anfang sachlich sind und dann immer mehr ins Alberne abdriften.
Ach so, ja.
Aber ich fand, diesmal war mehr, na doch, eigentlich war ein bisschen sachlich am Anfang und sind ins Alberne abgedriftet.
Tatsächlich wieder, aber das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept dieser Folgen. Das ist,
ja. Ja. Und die geben uns ja auch recht, die
eigentlich, Leute. Ja, bitte auch diesmal wieder recht geben. Wir sind diesmal sehr auf eure Sympathie angewiesen, um Thomas das wieder zu zeigen. Das gibt ja richtig Dresche von ihm.
Ja.
Wenn das hier kein Erfolg wird.
Ja. Das wäre toll, wenn ihr ihn nachträglich dann auch zum Geburtstag gratulieren würdet.
Ja.
Denn darüber freut er sich immer.
Mhm.
Am besten auf seinem privaten Instagram-Account hinschreiben, wie großartig er ist. Ja. Da freut er sich wirklich.
Und gerne auch uns denn dissen. Also es ist ja Thomas Geburtstag, da kannst du mal sagen, die anderen beiden wären gar nichts ohne dich.
Schon gut, dass genau es dich gibt. Das würde ihn richtig freuen.
Also wenn ihr ihm wirklich ein Geschenk machen wollt, dann schreibt sowas. Ja. Oder sprecht es als Sprachnachricht auf unser Rot- und Wasser-Handy.
Nee, denn eigentlich noch besser auf ein zentraler Account, weil das mag er bestimmt richtig, wenn andere gucken und da dann steht, wie schlecht wir beide sind.
Was ich so toll finde, wenn Thomas das jetzt alles liest, der kriegt meinetwegen, wundert sich, Mann, 16 Kommentare und die heben mich hier total hervor und keine Ahnung. Dann hört er den Schluss dieser Folge. Dann ist die Illusion wieder so ein bisschen zerstört, aber trotzdem, ich bitte schenkt ihm diese paar Minuten Fame und vor allem, wie nennt man das? Genugtuung. Ja, schenkt ihm diese paar Minuten Genugtuung und dann sind wir alle glücklich.
Noch ein Tipp, schreibt hin, ihr vermisst auch die Expertise, weil, wenn er nicht dabei ist.
Ja, auch so eine Sachen.
Genau. Und ihr musstet nach der Hälfte ausschalten, können auch ein paar schreiben.
Benjamin, so weißt du, was gerade dieser richtig geniale Kniff ist, den wir hier gerade bauen? Egal, ob die das schreiben wegen dieser Folge oder nicht. Ab jedes Lob, was Thomas ab jetzt bekommt, ab dieser Folge ist nicht mehr ernst zu nehmen. Weil wir nie wissen, schreibt das wegen der Folge oder schreibt das, weil er wirklich
begeistert ist. Das ist auch positiv für uns, weil wir wissen auch nicht, ob wir kritisiert werden.
Und darum machen wir es ja auch. Ja? Also von daher haben wir einen Deal, Jungs und Mädels da draußen. Und wir machen Schluss, war Benjamin, für heute?
Ja, du bist schon seit 15 Uhr hier.
Ja, wie spät haben wir es eigentlich? 17, 18, 19?
Es ist 20 Uhr gleich.
20 Uhr?
Deswegen.
Boah.
Ich wollte eigentlich noch hier Xbox spielen.
Achso, dann spiel du mal Xbox. Und ich setze mich irgendwo in der Ecke und warte, bis mein Bus kommt. Alles klar, tschüss,
Benjamin. Aber unten?
Ja, unten in die Ecke.
Boah, ich dachte schon, hier in der Wohnung.
Ja.
Nur weil es so ein bisschen regnet.
Ja, ja. Ich guck mal kurz raus. Ich kann auch ein Boot nehmen, sehe ich gerade. Alles klar.
Aber halt gibt es ja hier so Flachdächer, die...
Die, was bringen mir Flachdächer? Warte mal, was bringen, das, Entschuldigung, ich wollte gerade Schluss machen, das will ich jetzt nochmal hören. Was bringen mir jetzt Flachdächer?
Ja, nichts.
Danke. Ich wünsche euch allen einen deswegen, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.
Tschüss, hat Spaß gemacht. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine, magazine. How do you do? How do you do? Thank you.
Wasserproduktion.